kurze Aussetzer, ja, läuft wieder, okay, wir sind wieder drauf.
Okay.
Oh, ist heute ist echt schwierig.
Stream war gerade am Puffern. Wer ist der andere Hörer?
Ihr seid da und klingt super.
Na so, gut, dann fangen wir jetzt an.
So, und jetzt ab jetzt tun wir einfach so, als gäbe es den Stream nicht mehr. Und wenn er abbricht und wenn er kacke klingt und was weiß ich, ist mir scheißegal. Wir machen jetzt nur noch die Aufnahme und das ist das Einzige. Weil das ist sonst können wir es auch lassen.
Der MS Pro, du heißt ja gar nicht Bosch, der MS Pro hat mal ein Machtwort hier gesprochen.
Genau, ne? So, jetzt hier Stream.
So sehr männlich am Vatertag.
Stream ist das Additional. So,
es kriegt nochmal die Mate so auf zum zweiten Mal.
Das Patriarchat muss jetzt hier nochmal so ein Podcast machen. So. Achso, jetzt nimmst du schon auf?
Ja, ja,
du nimmst schon auf. Okay. Ja, Max, komm, wir müssen reden. Jetzt aber wirklich.
Prost.
Live und in Farbe. Prost, Antje.
Prost.
Ja, wir hatten hier gerade ganz, ganz widerlichen Fuck-up mit der Streaming-Software, die irgendwie 3-4 Mal falsch eingestellt war und neu gestartet werden musste und selbst dann noch irgendwie komische Fragmente produziert hat und schlecht klang und Knacken in den Kanal rauschte. Und jetzt haben wir da eine halbe Stunde dran nur für mitverbracht, jetzt irgendwie Streaming-Software neu zu starten und rauszuhauen. Und
aber jetzt ist hoffentlich alles besser.
Ja, und jetzt ist es irgendwie besser. Und wer uns jetzt live hören kann,
sehen wir doch positiv in die Zukunft. Ich sehe die Zukunft da hinten. Wie sitzt alle die leuchtet zum Fenster rein.
Genau.
Und wird von der Katze verdeckt. Die Stimmt. Zukunft wird von der Katze verdeckt.
Die nicht schwanger ist übrigens.
Sie
hat nur schweres Fell.
So, nachdem jetzt hier schon mein WLAN-Passwort über den Äther gegangen ist, jetzt werden noch blöde Witze über meine Katze gemacht. Das kriegen die übrigens, das ist so diesen dicken Bauch, also die ist tatsächlich ein bisschen dick, aber das wirkt nochmal einen Zacken dicker, weil wenn die sterilisiert sind, dann hängt der Bauch so irgendwie runter und das ist... Ja, das ist bei der so. Der Kater dagegen ist eher schlanker geworden, dadurch, dass er kastriert worden ist. Weiß auch nicht so sehr.
Spricht ja nichts dagegen, dick zu sein. Nicht mal bei Katzen.
Ne, gerade bei Katzen nicht.
Katzen
hat man doch, damit sie das Leben führen, was man selber nicht hat.
Das stimmt, ja.
Ja, bleib du mal noch ein bisschen auf der Couch liegen, ich gehe arbeiten. Und achte um Himmels Willen nicht drauf, wie viel du isst.
Aber Katzen achten da ja selber drauf, naja.
Nicht die.
Okay. Außer deine jetzt. Gut, wir wollten jetzt aber tatsächlich, wir hatten jetzt schon
mal Gast vorstellen.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt schon tatsächlich schon mal angefangen damit zum Podcasten und dann haben wir das wieder abgebrochen. Wir wollen aber an dieser Stelle, genau, wir waren genau an der Stelle, wo wir eigentlich einsteigen wollten und Antje vorstellen. Und jetzt weiß ich auch gar nicht so richtig, wie man dich vorstellen sollte. Also du bist... Also ich sage einfach mal so ein paar Schlagworte, die ich jetzt so assoziiere. Du bist halt auf jeden Fall Bloggerin irgendwie. Du bist Feministin. Du bist aber auch darüber hinaus Philosophin. Bist du Theologin? Ist das vielleicht?
Kann man auch so sagen, ja.
Ja, Theologin auch. Ja, und
Politikwissenschaftlerin bin ich, aber vor allem
ist
es um die wissenschaftlichen.
Ah, du, genau,
das ist der Abschluss.
Das ist eine Qualifikation.
Genau.
Ah, alles klar. Ja. Aber eigentlich Politikwissenschaftlerin.
Genau.
Okay, das ist interessant.
Das war das Hauptfach und Philosophie und Theologie die Nebenfächer im Studium.
Ah,
und okay. Was machst du so? Ich mache Feminismus.
Ich mache genau.
Und über Liebe schreibst du, ne?
Also, über Liebe schreibe ich, ja.
Über Liebe, Freiheit, also deine Themen sind Liebe, Freiheit, Feminismus.
Genau. Mhm.
Und auch so Netzthemen auch so manchmal.
Wenn du jetzt noch Urheberrecht reinkriegst, dann hast du eigentlich unseren Podcast komplett überflüssig gemacht.
Urheberrecht hat sie auch.
Hat alles schon gesehen, alles schon
abgearbeitet.
Been there, done that.
Genau.
Ja, aber dann erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Zu dieser Themenverwirrung.
Zu mir.
Genau. Wie kam es denn zu dir? Was machst du hier eigentlich?
Zu mir kam es.
Kamst du nicht zu uns?
Also ich kam zu euch. Ja, ich bin ein großer Fan des Internets von Anfang an gewesen und finde das toll, dass ich jetzt deswegen hier bin, weil es das Internet gibt. Denn bevor es das gab, ist ja jede politische Bewegung hat so ihre abgezirkelten Kreise und so war das eben auch mit dem Feminismus, weil den Feminismus gibt es ja nicht und ich gehöre zu einer, natürlich bin ich in Beziehung zu Frauen, die einen ähnlichen Feminismus vertreten wie ich. Und man trifft sich dann und macht Veranstaltungen und schreibt Bücher und da kommen immer dieselben Leute oder die Leute, die sowieso schon auch ähnliche Gedanken haben und ja, es ist schwierig. Also ich finde das toll, dass das sozusagen da sich jetzt ein großes Missionsfeld eröffnet in Bezug auf den Austausch von politischen Ideen, wobei das Missionieren natürlich nicht einseitig ist, sondern wechselseitig.
Kurz nochmal, also, seit wann bist du im Internet?
Seit es das gibt. Seit ich die erste E-Mail von dem Schreibtisch meines Arbeitskollegen in grün auf schwarz leuchtend bekommen, war ich davon elektrisiert.
In grün also auf schwarz, also schon, schwarz. Schon ein bisschen länger her.
Lange her.
Die grün auf schwarz Zeit.
Aber noch aus der Zeit, wo dann sozusagen also Internet nur bei den Unis war.
Ja, oder? Redaktionsbüro. Ich war da, ich bin ja Journalistin vom Arbeitsberuf.
Ah ja, her. Das haben wir vergessen.
Genau, und da gab es dann halt so redaktionsvernetzte Computer und man konnte dann über diese Computer Meldungen irgendwo hin transferieren auf mysteriöse Weise, sowas. Und ich fand das sofort.
Zu Mailboxen.
Sofort klasse.
Ja, cool.
Und seither bin ich da irgendwie. Wir haben ja auch schon geblockt, bevor es überhaupt Blogs gab. Ist mir neulich mal wieder aufgefallen. Wir hatten.
Einfach Seiten reingepackt, oder?
Genau, Mail-Austausche auf Internetseiten gestellt. Also die Diskussionen, die über die Mailinglisten liefen. Dann
das passiert eigentlich. Es gab früher, es gibt ja immer noch Mailinglisten, relativ viele.
Ja.
Ich bin da überhaupt leider nicht mehr aktiv drin. Leider gibt es die?
Ja, oder? Ich finde sie anstrengender als. Ich finde eigentlich, man könnte diese Mailinglisten auch transferieren jetzt in andere Technik, aber im, sagen wir mal, feministischen Bereich gibt es immer noch viele Mailinglisten.
Und ich finde es ja auch ein relativ geschützter Bereich. Also, ich meine, das ist ja vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, dass es.
Also man muss sich auch sagen, also ich meine zum Beispiel so CCC oder die Piraten, die organisieren sich in erster Linie auch immer noch über Mailinglisten.
Ja.
Das ist halt immer noch.
Das muss alles mal besser leaken.
Ja, und das ab und zu leakt da mal was. Und
also gerade hier bei CCC habe ich ja gehört, da sollte mal wieder was leaken.
Genau. Wir sollten leaken. Max, wir sollten leaken.
Also ich am Vatertag.
Ja, also das sind da so
geschlossen. Ja, das ist anstrengend, weil die Diskussionen sind nicht zusammengefasst, alle reden durcheinander, die Betreffsstimmen nie, man kann auch nie wieder was finden, ja, weil das dann irgendwo weggerutscht ist.
Und jedes Thema endet bei Hitler?
Oder? Nee.
Im Hitler-Vergleich.
Nicht in jeder Szene.
Ah, okay. Also bei Irk habe ich jetzt gelernt, da endet jedes Thema bei Zeichen-Encoding. Also wenn man hier, es gibt hier bsdforen.de, das haben wir beim letzten Mal beim Mobile Max gemacht, erzähle ich jetzt nur zwischendurch, um einfach, weil es überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Und wenn man da einen Umlaut eingibt, dann wird man automatisch aus dem Chat rausgeschmissen.
Das finde ich gut.
Ah, okay.
Also wenn man den falschen Umlaut eingibt, den die für falsch, die haben da so eine kleine religiöse Gruppe, wo sie sagen, warte mal, ich gebe dir mal kurz ein Ü
ein. Das ist ein Umlaut des Todes.
Ja, das ist, warte mal, was kriege ich? Mal gucken. Ah, passiert gar nicht mehr. Haben die den abgeschaltet?
Tja.
Oh mein Gott! Passiert gar nicht mehr. Jetzt bin ich jetzt. Oh. Doch nicht mehr. Na gut.
Ja, das ist aber. Ich meine, also so Mailinglisten sind tatsächlich. Also, ich glaube, die sind halt schon für einen bestimmten Typ von Organisation ganz interessant, weil du hast ja erstmal so einen abgeschlossenen Zirkel. Ja. Du kannst halt irgendwie kontrollieren, wer ist da drin und wer ist da nicht drin.
Aber gut, ist das trotzdem nicht.
Ja, nee, gut ist es nicht. Aber es ist jetzt. Wenn du jetzt.
Na, man kann ja auch Blogs machen, die nicht sichtbar sind.
Ja.
Also es ist ja die Frage des Abschließens. Ist ja eine andere Frage im Vergleich zu der Art, wie es organisiert ist.
Oder Foren. Foren sind ja auch total beliebt nach wie vor.
Ja, aber da muss man immer reingehen. Und diese Mailinglisten, die kriegt man halt
die kommen zu einem.
Ja, das ist ja das Schlimme daran.
Ja, ja, aber das Schlimme und das Gute.
Das Schlimme und das Gute, ja.
Früher fand ich das auch total toll. Mittlerweile so, ich lege dann, also entweder die kommen in die Inbox rein,
ja, genau,
dann nerven sie, oder ich packe sie in irgendeinen Ordner rein und dann lese ich sie nie. Das ist so.
Ja, stimmt, ja.
Also das bringt überhaupt nichts mehr
mit. Ja, gut, es kommt vielleicht auch auf das Thema drauf an. Also ich finde, E-Mail ist nur angemessen, wenn man damit ausdrücken will, du musst dich jetzt damit auch beschäftigen.
Mittlerweile ist es ja so ein bisschen so, dass die Facebook-Gruppen das abgelöst haben. Ich werde mal dauernd irgendwelche Facebook-Gruppen reingepusht.
Ja, das ist
auch
die
ganz neue Themen.
Ja, furchtbar.
Und dann kriege ich nämlich tatsächlich auch noch alles auch noch mal per E-Mail.
So. Oh Gott.
Und,
man kriegt bei Facebook, kann man irgendwie per E-Mail irgendwas kriegen?
Ja, klar, man kann das aber auch ausschalten.
Was kann man ausschalten?
Notification, die E-Mail-Notification.
Genau.
Ja, und dann, aber das funktioniert eigentlich auch einigermaßen. Aber ich bin da auch mal nicht. Ich finde das auch mal. Ich bin grundsätzlich, dieses Konzept, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die über ein Thema X sprechen wollen, das ist irgendwie, das funktioniert bei mir nicht. Also ich trage mich da immer bei solchen Gruppen aus. Wir hatten mal ganz lange diesen Chat offen.
Aber auf dann bist Skype du im Thema irgendwie. Kommunikation falsch, wenn du sagst, wir haben hier eine Gruppe von Leuten und wir wollen über Dinge reden, dann das ist doch, das ist die Welt.
Ja, ich kann das auch für eine begrenzte Zeit kann ich das auch akzeptieren, wie zum Beispiel in diesem Podcast.
Ach so, okay.
Ja. Aber an sich mag ich halt dieses Konzept Gruppe einfach nicht.
Ach so.
Also halt wir zirkeln ja, eine feste Gruppe.
Genau. Eine abgeschlossene Menschen, Gruppe vielleicht. Genau, also ich meine, Gruppe sind wir immer.
Jein. Kommt darauf, wie du Gruppe definierst, aber ich definiere Gruppe immer als ein abgeschlossenes, ja. Abzählbares Ding. Und das ist vielleicht auch das, was du meintest mit dem Internet, was so toll wäre, dass halt tatsächlich dieses aus der Gruppe herausgehen können, jederzeit passieren genau. kann, eigentlich mit dem Internet. Genau.
Die italienischen Diotima-Philosophinnen, zu denen ich eine enge Beziehung habe, die haben genau über dieses Thema mal nachgedacht, was sind wir eigentlich? Und ihr Selbstbeschreibungstext beginnt mit den Worten, wir sind keine Gruppe. Sondern sind eben Menschen, die verbunden sind durch ein gemeinsames Interesse und die sich dann immer in wechselnden Neuzusammensetzungen wiederfinden. Wir haben in unseren Diskussionen dafür mal das Bild des Knäuels gefunden. Mhm. Also wir sind Leute, die an verschiedenen und auch gemeinsamen Themen arbeiten und manchmal ergibt sich ein Knäuel, so wie jetzt hier zum Beispiel knäulen wir uns zu dritt in diesem Podcast zusammen oder man knäult sich zusammen, um eine Tagung zu machen, um ein Buch rauszugeben, um irgendein Projekt zu machen, aber die Organisationsform ist eben nicht Gruppe, sondern
Knäuel.
Ja, zeitweise Knäuels, die ansonsten dadurch verbunden sind, dass man sich kennt. Man weiß, wen man fragen kann, wenn es eine Frage gibt oder auf wen man sich beziehen kann, wo man übernachten kann oder sowas. Aber es ist eben genau nicht dieses abgeschlossene, klar zu identifizierende, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und wie komme ich rein, wie komme ich raus. Und
so. Ja, also ich finde es, man könnte es vielleicht tatsächlich so, das Knäuel finde ich gut, aber eigentlich ist ja tatsächlich, man kennt sich schon, also es gibt schon so eine Art loses Netzwerk und ab und zu verklumpt sich dann halt etwas. Ne?
Genau.
Ja,
genau.
Ja. Verklumpung. Da kann man es auch wegschmeißen.
Und dann muss man es halt wegkippen.
Dann muss man es wegkippen. Ne? Genau, und man kann es dann entweder, es hat sich so verklumpt, dass man es ordentlich aufziehen kann, oder man muss es abschneiden.
Ich finde das gerade ein total geiles Thema, weil das schließt ziemlich gut an, an dem, das ist mal wieder alles völlig ungeplant, wollten über ganz andere Dinge reden, aber es ist ganz interessant, weil es schließt ein bisschen daran an, was wir mit dem letzten Podcast hatten, und zwar eben mit diesem ganzen Streit im CCC. Und ich habe mich dann erst mal länger mit Tante auch noch drüber unterhalten, über den CCC, und er ist ja auch schon ziemlich lange dabei und jedenfalls ich finde es auch ganz interessant, weil der CCC ist jetzt zum Beispiel auch so eine Gruppe, ne? Mhm. Und diese Gruppe,
oder ein Knäuel,
die auch ganz gerne so sich aus ihrem Selbstverständnis sehr informell organisiert, heißt ja auch Chaos Computer Club. Und dieses Chaos ist natürlich auch irgendwie paradigmatisch. Die haben halt zum Beispiel dann auch sie sagen immer Duocracy, also das heißt, wer Dinge tut, der hat Recht, ja. Und wer halt irgendwie kritisiert, der muss halt schon gute Gründe haben, anderen zu kritisieren, wenn sie irgendwas machen. Und es gibt halt keine richtigen formalen Strukturen, beispielsweise die Sprecher, hatten wir auch im Podcast erwähnt, gibt es ja gar keinen Posten für, die werden nicht gewählt, die werden auch nicht bestimmt. Es stellt sich halt irgendjemand mal vor die Kamera und dann ist er halt der Sprecher des CCC.
Ja.
Übrigens
Also eigentlich so eine Art nicht anonymes Anonymous.
Genau, so eine Art, genau.
Wobei Anonymous bildet ja eigentlich so dieses Knäuel ganz gut ab, oder?
Stimmt, das ist auch so eine Gruppe, beziehungsweise das ist eine andere Gruppe.
Das ist irgendeine Herde, oder?
Ja, na klar, aber das ist so, da findet sich dynamisch zusammen, wenn, ey, wir sind zwei Leute, nennen wir uns Anonymous und dann machen wir irgendwas und veröffentlichen die Wohnadressen von irgendwelchen Autoren und dann sind wir wieder weg. Und nachher kann man immer mit dem Finger auf den bösen Anonymous zeigen.
Vor allem, es gibt keine Ausschließungsmechanismen. Du bist halt Anonymous, wenn du sagst, du bist Anonymous. So, ne? Und,
na, eigentlich musst du darfst ja nicht sagen, dass du Anonymous bist. Also eigentlich ist es ja sogar eine Anti-Knäuel. Sobald du sagst, dass du bist ja nicht mehr anonym.
Achso, nee, ich meine, wenn du als Anonymous auftrittst, also wenn du anonym auftrittst, bist du Anonymous. So, ja? Und das ist irgendwie, das ist ja der Witz.
Ja, aber das gefällt mir auch nicht. Also weil ich glaube, also ich bin ja eine Anhängerin des wirkliche Leute-Kennens. Vielleicht kommen wir da nochmal
drüber. Bist du denn drauf?
Ja. Und ich glaube, dass diese Knäuels natürlich auch dadurch, also oder ich will jetzt gar nichts gegen Anonymous sagen oder gegen das Anonymitätsprinzip oder das Herdenprinzip, da kommt schon auch was raus. Aber ich glaube, mehr kommt dabei raus, wenn man sich kennt. Also wenn man weiß, mit wem man sich zusammenknäuelt Und es ist einfach so, wenn mich irgendjemand fragt, willst du bei dem und dem Projekt mitmachen, hängt meine Antwort natürlich ganz entscheidend davon ab, wer das ist, der mich da fragt oder die mich da fragt. Also von daher ist dieses Netzwerkknäuel, sich Zusammenfindungsprinzip, hat was mit Personen und Vertrauen und gemeinsamer Geschichte und so weiter zu tun. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich zu kennen und zu wissen, mit wem man.
Aber ist das nicht eher, sowas, jetzt bei mir kommt jetzt gerade so dann dickere Verbindung und dünnere Verbindung und dann, dann denke ich, dann hat man ja sofort so ein Hirn vor Augen, oder? So
Strength of Weak.
So diese neuronalen Netze, wo dann einzelne Synapsen feuern oder nicht feuern und die sind stärker ausgebildet oder schwächer. Leben wir nicht in einem riesengroßen Hirn, was nur teilweise tot ist? Ich
würde auch einfach sagen, Netzwerk. Also,
Netzwerk ist es. Netzwerk,
aber Knäuel ist putziger. Verknäueltes Netzwerk. Also es ist eben kein kleines Netz, habe ich immer dieses Gleichmäßige, ne? Überall sind gleich große Knoten, gleiche Abstände.
Ja, das ist es aber nicht, oder? Das ist ja.
Aber
ja, Netze sind so.
Genau,
also das Netz ist so.
Also das Fischernetz.
Ja, oder auch die Hängematte oder keine Ahnung. Jedes Netz ist doch eigentlich so, dass es relativ.
Dann hast du eine sehr schöne Hängematte, du solltest mal meine sehen.
Nein. Aber das Problem ist ja tatsächlich, dass diese Knäule dann halt verkrusten können irgendwann. Ja. Und das ist das große Problem. Und das ist halt das, also der CCC hat immer versucht, sich irgendwie informell zu strukturieren und halt auch, zum Beispiel sagen sie ja auch, nicht ist der ist im CCC, der jetzt die Mitgliedsausnummer und im Verein ist und so weiter und so fort, sondern tatsächlich, wer so sich im Umfeld halt bewegt. So, ne? Und wollen das halt bewusst auch so in diesem Sinne offen gestalten, was jetzt, glaube ich, eher die letzten Jahre dann weniger gut gelungen ist.
Dann war ja der Ausschluss von Daniel Domscheit-Berg noch auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, das war ziemlich Fehl, auf jeden Fall. Und das haben ja auch viele CCC leider gesagt, aber aber was interessant ist halt jetzt mittlerweile ist der CCC einfach so eine wichtige politische Organisation geworden. Ne? Ja. Also ich meine, die beraten das Bundesverfassungsgericht, die schreiben in der FAZ, die haben halt echt mittlerweile richtig Reichweite. Was der CCC sagt, hat politischen Impact.
Der Bundesparteitag immer zwischen Weihnachten und Neujahr.
der Witz ist halt einfach, dass mittlerweile aber du halt an den CCC wiederum von außen herantragen kannst, also legitimerweise herantragen musst, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt aber auch mal irgendwie formale Strukturen, die wir von außen nachvollziehen können, wir brauchen ein bisschen Transparenz. Und ich kann halt auch total verstehen, dass halt in diesem Wachstumsschmerzen so der CCC halt so einerseits, wir wollen aber unsere kuschelige Gruppe bleiben, so versus wir wollen aber, wir haben jetzt mittlerweile Verantwortung in der Gesellschaft und sind halt ein wichtiger politischer Faktor und müssen uns dann sozusagen auch an den Transparenz und formalen Kriterien von anderen politischen Organisationen messen lassen. Und diese zwei Widersprüche, die sind, glaube ich, gerade auch ganz, ganz wesentlich im CCC.
So. Das ist total lustig, da kann ich vielleicht das ist, glaube ich, so generell bei Organisationsstrukturen so. Also wir haben, ich bin ja nun schon öfters mal in Firmen gewesen, die irgendwie wachsen und es gibt immer, also wahrscheinlich ist es einfach ein dauerhafter Prozess, bin ich mittlerweile Überzeugung, es gibt immer Wachstumsschmerzen. Es gibt immer, also es gibt gerade bei kleinen Firmen, am Anfang ist es ja sehr sinnvoll zu sagen, nee, wir wollen keine Strukturen und wir wollen alles informell, weil es die Sache einfacher macht.
Keine Hierarchien
sind böse. Bla bla bla. Und dann hast du eine Größe erreicht, so, keine Ahnung, 50, 60 Mitarbeiter, wo dir das echt auf die Füße fällt und wo du, wenn du nicht ganz schnell Strukturen einziehst, dann bilden sich diese Strukturen einfach und sind irgendwie so da und haben Dann kannst du auch nichts dran ändern. Dann haben sie auch nichts mit dem zu tun, was du ursprünglich mal, dann hast du gar keine Einflussnahme drauf, als jemand, der die Firma gegründet hat. Und das habe ich schon diverse Male erlebt. Und wahrscheinlich ist der CCC schon lange an einem ähnlichen Punkt. Sie weigern sich noch. Der ist schon lange drüber weg. Und ist
die Strukturen sind schon längst da.
Die Strukturen sind da und niemand durchschaut sie mehr und eigentlich sind sie doof.
Ja, aber vielleicht muss man es ja gar nicht. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Widerspruch, sich CCC zu nennen und dann zu sagen, wir machen das aber nicht nach dem Gruppenprinzip, weil in dem Moment, wo du diesen Namen oder auch der Auftritt, hast du das ja, ne? Und die, also wie ich es eher sehe, ist, dass dieses Netzwerk so mal parallel läuft zu den Institutionen. Ich bin ja in Institutionen, ich bin ja irgendwo und habe eine Rolle, habe eine Funktion, arbeite irgendwo, verdiene irgendwo mein Geld. Und die anderen, mit denen ich sozusagen vernetzt, verknollt bin, sind ja auch irgendwo. Die machen ja auch irgendwas. Nur ich praktiziere das so, dass eigentlich diese symbolische Heimat, könnte man vielleicht sagen, dieses Netzwerkes, das ist, wonach ich mich orientiere. Während ich aber natürlich beim Arbeiten die formalen Maßstäbe erfüllen muss von der Institution, Organisation oder was, wo ich gerade bin. Also wenn ich ein Projekt mache und will da Fördergelder für haben, muss ich die offiziell formalen Anträge schreiben und müsste, aber die sind nicht der Maßstab für das, ob ich das für die Qualität ja, dessen, was ich mache. Versteht ihr, was ich sagen will?
Ja.
Als parallel,
ja.
Also die...
Also man, du meinst, man kann das gut auch parallel führen.
Ja, man kann es, genau.
Ja.
Und das eine kann Sicherheit oder Selbstbewusstsein oder so geben, um in diesen anderen Bereich dann sich auch mit Kappen auseinanderzusetzen.
Es ist auch tatsächlich eine Frage der Wahrnehmung. Also sobald man irgendwie Teil einer Organisationsstruktur ist, die eine Gruppe abbildet und einen Namen hat und so weiter und so fort, wird man auch anders wahrgenommen, wenn man für diese Organisation irgendwo auftritt. Also ganz krass bei Medien merkt man das, ne? Also wenn du halt sagst, hi, ich bin Michael Seemann, ich bin Blogger und ich spreche für mich, dann ist das alles so, ja, total nett und so. Aber wenn ich jetzt sage, ich gründe den Verein XY und Max ist auch noch Mitglied und du auch noch, und dann ist das plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung. Ja, dann ist halt so, oh, da die Organisation XY sagt,
und schreibt doch Sprecher. Schreibt doch Institut davor und schon ist alles.
Ja, genau. Ja, genau.
Furchtbar, das ist ganz furchtbar.
Im Grunde genommen müsste man eigentlich nur Institute gründen und Gruppen und Vereine einfach zum Media-Hacking so.
Das war mal, ich war mal auf einer Veranstaltung und.
Aber Frauen machen das nicht so gerne wie Männer, wäre meine These.
Was denn?
Solche Institutionen gründen, Namen erfinden. Also mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass wenn Ein-Mann-Verlage heißen immer irgendwie sowieso Verlag. Ein-Frau-Verlage heißen meistens wie der Name der Frau und dann der Verlag.
Aha.
Also zum Beispiel, ich veröffentliche im Ulrike-Helmer-Verlag, Christel-Göttert-Verlag und so weiter. Und es gibt aber ganz viele Verlage, die auch ganz klein sind von Männern. Mir fällt jetzt aber gerade keine
Ahnung. Die heißt dann Weltdominanzverlag.
Sowas in der Art, genau. Also diese
genau, Weltdominanzverlag. Genau.
Ja, also
hat damals Hitler sein Zeug drin.
Also ich finde das total gut. Wir gründen ja alle Vereine, damit wir dann die Medien hacken, wenn das verbunden ist mit einer tatsächlich auch Kritik an diesem Verfahren des Vereinegründens
weil
es einfach auch albern ist.
So funktioniert es. Und ich finde so diese Mechanismen dann zu nutzen, ich frage mich ja immer, wie lange sowas, ob nicht vielleicht auch sehr, sehr viele so eine Vereine eher so ironisch, wir nennen uns jetzt erstmal ganz groß und irgendwann verwechselt sich das dann ein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass so diese Vorhänge zwischen zwischen den Türen, so Perlenvorhänge, die in den 70er Jahren überall rumhangen, und man fand die ganz furchtbar, und jetzt fangen die Leute aus ironischen Gründen an, sich die aufzuhängen, und dann hängen sie da 3 Jahre dran und irgendwann hat man sich dran gewöhnt.
Stimmt.
Und dann ist die nächste Generation da wieder, wieder drauf und macht sich dann wieder lustig drüber. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Perlenvorhänge existieren. Sie sind nie unironisch aufgehängt worden.
Interessante Mem-Fortsetzungsstruktur irgendwie vervielfältigt.
Genau, und ich habe manchmal die Idee, dass es vielleicht ja auch so bei solchen Vereinen und sowas ist, dass am Anfang macht man das alles total ironisch und witzig und hahaha, und irgendwann stellt man fest, oh, es funktioniert. Und plötzlich dann verwechselt sich das Ganze. Also, dass die Yes-Man irgendwann tatsächlich, oder eben ganz bewusst so zu nutzen. Ich meine, die digitale Gesellschaft, die hat ja mal so richtig mit ihrem Namen, hab ich mich ja auch so hier ganz ordentlich drüber aufgeregt. Und jetzt heißen sie halt so. Und jetzt sind sie halt die digitale Gesellschaft, und immer wenn es irgendwas. Weil eigentlich machen sie könnten ruhig ein bisschen mehr machen.
Es ist so ein bisschen ZIA, die ironische Firma, die sie dann da.
Stimmt.
Also ZIA, die Zentrale Intelligenzagentur, das ist so ein bisschen dort, wo Katrin Passig herkommt. Mhm. Die war mal lange Geschäftsführerin davon. Und das hat, glaube ich, Holm Friebe hat das so damals gegründet, als die Idee einer ironischen Firma, die halt eigentlich gar keine Firma war, die zwar irgendwie einen formalen Sitz hatte, aber im Grunde genommen halt auch ein Netzwerk war. Ne?
Genau. Aber vielleicht ist es, es kostet natürlich auch Kraft, das zu machen. Es kostet ja Zeit, du musst ja Sachen machen. Und ich halte diese andere Art zusammenzuarbeiten für produktiver. Also ich erfahre, dass das einfach, dass das mir mehr Spaß macht, dass da mehr neue Impulse rauskommen.
Aber könnte man nicht sowas auch mehr als
keine Lust da.
Mehr als Tagging sehen? Also dass man sozusagen, man definiert so ein paar Tags, die irgendwo für, also so Organisationstags, die irgendwo für stehen. Und packt die irgendwo rein, und wenn man gerade mal irgendwie als jemand auftreten muss, dann holt man sich da so ein Tag raus, ist ja auch ein Name-Tag, und dann knappt man sich das an und sagt man, okay, heute bin ich mal der Weltdominanzverlag Chef Heine, dann schon ist man in irgendeiner Diskussionsrunde dabei, und dann sagen sie am Ende, ach, diese Verlagsfuzzi, so schlimm war der ja gar nicht.
Ja.
Dass man sich das dann einfach je nachdem rausholt, wie man es gerade braucht. Wir machen einfach so eine große Kiste mit
Identitätskonzepten.
Mit vielen Organisationskonzepten drin, und jeder nimmt sich so Liquid Membership. Liquid.
Ja, aber dann, wenn wir vom Liquid-Bereich sind, können wir doch auf die Person zurückkommen. Also eigentlich sind ja doch diese Institutionen und diese Gruppen nur ein Notbehelf gewesen in der Zeit, wo Individuen sich gar nicht anders als über Repräsentation miteinander in großen Projekten vereinigen konnten. Heute sind wir doch eigentlich, haben wir es doch gar nicht mehr so nötig.
Wir können jetzt für uns selbst
sprechen. Genau, jeder kann für sich selbst sprechen und dann kann sich ja zeigen, wo sich dann Gemeinsamkeiten bilden als zeitweises Projekt oder auch als längerfristig, solange wie es eben ist. Aber ich halte diese Institutionen eigentlich für von früher.
Sind schon überholt,
ja. Also sie haben auch ihre Vorteile. Ich will das jetzt nicht total bestreiten, aber sie haben auch, also gerade wenn ich in einer Struktur, also klar, wenn man tief drin steckt und eh jeden kennt, dann kennt man jeden und dann hat man keine Notwendigkeit für irgendwelche Organisationen oder sowas im Hintergrund. Aber wenn man sich dem Gebilde von weiter außen nähert, dann kann das unter Umständen schon sinnvoll sein. Also ich weiß nicht zum Beispiel, also ich meine, es ist natürlich eine totale Verflachung, so eine Organisationsstruktur, aber sie gibt ja, also wenn, ich kenne jetzt nicht jeden Bildautoren und ich wüsste jetzt nicht mit jedem Namen tatsächlich was anzufangen und schreibt der gute Artikel oder nicht, aber wenn oben Bild draufsteht und dann unten drunter die fette Schlagzeile, dann gebe ich dem Ganzen doch aufgrund der Organisationsstruktur schon eine Richtung, sage, ich glaube dem erstmal jetzt pauschal so nicht unbedingt so. Und obwohl ich ja über die Person gar nichts sagen kann.
Also ich habe tatsächlich, wir sind jetzt gerade mitten in einem Thema, das ich morgen auf der SIGINT vorstellen werde.
Haha, toll.
Das ist interessant. Kann ich jetzt mal kurz, also jetzt ohne das ganze Thema reinreißen.
Ich muss schon aufs Klo.
Okay.
Könnt ihr noch? Nein, wir haben jetzt zu viel Kaffee abgefüllt. Ich bin immer ganz schnell wieder da.
Aber uns kann man jetzt noch hören. Max, hast du den richtigen ausgestellt?
Ich hoffe, ich habe den richtigen ausgestellt. Okay. Kann man uns noch hören?
Genau. Das ist echt tatsächlich interessant. Also ich habe, der Vortrag, den ich auf der SIGINT halte, der heißt ja Eigentum, Sex, Geld, Sex, Cloud. Und da geht es um warum es exklusive Verbindungen gibt insgesamt. Aber vor allem geht es da auch um eine große Frage, die so in der Wirtschaftswissenschaften existiert. Wenn wir vom Netzwerk reden, dann reden wir tatsächlich vom Markt. Also beispielsweise du hast halt bist halt ein Teilnehmer am Netzwerk und du willst etwas machen. Ja? Du hast etwas, willst etwas erreichen, ein Ziel erreichen. Dann suchst du dir die Leute, mit denen du das Ziel erreichen kannst. Und in einem Netzwerk hast du zwar schon ein paar Informationen und Verbindungen zu bestimmten Leuten und kannst dir dort halt versuchen, diese Leute zu entern, aber im Grunde genommen hast du dort sozusagen Marktmechanismen. Du hast halt sozusagen, ich brauche jemanden, der gut texten kann, ich brauche jemanden, der gut XY machen kann und so weiter und so fort. Und das Ganze könntest du dann sozusagen über den Markt organisieren, ne? Aber das kostet dich halt immer Transaktionskosten. Das ist halt unglaublich schwierig.
Ja.
Also die Wirtschaftswissenschaft ging immer von dieser Marktsituation aus, Alter versus Ego. Ego hat etwas, was der Alter hat und Alter hat etwas, was Ego hat und dann können die tauschen. Und das ist die Ursituation der Ökonomie, der Tausch und der Markt, der sich daraus ergibt. Aber hat eben nie betrachtet, dass es halt unglaublich schwierig für Alter ist, den Ego zu finden auf diesem großen Markt. Und er viel, viel Energie investieren muss, um den richtigen Ego und den richtigen Alter zu finden und dass die beiden sich treffen und so weiter und so fort.
Das haben die tatsächlich nie bedacht?
Das haben die lange Zeit nicht bedacht.
Okay.
Das hat dieser Ronald Coase war es nämlich, der hat 1937 schon, hat der ein Buch geschrieben, The Nature of the Firm. Und in diesem Buch fragt er sich, warum gibt es eigentlich Unternehmen?
Ja.
Warum gibt es Unternehmen? Ne? Ich meine, eigentlich, wenn wir so einen Markt haben, da können wir alles über den Markt organisieren. Warum haben wir Unternehmen? Warum haben wir Hierarchie? Warum haben wir Organisation? Weil wenn der Markt so toll ist in Sachen, transportieren Ressourcen von A nach B und verteilen die entsprechend, dann bräuchte es ja eigentlich gar kein Unternehmen. Ne? Könnten ja nur noch die einzelnen Teilnehmer miteinander, so wie wir das jetzt gerade besprechen.
Ja.
Und der Witz ist halt tatsächlich, das sind die Transaktionskosten. Ja? Also
wenn
du halt eine Organisation schaffst, die eine feste Struktur hat mit festen Memberships und mit festen Aufgabenbereichen und mit einer klaren Hierarchie, dann reduzierst du Transaktionskosten. Du musst nicht jedes Mal einen neuen Grafiker im Netzwerk suchen, sondern du hast deinen Grafiker, den hast du eingestellt, den bezahlst du, dass er seine FaceTime, dass er sein Gesicht in deine Firma hält und dann sagst du ihm, du mach's jetzt mal das Design. Ja?
Du gibst ihm jeden Monat Geld, damit du nicht jedes Mal über Geld reden musst.
Genau, ich gebe ihm jeden Monat Geld, damit wir nicht immer wieder nur über Geld reden. Genau. Und das reduziert einfach die Transaktionskosten und genau deswegen gibt es Firmen. Ja. Genau deswegen gibt es Organisationen. Und genau deswegen gibt es auch Vereine und andere Gruppen oder fest strukturierte Gruppen, weil du dann eben diese Strukturen festmachen kannst und diese Strukturen nicht jedes Mal neu aushandeln musst. Mhm. Wenn du keine festen Strukturen hast, musst du jedes Mal alles neu aushandeln und das kostet dich unglaublich viel Energie.
Ja.
Und hier sind wir beim Internet und das ist sozusagen der Turn in meinem Vortrag. Das Internet, dadurch, dass es eben die Leute so eng miteinander kommunikativ vernetzt, reduziert es die Transaktionskosten enorm. Alleine schon. Und deswegen wird es viel, viel häufiger sinnvoll, tatsächlich auf große Metastrukturen zu verzichten und kannst trotzdem Dinge effizient organisieren.
Na, wobei... ich glaube, da fehlt, also ich sage jetzt nicht, dass das, also ja, die Kommunikation ist schneller geworden, also die rein elektrischen Verbindungen oder die rein kommunikativen Verbindungen, die sind wesentlich schneller geworden, aber so Sachen wie jemanden kennenlernen, Vertrauen aufbauen, sich eine Meinung bilden, Reputation und sowas, das braucht doch nach wie vor sehr, sehr lange, um aufgebaut zu werden. Also es ist... insofern würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass klar, du hast absolut recht, es wird in deine Richtung funktionieren, dass das sozusagen Organisationsformen eher weniger gebraucht werden, aber sie werden, der Einbruch wird nicht so stark sein, wie du vermutlich vermutest. Wie
ich dir sage jetzt nur ein Trend jetzt einfach. Ja. Also, aber ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel schon drüber geredet, dass das Internet ja irgendwie halt, der natürliche Zustand des Internets ist eben nicht, wir sind in einer Organisationsform und treffen uns in unserer Gruppe, sondern wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt und verklumpen uns.
Genau, nee, aber der Mensch ist ja auch so. Der Mensch ist ja auch erstmal nicht in irgendeiner Organisationsform, sondern man hat Beziehungen und irgendwann... glaubt man, dass es für einen von Vorteil ist, in einer bestimmten Organisationsform zu stecken und dann setzt man sich da rein. Und das ist eine Entwicklung, die jeder Mensch durchmacht sozusagen. Und wobei vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist man am Anfang, wenn man auf die Welt kommt, ist man erstmal Teil einer Familie und ist auch die erstmal angewiesen. Also das ist ja wahrscheinlich sogar.
Das ist auch ziemlich sicher wahrscheinlich so, ja.
Das ist, ja, ich überlege gerade, weil man wird ja nicht als freier Mensch geboren, man wird ja Teil einer Organisation geboren. Genau. Auf die man angewiesen ist.
Da hattest du oder doch was
eines Beziehungsnetzes. Ne? Das ist klassisches Hannah Arendt ist das letztens, das Einfügen in das menschliche Bezugsgewebe im Moment der Geburt. Also ich gebäre mich nicht selber, sondern brauche schon andere
in der Milch,
genau, und komme rein auf die Welt. Wie sagt Ina Praetorius, als kleines, scheißendes, blutiges Wesen, das nichts kann. Ja. Und der natürliche Zustand des Menschen ist Unabhängigkeit und Angewiesensein auf andere. Und wenn wir es überlebt haben, ausgestattet zu sein mit der Erfahrung, dass das auch passiert. Also dieses Vertrauen, das haben wir ja, wir sind ja alle trotz dieser völlig defizitären Seinsweise, mit der wir auf die Welt gekommen sind, irgendwie versorgt worden. Und die Frage wäre eben, ob man Organisationen auf dieser Grundlage aufbauen kann. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt, also ob es gar keine Organisation mehr geben kann. Ich glaube eigentlich, die Klumpen oder die Projekte oder das, was feste Formen annimmt, müsste einfach nach einer anderen Logik organisiert sein, als das bisher war. Also zum Beispiel kann es nicht mehr auf der Repräsentationslogik sein. Also die Frage, wer spricht für wen?
Ja.
Ne? Also das, dahinter steckt ja auch die Vorstellung irgendwie, man könnte eine richtige Meinung am Ende rausbekommen. Also irgendjemand wird beauftragt, sozusagen im Namen des Volkes, ja, ein Urteil zu fällen oder das die Deutschen nach außen zu repräsentieren oder für den CCC autorisierte Interviews zu geben. Und das ist natürlich immer
das ist eine Fiktion.
Eine Fiktion, ja.
Aber geht es denn wirklich darum, zu einer wirklichen Wahrheit zu kommen oder geht es da nicht eher darum, sozusagen eine gewisse Verbindlichkeit zu haben. Also dass Organisationen mit anderen Organisationen gerne, also dass man die behandelt wie eine oder behandeln möchte wie eine Person und darum dann die auch sprechen muss wie eine Person. Mhm. Dass es gar nicht so sehr darum geht, dass es jetzt die pure Wahrheit ist, was dabei rauskommt, sondern einfach Verbindlichkeit. Genau, das ist ja auch das, was du gerade meintest, Michi, mit dem dieses, dass das unglaublich kompliziert ist, wenn man diese Organisationsstrukturen hat. Das erlebt man ja auch, das wird ja, glaube ich, auch zum Beispiel bei den S21, wo war das, bei den Verhandlungen wird das ja auch vorgeworfen, dann wird das immer von den Festen, also gerne von der CDU, die ja nun, und wir sind hier der Sprecher, und dann kommen die da mit jemandem und sollen irgendwie verhandeln, und dann ist 3 Minuten später alles wieder total anders.
Oder Occupy,
und
auch so ein
Beispiel. Occupy, genau. So. Hey, die haben ja keine klaren Forderungen. In dem Moment, in dem sich da jemand rausbildet, der dann eine klare Forderung formuliert, dann vertritt man zwar nicht mehr diese ganzen Leute, aber wenigstens ist man nach außen hin, hat man ein Gesicht oder eine Meinung.
Also eine Institutions, also was ich gerade erklärt habe, es war so ein bisschen der Gründungsbuch des einer wirtschaftswissenschaftlichen Richtung, der heißt Neue Institutionenökonomik. Übrigens ganz, ganz wichtig, ich glaube, ich halte das für die eine der wichtigsten Theorien überhaupt, um zu verstehen, was das Internet mit der Gesellschaft macht. Also da heißt eine Institution, ist eine ganz schöne Definition, eine Regel, die der Reduzierung von Unsicherheiten dient. Und das ist genau das, was du sagst. Also das heißt also, du hast halt immer Unsicherheiten, wenn zwei Menschen miteinander sich gegenübertreten und kommunizieren wollen, hast du immer ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und wenn du eine Institution bildest, ja, in diesem komplexen System von Gesellschaft, dann versuchst du damit Unsicherheiten zu minimieren. Ja? Versuchst du so ein bisschen Verlässlichkeit, Erwartbarkeit und sowas halt zu etablieren. Aber natürlich auch als eine Fiktion. Ne? Ja, so. Also, aber vielleicht tatsächlich, vielleicht nicht nur aus Fiktion, sondern so, vielleicht als self-fulfilling prophecy, wenn du eine Organisation hast, die Strukturen intern ausbildet, dann ist sie vielleicht tatsächlich so unbeweglich, dass du tatsächlich darauf ausgehen kannst, dass sie morgen noch die gleiche Meinung vertritt, wie sie heute vertreten hat.
Ja, was dahinter natürlich
auch... Aber ist das gut?
Naja, was der Zweck der Institutionen natürlich auch ist, ist, dass sie Willkür verhindern. Also wir kommen, also die Institutionen sind ja nicht entstanden aus einer freien Gesellschaft raus, sondern aus einer feudalen Gesellschaft raus, mit einem Herrscher an der Spitze, und dieses einer herrscht über die vielen unter ihm drunter, war ja das Prinzip von der Repräsentation. Mhm. Nur, dass es eben kein demokratisches war, sondern ein feudales eben, oder patriarchales kann man auch sagen, und dieses Prinzip der Herrschaft, einer herrscht über die vielen, es liefert, also die Unsicherheit kommt dann eben daher, dass ich nicht weiß, wie der eine heute geschlafen hat und was er gerade sich jetzt ausdenkt. Also das ist ja die Unsicherheit. Und die Institutionen
transzendiert das von außen.
Haben nachvollziehbare und nachprüfbare Verfahrensweisen, die natürlich dann den Einzelnen einfach auch Schutz davor geben, willkürlich
wo dann halt tatsächlich auch
zu was gezwungen zu werden. Das also ist ja ein Versuch der mit der Macht so umzugehen, dass sie ein bisschen weniger schädlich ist, als sie vorher war. Und die Frage wäre, gäbe es jetzt die Möglichkeit, eine noch bessere Art zu finden, die Beziehungen der vielen zu regeln, ohne dass es eben negative Begleitumstände hat? So.
Ich finde das gerade ganz, also ich habe neulich angefangen, endlich mal den Alternativlos 23 zu hören. Über Verschwörungstheorien geht es da, was ich leider, ich finde den Podcast selber nicht so doll, das hat mich aber so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Weil eigentlich ist ja eine Organisation, man könnte es auch als Verschwörung bezeichnen. Leute setzen sich zusammen und beschließen, so, wir verschwören uns jetzt dazu, irgendwas zu tun. Dem geben sie dann einen mehr oder weniger offiziellen Rahmen. Und je nachdem, wie stark diese Verschwörung ausgeprägt ist, hat das dann unterschiedliche Konsequenzen, angefangen bei irgendwie, hey, wir machen zusammen einen Podcast, hin zu wir sind die katholische Kirche. Wenn man Verschwörung
Beispiel ist, weil da das mit der Willkür ja noch funktioniert. Also wir haben das da noch. Also.
Und weil es da für mich nach außen besonders verschwörerisch wirkt, was da so abläuft. Und aber es gibt ja dann auch so dieses die Verschwörung oder die Organisationsform Geld. Also wir sind ja zum Beispiel hier innerhalb dieses Kontinents die Leute, die an ein bestimmtes, die an Scheine in einer bestimmten Farbe glauben und uns vorgenommen haben, wir akzeptieren jetzt alle, dass das viel wert ist und das nicht so viel wert ist. Und mal gucken, ob die Griechen da jetzt noch lange mitspielen dürfen bei unserer Geldscheinerkennung. Mhm. Und also insofern, natürlich haben sie auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. So eine Organisation, wenn sie einmal da ist, sie macht ja auch Dinge stärker.
Und da siehst du ja auch gerade dieses Vertrauensproblem, dass du halt tatsächlich die ja momentan sozusagen darin, du hast halt diese verschiedenen Organisationen, die Staaten sind, mit ihren Volkswirtschaften und so weiter und so fort, die halt alle sozusagen diesen Glauben mit ihrer reinen Existenz dadurch befeuern wollen, dass diese Scheine etwas wert sind, weil sie sagen, guck mal, wir haben so ein BMI und ein Bundes wie heißt es, ein Binnenwirtschafts blablabla Index und deswegen ist unsere Währung auch so viel wert und so.
Ja, ne? Das, probieren das ein bisschen zu begründen. Genau.
Und dann gibt es halt andere, so Trolle, die sagen so, nee, stimmt ja gar nicht, haha, ihr seid ja gar nichts wert. Und dann kriegen die halt alle irgendwie so Identitätskrisen und
genau. Inflation ist eigentlich nichts anderes als eine gesamtwirtschaftliche Identitätskrise.
Sozusagen. Nee, aber ganz, ich wollte nochmal noch ein anderes Beispiel für Organisation reinbringen. Ich habe jetzt am Wochenende habe ich mich mit Alexander Müller auch unterhalten. Alexander Müller von der Hedonistischen Internationalen. Ah. Das ist der einzige Mensch, der Linus Torvald und John von Neumann die Hand geschüttelt hat.
Und wer ist das?
Ja, Linus Torvald.
Nicht, ja, aber der andere denn?
John von Neumann, programmierbare Prozessorarchitektur erfunden hat. Naja, jedenfalls.
Sie konnten sich nicht leiden.
Nein, das sind
Entschuldigung,
das ist so ein Insider auch, der versteht, glaube ich, jetzt auch tatsächlich nur ganz wenige.
Ich halte mich jetzt mal raus.
Die verstehen jetzt, glaube ich, ungefähr jetzt von unseren Lesern vielleicht, von unseren Hörern vielleicht 10 oder so.
Okay.
Und dir erzähle ich das auch noch nachher, aber ich kann es jetzt hier im Podcast nicht machen.
Oh Gott. Jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo innerhalb dieser Organisationsform Podcast und Hörer so eine kleine Unterorganisation von 10 Leuten ist, die jetzt gerade vor Lachen am Tisch liegen.
Einschluss und Ausschluss. Operation.
Ja,
Einschluss- und Auslöschungsoperation.
Ich mag Organisationen nicht, aber ich mache hier mal so eine kleine geheime verschwörerische Unterorganisation auf.
Ja, das ist das Geile. Es braucht nämlich gar keine Strukturen, sondern es braucht ja tatsächlich nur irgendwie so ein geheimes Wissen oder so etwas. Ja? Also es gibt ja irgendwie diesen Schibolett.
Ach, nur so ein geheimes Wissen. Nur so ein geheimes Wissen. Mr. Kontrollverlust. Man braucht ja nichts weiter als geheimes Wissen.
Dieses Schibolett. Schibolett ist das ja sozusagen. Also Schibolett ist irgendwie aus der Bibel auch so ein Begriff von, ich weiß nicht, welche Völker das waren, die sich da gekloppt haben und dann kam dann, jedenfalls hatten sie dann, war so Krieg und dann kam dann immer, wenn die Leute so über die Brücken gehen wollten, hatten sie dann, so waren so Wachen und die haben dann gefragt, dass sie Schibolett das Wort aussprechen sollten, das heißt irgendwie Getreide oder so etwas, ja. Und dann war es halt so, dass das eine Volk dann eben dieses eine bestimmte Betonung falsch ausgesprochen hat und daran haben sie erkannt, dass das halt die von der Gegenseite sind und haben sie halt einfach abgemeuchelt. Also sozusagen die.
Ah, okay.
Also der Zugangscode war das richtige Aussprechen eines bestimmten Begriffes. Das ist so ein bisschen das Geheimwissen. War sozusagen, ob du innen oder draußen bist, ja?
Wie war das denn? Es gab war das nicht im Zweiten Weltkrieg, dass das auch die Amerikaner gemacht haben, dass die als Code haben, die ein Indianer. Stamm, dessen Sprache niemand außer diesen Indianern sprechen konnte, nehmen. Aha, und dann haben die einfach als Funker überall hingesetzt und dann haben die da fröhlich rumgefunkt und die Nachrichten durchgegeben und niemand konnte es entschlüsseln und die brauchten keine groß aufwendige Verschlüsselungsalgorithmen dazwischen zu pappen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so ein.
Aber was ich eigentlich erzählen wollte, also Alexander Müller erzählte nämlich von Hedonistische Internationale und die haben halt auch immer das Problem. Sie sind natürlich auch Chaoten, sie wollen natürlich auch alles informell gestalten und sie sind noch viel, viel informeller als der CCC.
Yeah.
Das ist so ein bisschen auch wie Anonymous, jeder kann da mitmachen, jeder kann übrigens auch das Label nehmen und sagen, so, wir sind jetzt auch Hedonistische Internationale Sektion XY, kann sich jeder eine Sektion gründen und dann wird das irgendwie auch auf dem Blog irgendwie erwähnt oder sowas und jedenfalls hat sich jetzt die Hedonistische Sektion Berlin hat sich dann aufgelöst. Aber sie hat sich nicht wirklich aufgelöst, sondern nur, um die Spinner loszuwerden, die halt dort irgendwie so angefangen haben mit Vereinstrukturen da so intern. Also irgendwie irgend so,
Ja, toll, jetzt kommen die Spinner wieder. Jetzt hast du denen Bescheid gesagt.
Oh, scheiße. Naja. Also ich finde die Hedonistische Internationale, die macht das sehr, sehr offensiv. Geht sie halt mit Strukturbildung um und zerschlägt sie, indem sie sich einfach komplett auflöst.
Na gut, aber da geht natürlich auch mal was bei kaputt. Also ich finde aber, dass ich bin auch eine große Anhängerin von Ausschlussmechanismen und Zugangsbeschränkungen. Ich bin eine große Anhängerin von Organisationsformen, die über persönlichen Beziehungen sind. Also fast alle.
Mafia zum Beispiel.
Ja, oder Feminismus. Also fast alle meine feministischen Netzwerke bestehen aus persönlichen Beziehungen. Also da kommt nicht jede rein, da weiß überhaupt nicht jede was davon, sondern Leute werden eingeladen. Das geht natürlich nur, wenn man nicht beansprucht, gesellschaftliche Macht auszuüben. Ne? Also das ist sozusagen der Punkt, wenn wir dann nicht die Weltverschwörung machen. Aber die Qualität, die Qualität von Zusammenarbeit ist größer, wenn man eine Auswahl trifft, wer da mitarbeitet. Und wenn ich vorausgesetzt sozusagen dann natürlich, dass die Auswahl nicht danach läuft, wer passt zu uns oder wer sagt dasselbe, was wir auch immer sagen, also wer ist mit uns einer Meinung, sondern wer wäre interessant, gerade wegen einer anderen Meinung. Okay, also weil das dann natürlich überhaupt erst...
Naja, und das hatten wir ja auch schon, also so diese also man hat nach außen hin nichts, worauf man sich wirklich wir hatten ja hier schon das Thema Feminismus mal und das kommt einem ja so als Außenstehender oder als so vor wie so eine Wand mit Tausenden an Meinungen und dann sind dann hin und wieder mal einzelne Personen, die so rausleuchten, aber so jetzt, also eigentlich muss man ja, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn man da so einen Einblick, also wenn man das für sich aufbauen will, dann muss man da Gruppen bilden, muss sagen, so das sind die und die sind eher der Meinung und schon, also wenn man sich die Organisation nicht selber gibt, dann machen es doch andere für einen, oder?
Inwiefern?
Dass man dann zugeordnet wird.
Ja, du bist doch so wie die und die. Und dann bist du da drinnen und kannst dich nicht dagegen wehren.
Aber ich finde, das ist total die große Stärke des Feminismus, dass es ja die einzige soziale Bewegung ist, die nie Organisationsformen ausgebildet hat. Oder außer kleine Knäuel, ja. Also nie eine Arbeiter, also was wie eine Arbeiterpartei, so gab es noch nie eine Feminismuspartei. Also, weil das auch, ich glaube, nicht. Ich glaube ja, dass es bei der Politik immer weniger um bestimmte Inhalte gibt, sondern eher, dass wir über die Form von Politik machen sprechen.
Ja.
Also da kann man jetzt bei den Piraten anfangen oder da kann man bei dem Erfolg von Merkel, Kraft und so weiter weitermachen. Und da ich finde, das, was mir am Feminismus gefällt, ist, dass es nicht darum geht, eine bestimmte politische Ideologie zu haben. Also mit Inhalt, Parteiprogramm, ja, dem man zustimmen muss, sondern dass es um eine andere einen anderen Habitus geht, eine andere Art, also der und das Zentrale im Zusammenhang mit Feminismus ist weibliche Subjektivität. Also Frauen sagen, was sie sagen wollen, egal ob das erlaubt ist oder nicht, nach dem, was bisher für normal gehalten wird. Also die Aufmerksamkeit dafür, dass da ein Problem ist. Also ich glaube, also zumindest ist das, was mir am Feminismus gefällt, weil ich könnte mich nie irgendeiner Ismusgruppe zuordnen, die inhaltlich festgelegt ist,
weil das viel langweilig ist. Aber ist das nicht auch das mediale Problem des Feminismus? Weil, also jetzt, wir sind jetzt hier schon sehr weit gebildet, wir hatten ja schon Helga hier und so, die hat uns das schon alles. Und so, wir sind jetzt schon
weit gebildet. Der offizielle Feminismus-Podcast quasi.
Aber wenn man tatsächlich so den Mensch auf der Straße fragt, dann ist für den Feminismus Ali Schwarzer. Punkt. Und das ist einfach so. Und das heißt also dadurch, dass der Feminismus selber keine Strukturen und keine Metastruktur hat, sich halt die Medienlandschaft, das kann man durch die Medien durchaus vorwerfen, für sie referenziert Feminismus auf Ali Schwarzer und da ist dann Schluss. So, genau. Ja. Und
weil das in der Repräsentationslogik stimmt, weil sie die einzige Feministin ist oder die einzige, der es gelungen ist, aber es haben viele auch gar nicht den Anspruch, aber sie hatte den Anspruch, für eine Bewegung zu sprechen.
Sie hat eine Organisation gebildet, sie hat sich
die Emma, gut, es gibt ja viele feministische Projekte, aber sie hat eine Institution gegründet, auch mit dem Anspruch, repräsentativ, also zu repräsentieren.
Ja.
Und das ist natürlich genau das, was auch innerhalb dieser Medienrezeptionslogik, die eben von solcher Art, was die verstehen können. Das andere können sie nicht verstehen, aber ich glaube ja nicht, dass der Feminismus deshalb einflusslos gewesen wäre. Also wenn man sich mal anschaut, wie krass sich Geschlechterverhältnisse in den letzten 40 Jahren verändert haben, kann man ja nicht sagen, dass das eine erfolglose soziale Bewegung gewesen ist.
Ja.
Sie hat ja Erfolg gehabt, aber eben nicht Erfolg im Sinne von dieser Art von Sichtbarkeit. Also, ich meine, guckt, liest ja mal, was in den 50er, 60er Jahren über Frauen sagt.
Nee, das also ist
doch irgendwie Galaxien entfernt und natürlich.
Da ist unglaublich viel passiert, das ist gar keine Frage. Ich nehme jetzt mal als Gegenbeispiel Umweltbewegung.
Ja.
Und was die, wie ich finde, in deutlich kürzerer Zeit mit vergleichbarem Aufwand geschafft hat, würde ich sagen. Also ist jetzt bestimmt
schwierig zu vergleichen.
Ist total schwierig zu vergleichen. Aber es ist so rein gefühlt her hat die Umweltbewegung schon mehr erreicht mit vergleichbaren vielleicht etwas mehr Aufwand. Das ist jetzt so mein Eindruck. Süß. So
verbraucht sie wir auf jeden jetzt Fall weniger Energie als vor 40 Jahren? Ich bin mir nicht so sicher.
Also sie hat auf jeden Fall sichtbarere Strukturen hinterlassen, das kann man vielleicht sagen.
Sie hat sichtbare Strukturen hinterlassen und ich weiß nicht, ob man, also es ist wirklich nicht machbar, es ist sehr subjektiv, aber
es ist ja auch deshalb nicht vergleichbar, weil die Umweltbewegung ein klares Thema hat. Sie hat ja einen inhaltlichen Fokus.
Na, Feminismus hat ja eigentlich auch einen relativ klaren.
Nein, das meine ich eben nicht, sondern Feminismus hat immer wieder einen anderen inhaltlichen Fokus. Aber zum Beispiel hat es Anfang des 20. Jahrhunderts den Fokus gehabt, Wahlrecht erkämpfen.
Ja. Ja,
dann hat es später den Fokus gehabt, okay, Wahlrecht kämpfen hat nicht gereicht, wir müssen auch eine andere Art von Gleichstellung verwirklichen. Inzwischen hat es den Fokus, okay, die Gleichstellungspolitik hat auch noch nicht alle Probleme gelöst. Also
es geht eher darum. Es gibt immer dasselbe Ziel und man
das wird. Es gibt kein Ziel. Es gibt kein. Also es ist. Ich glaube, das, was der Feminismus will, ist eine so grundsätzliche Infragestellung dessen, was seit 4000 Jahren Grundlage der menschlichen Kultur ist, dass man das überhaupt nicht auf irgendein Ziel festlegen kann. Und es geht darum, wie denken wir den Menschen? Was stellen wir uns unter Menschen vor? Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit sowas wie Arbeiterbewegung oder Umweltbewegung, wo es wirklich um abgrenzbare inhaltliche Sachen geht. Also stellen wir uns den Menschen als einen vor, als Idealfall, oder denken wir den Menschen wesentlich plural? Also gehen wir davon aus, dass wir irgendwelche Regeln haben können, die dann für alle Menschen gelten? Oder geht das gar nicht, weil die Menschen nicht einheitlich zu denken sind, sondern weil das nicht einheitlich sein, nicht eins sein. Also das sind wir an so tiefen Wurzeln, dass man das überhaupt nicht auf. Also das konkretisiert sich dann immer in einzelnen Themen, je nachdem wie die Zeit ist, aber als Gesamtbewegung ist das.
Aber ich wette, also ich wette, dass Leute aus der Umweltbewegung durchaus, also das, was man nach außen hin sieht, dass das, klar, jetzt geht es darum, Atomkraftwerke abzuschaffen, und vor 20 Jahren war es gegen sauren Regen demonstrieren und auch schon Atomkraftwerke abschaffen, aber so, dass es natürlich auch vielen dieser Leute durchaus auch so, wie gehen wir mit der Umwelt um, wie leben wir in der Natur, begreifen wir uns als Teil der Natur oder als jemand, insofern finde ich, kann man da durchaus parallel, aber müssen wir jetzt auch gar nicht.
Ist
jetzt auch,
aber dann, ist glaube ich aber auch heterogener, als du glaubst, also dass diese Konzentration auf die Atomkraft ist glaube ich nur in Deutschland so.
Gar keine Frage.
Es gibt zum Beispiel auch in England gibt es halt echt sehr, sehr aktive, grüne und umweltbewegte Leute, die halt auf Atomkraft setzen, um Kohle und so. Also es ist halt tatsächlich, das sind ja auch unterschiedliche Ziele. Alle sagen zwar, ja, nee, wir wollen eine bessere Welt. Ja, und das ist vielleicht, da kann man die Parallele sehen. Irgendwie die Feministen wollen halt auch einfach eine bessere Welt, eine gerechtere Welt, eine, wo Dinge besser funktionieren. Und das ist halt, kann man, glaube ich, für die Umweltbewegung auch sagen. Ja, die Ziele können aber im Detail durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein.
Und
genau.
Gut.
Aber in dieser grundsätzlichen Umdenken war die Umweltbewegung natürlich auch nicht erfolgreicher. Also wir haben ja unser Verhältnis zur Natur nicht grundlegend geändert. Da gibt es ja auch Zusammenhänge. Also die, wir müssen jetzt
schon. Ja, ist wirklich jetzt schwer zu vergleichen. Also es ist halt, wenn man, aber also was halt.
Bäume sind immer noch nicht gleichberechtigt.
Ja, und sie sind auch immer eigentlich noch uns scheißegal. Also, wir sehen sie immer noch unter dem Aspekt, was nützt uns das?
Ja, das finde ich ja auch irgendwo, das finde ich ja auch bis zu einem gewissen Grad okay, das sozusagen. Aber okay, wir brauchen jetzt nicht über Umweltbewegung, weil du kommst aus irgendeinem, aus dem Berliner Stadtbezirk Frankfurt, hast du vorhin erzählt.
Ja, genau. Vorort.
Du hast irgendwas von einer Rivalität zwischen Berlin und Frankfurt erzählt, die existiert?
Ja, also in Frankfurt ist ja das Zentrum von Deutschland.
Ach so.
Mhm. Aber Berlin versteht das nicht.
Ach, das ist ja interessant.
Ah, nee, das finde ich auch.
Du bist ja schon auf der Couch, leg dich doch mal kurz.
Na, Naja, es ist halt schon ein bisschen frustrierend, wenn man so im Internet mitliest und alles Interessante, was mit dem Internet zu tun hat, ist immer in Berlin und nichts ist in Frankfurt. Aber
alle Datenpakete werden durch Frankfurt geroutet.
Außer dieses
geroutet.
Wochenende natürlich, genau. Außer dieses Wochenende, wo Frankfurt natürlich...
Frankfurt ist ja der große Peering Point, genau. Ne? Also jetzt im Internet, aber insgesamt. Also erst das große Umschlagplatz von allen, von Menschen, von Informationen, von, ich meine, das ist halt die
von
Börse ist dort. Genau,
von Flugzeugen.
Dort ist die Börse angesiedelt, dort ist der größte Internetknoten, glaube ich. Ist er, glaube ich, immer noch der größte
Internetknoten.
Da ist und irgendjemand hatte mal diesen schönen Begriff, ich weiß nicht mehr, wer das war, den Begriff des Unortes geprägt. Ja? Also der Ort, an dem man sich nicht aufhält, sondern der so Transit ist. Ja.
Ja.
Und Frankfurt ist ja genau. Frankfurt ist eine Stadt gewordener Transit. So, ja? Also
denken die Leute,
niemand
die
ist da,
wohnen, aber niemand wohnt da. Nein. Ja.
Ihr seid ja nur Infrastruktur. Ihr seid nur Teil der Infrastruktur. Ihr müsst uns mit Brötchen versorgen, wenn wir da mal durchfahren. Und
wobei natürlich der Vorteil dieses schlechten
Der größte Flughafen natürlich.
Der größte Flughafen, man kommt schnell weg. Also Frankfurt ist ja auch so klein.
Sehr praktisch.
Also alle Leute, die ich kenne, die in Berlin wohnen, wenn sie jammern, was sie natürlich nie tun, weil Berlin die tollste Stadt im Kosmos ist, aber der kleine Wermutstropfen ist dann, man braucht so lange, bis man raus ist. Man muss eine Stunde
fahren. Wer will denn raus?
Ja, doch. Manchmal, in Frankfurt musst du dreimal langs hinfallen, dann bist du raus.
Ja, dann ist man in Mainz.
Das ist das Problem. Man kommt dann relativ
schnell. Ist Mainz wirklich raus?
Naja, man kommt schnell weg. Aber Frankfurt ist natürlich total unterschätzt imagemäßig. Was aber in Bezug auf Gentrifizierungsprozesse gar nicht so schlecht ist. Wobei leider die Immobilienleute inzwischen gemerkt haben, dass es gar nicht so schrecklich ist, wie alle immer behaupten, in Frankfurt zu sein. Also die Immobilienpreise ziehen auch an, aber nicht so krass, glaube ich, noch nicht wie in Berlin.
Also du darfst das natürlich jetzt hier nicht sagen, sonst hast du sofort
einen großen Run. Die Leute hören das nicht. Also die Leute, wenn man sagt, Frankfurt ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf, dann geht so ein Filter an. Das dringt bei den meisten gar nicht.
Ich war letztes Jahr in Frankfurt, das erste Mal in meinem Leben überhaupt. Also ich hatte keine Erwartung und so schlimm war es dann doch nicht. Also es gab ein Dönerschiff, das war ganz lustig.
Was?
So ein Schiff auf dem Main, wo man Döner kaufen konnte.
Ah.
Ja. Und was ich ja...
Das fehlt hier
definitiv. Und ich fand diese Skyline schon krass, weil ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen in den Voralpen zu sein. Irgendwie so und hinten, egal wo man war, so man hat vorne so diese mittelalterlichen Städtchen gesehen und hinten immer so, das ist der deutsche Banktower, genau. Der bis unter den Himmel geht. Also das ist so, das fand ich schon erschreckend, diese Dominanz dieser ganzen Türme da drin. Gerade, weil der Rest ist ja doch eher flach, das denkt man ja immer nicht so.
Ja. Frankfurt ist eine Ansammlung von vielen kleinen Dörfern. Ja. Hm. Was ich halt Schöne finde in Frankfurt ist, ich habe den Eindruck, aber das kann auch mein Vorurteil gegen Berlin sein, dass die Szenen noch mehr vermischt sind. Weil es so klein ist, kann man nicht so sehr sich nach Stadtteilen ausdifferenzieren, sondern man trifft halt die unwahrscheinlichsten Leute einfach, wenn man irgendwo hingeht. Also die Banker und die, also es ist...
Ja, haben wir hier halt alles nicht. Wir haben hier keine Leute mit Geld, sowas gibt es halt nicht.
Ihr seid alle arm.
Ja. Hier gibt es Prekariat und sobald man angestellt ist, ist man hier was Besseres.
Nee, das stimmt aber schon, dass sich das so stadtteilmäßig das echt extrem segmentiert. So. Also es gibt durchaus Leute, Stadtteile, wo Leute wohnen, die Geld verdienen.
Echt?
Sogar in Berlin.
Wir sind da nur nie.
Ihr müsst doch mal einen Ausflug hin machen.
Ja, Charlottenburg, wann bist du denn das letzte Mal in Charlottenburg?
Ach, Charlottenburg ist doch nicht reich.
Nein, nicht reich, aber die verdienen Geld. Also so normal. So normal reich, so ein bisschen eher so wie Frankfurt halt.
Ja.
Aber Charlottenburg ist Frankfurt.
Ganz interessant.
Wahrscheinlich werde ich da in Zukunft dann öfter sein, wenn der Apple Store endlich aufgemacht hat.
Ich war zu Gast bei einem Podcast. Ich habe fremdgepodcastet.
Du hast fremdgepodcastet.
Ja,
wurde schon berichtet.
Schöne Ecken.
Ich habe schon geweint.
Schöne Ecken-Podcast an dieser Stelle empfohlen. Letzte Folge war ich habe sie durch meinen Kiez gebracht. Und wir haben uns unter anderem über die Frage unterhalten, also diese Idee, den Podcast Schöne Ecken zu nennen, weil es hat immer so einen Regionalbezug. Sie gehen halt durch eine Stadt oder irgendwie zu einem Ort und lassen sich etwas zeigen und sagen halt Schöne Ecken.
Ach, sag mal, die sollen mal nach Frankfurt kommen.
Ja, die sollten mal nach Frankfurt kommen.
Das ist doch Schöne Ecken.
Da gibt's Schöne Ecken.
Der Witz ist halt, das ist ja sozusagen so eine Dialektik. Ja? Wenn du sagst irgendwie Schöne Ecken, dann meinst du damit so eigentlich ist die Stadt hässlich, aber sie hat schöne Ecken. Ja. Und da gibt es halt so diese Typologie zu sagen, und der Podcast kommt eigentlich aus Hannover, deswegen, ne?
Oh, ja.
Und ich meine, ich kenne das Problem, ich komme daher und dann irgendwie so Hannover, dann musst du immer sagen, so, ja, aber Hannover hat auch seine schönen Ecken.
Ich glaube, Hannover ist fast noch schlimmer imagemäßig als Frankfurt.
Oder? Ich glaube auch, ja. Es sind vor allem noch viel unbedeutender in jeglicher Hinsicht. Aber auf jeden Fall, Hannover hat auch seine schönen Ecken, aber eigentlich bist du schon in der falschen Stadt, wenn eine Stadt schöne Ecken hat. Ne? Also es gibt dann halt irgendwie andere Städte, wie zum Beispiel über Hamburg würde man nicht sagen, Hamburg hat schöne Ecken, weil Hamburg ist irgendwie schön.
Oh, da regnet es doch den ganzen Tag.
Ja, und? Das ist trotzdem schön.
Das ist überhaupt nicht schön.
Das ist nur, damit es nicht noch schöner ist.
Ach so.
Okay. Ich will jetzt auch keinen.
Oder was weiß ich, Rothenburg ob der Tauber.
Rom ist schön. Also wenn man jetzt mal von schönen Städten redet.
Ja, aber da kann man ja nicht leben.
Doch.
Ich dachte, da kann man, also in der Innenstadt, habe ich gehört, kann man überhaupt nicht leben. Kann man sich überhaupt nicht bezahlen, da zu wohnen.
Naja, das stimmt. Man muss ja nicht in der Innenstadt. Die Innenstadt ist ja so klein wie die Innenstadt von Frankfurt. Ja, nee, natürlich, Rom ist teuer. Aber, ja, ja. aber Rom ist fast teuer, ja, aber trotzdem schön.
Ja.
Aber jetzt wollte ich nicht mehr. Erzähl von den schönen Ecken.
Ja, und Berlin hat eigentlich auch schöne Ecken. Ist eigentlich jetzt auch nicht die schönste Stadt, aber sie ist unfassbar interessant. Darauf kamen wir auch dann irgendwann im Gespräch.
Ja, schön ist es ja, schön ist was anderes. Das genau. Stimmt. Das ist.
Berlins Vorteil ist die Stadt
und so, das ist schon geil. Muss man ja mal echt mal sagen. So hier so unter Linden und so und Gendarmenmarkt und Museumsinsel und so. Die Ecke ist schon alles. Das ist, schon, ja. Auch, das ist auch schön, finde ich.
Ja, kann man machen. Oh, oh.
Nein, aber ich halt finde
so wie Paris oder so.
Ich weiß ja nicht, vielleicht ist, ich weiß nicht, ist Berlin selbstreferenziell? Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn zum Beispiel auf Facebook irgendwelche Veranstaltungen angekündigt werden, dann steht eine Straße dabei, aber dass das in Berlin ist, muss man gar nicht mehr erst dazu schreiben, weil sich das eh von selbst erklärt. Also so mal als Außenwahrnehmung, ja.
Ja, nee, also ich würde dir mal.
Ich kenne das, ja.
Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich muss dir zustimmen, als mir wirklich so das Gefühl, als ich auf Facebook eben auch so eine Event-Einladung bekam. Und dann, das ist ja gar nicht in Berlin. Ja. Das war so dieses: geht das? Kann man bei Facebook Ereignisse einstellen, die nicht in Berlin sind? Das war so wirklich so dieses kurze Gefühl. So, es ist einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt, also ja, es ist selbstreferenziell, ich weiß nicht, ob es.
Aber zu Recht.
Ja, tatsächlich, naja, es ist so, ja, irgendwie schon zu Recht, weil das ist nun mal die Hauptstadt hier. Also das ist.
Voller ist es die Hauptstadt vom Internet. Das kann man echt, das kann man nicht anders sagen. Also hier ist wirklich alles einfach, ja.
Twitter ist jetzt ja auch nicht mal Köln, wobei das ist jetzt schon.
Genau, sogar Twitter ist hierher
gekommen. Du musst gerade hier nochmal kurz Kopf.
Ich muss, nee, ich weiß nicht.
Alles ist gut.
Ja, so hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast haben wir da schon mal drüber geredet, dass Berlin halt tatsächlich, ich meine, hier sind alle Leute, die man so kennt. Außer Antje Schrupp.
Nein, man kennt ja auch.
Kommst du?
Nee, ich komme nicht, bleibe in Frankfurt.
Okay.
Das ist ja kuschelicker.
Ja, ja.
Naja, ich meine, nein, es ist eben nicht das Zentrum von allem. Es ist zum Beispiel nicht das Zentrum vom Feminismus. Das habe ich ja gesagt. Ich reise ja relativ viel rum, weil ich eingeladen werde zu hier, nach da und so weiter. Und das ist meistens woanders als in Berlin. Das gibt es in Bayern und in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen und im Schwarzwald und.
Aber dann muss das hier mehr her.
Nee, hier gibt es ja auch sowas, aber ich meine, es ist, glaube ich, mehr verteilt. Also der Feminismus ist mehr verteilt über die Regionen als.
Über die Religion oder
über die Regionen? Ja, okay. Als das Internet.
Jetzt haben wir jetzt ganz oft schon den Feminismus angesprochen und auch irgendwie die verschiedenen Arten und Spielarten oder thematisiert. Aber jetzt sag doch mal, lass uns mal über deine Spielart des Feminismus
reden.
Genau. Oder wolltest du noch was über.
Ich wollte noch mal kurz zu dieser Occupy-Bewegung, die du schon angesprochen hast.
Wo wir gerade in Frankfurt sind.
Genau.
Ja. Das
kann man vielleicht auch kurz, weil Feminismus wird ja wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher sein.
Bist du da Teil von?
Ich bin nicht so richtig Teil von politischen Gruppierungen. Ne? Von daher wäre ich aber hingegangen, wenn ich in Frankfurt bin, natürlich.
Wie also ist das
wäre, wenn
da ist das gewesen. Also da gibt's da, also hier in Berlin ist das so kurz gewesen, da sind irgendwie alle am Reichstag vorbeigegangen, haben sich gewundert, dass sie von der Polizei vertrieben werden, und seitdem hat da nichts mehr stattgefunden.
Ist auch schwierig, was in Berlin. Berlin hat irgendwie jeden Samstag sind da irgendwie zig Demonstrationen hier.
Und
irgendwie.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile bei 2 Sekunden und
so. Echt, ist das so?
Ja, ja.
Na gut, da Frankfurt ja ganz klein ist, kann man den Demonstrationen dann nicht so gut aus dem Weg gehen, weil man eigentlich, wenn man dann in die Stadt geht, auf jeden Fall drüber fällt. Und wir hatten ja seit den ganzen Winter über dieses Occupy Camp an der EZB, ne?
Okay, okay.
Also das war diese Hochhäuser.
Ja.
Eines davon.
Ah, ich weiß, wovon du sprichst.
Eines davon ist die EZB.
Links oder rechts vom Flughafen?
Nein, okay, erzähl weiter. Und da ist so eine kleine Grünanlage drumherum.
Ja.
Und da waren halt Zelte dieses Occupy-Lager seit Monaten.
Und das ist jetzt am.
Das ist jetzt geräumt worden, habe ich gelesen.
Auch unter irgendwie fadenscheinigen Gründen, dass da mal kurzfristig,
Ich muss mal kurz
zelten
hier.
Nee, es gab irgendwie, dass es eine Unterbrechung sein sollte, wohl laut Polizeiangaben oder sowas. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Oder soll das wirklich eine permanente Räumung sein?
Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt, das war ja vorgestern oder so, da war ich schon nicht mehr in Frankfurt und habe das auch nur jetzt aus der Ferne mit erlebt. Ja, und dann gab es jetzt ja verschiedene Demonstrationen. Also es ist ja auch naheliegend, dann so Finanzkapitalismus-Demonstrationen in Frankfurt zu machen, eben
dieser
Banken und der EZB. Und da gab es am 31. Mai war das gewesen, ja, diese große, wo es dann auch zu Prügeleien und so gekommen ist, weil das von sehr antikapitalistischen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung jetzt einfach zu einem völligen Austicken der Frankfurter Ordnungsbehörden geführt haben. Die haben ja alles verboten und wieder verboten und das ist natürlich.
Also es gab eine 1. Mai-Demo in Frankfurt oder wie?
Nein, die gab es natürlich auch.
Ja.
Nein, aber es gab eine, diese M31, das war der 31. Mai, das war von so linksradikaleren Gruppen aufgerufen, eine internationale Demo.
Aber der 31.
März.
Ach, März, okay.
Ja, sorry, März.
Ja.
Und
Walpurgisnacht. Nee, März, April. Ach so, okay, 31. Okay, okay, jetzt habe ich die Monate. Gut, März.
Und da es gibt ja sehr viele linke Gruppierungen, die zu Demos aufrufen können. Und ich glaube, dass diese Ordnungsbehörden das jetzt nicht zusammengebracht haben und dass sie jetzt in völliger Panik reagieren. Und durch diese sehr absurden Verbote fordern sie natürlich raus, dass jetzt alle kommen. Ich meine, jetzt weiß jeder von dieser Demo, auch der vorher nie was davon gehört hat oder so. Und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt leider eben nicht verfolgt,
was
passiert. Aber
ich finde diese Demonstrationsform des Zeltens, das finde ich interessant. Ich glaube, das hat so ein bisschen Tahrirplatz angefangen. Über Spanien, über Madrid ist das so ein bisschen gegangen. Irgendwie hatte man es bei S21 dann ja auch irgendwie im Schlosspark, diese ganzen Leute, die zelten. Mhm. Ich war letztens irgendwann in London, da direkt vor dem Parlament ist auch so eine große Zeltgemeinschaft und jetzt halt dort in Frankfurt Occupy. Und ich frage mich, ob das halt so eine Demokultur ist, die sich so ein bisschen von den Schlangen beim Apple Store.
Von was?
Bei den Schlangen vom Apple Store
abgeguckt
hat. Weil die waren die Ersten, die so gezählt haben.
Genau, ich mache dann auch demnächst Occupy Moscow Center, und wenn ich in die Keynote will.
Naja, gut, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass man, ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass solche Bewegungen ja nicht mehr sind. Wir haben eine feste Position, die schreiben wir aufs Transparent, tragen die einmal durch die Stadt und das war's dann, sondern dass es ja auch darum geht, ein Thema zu bearbeiten, und das kannst du ja nicht mit einem Slogan. Das heißt, bei diesen Camps gibt es dann ja Veranstaltungen und Vorträge und Diskussionsrunden und sowas. Das sind ja produktive, also das sind ja eigentlich weniger Demonstrationen als der Versuch, einen Ort zu schaffen, wo man Alternativen diskutieren und ausprobieren kann.
Stimmt, das ist interessant. Und also eher so ein Workshop.
Sehr lustig, dass so dieses aus der. Hat das was mit dem Netz zu tun, dass das so ist? Oder ist das einfach. Also, ich habe ja irgendwann mal die Theorie gehabt, dass das so so organisiert ist wie IP, also so wie das Internetprotokoll, sodass niemand ist mehr so richtig Chef und alle sind so ein bisschen am, also das, was wir auch ganz am Anfang hatten, das Thema. Und jetzt kommen diese Leute an und stellen fest, Mist, Demo ist so nicht mehr das richtige Konzept für uns, weil eigentlich wissen wir noch gar nicht so genau, wofür oder wogegen wir sind. Setzen wir uns doch erstmal hier auf diesen Platz.
Wir finden Scheiße und jetzt reden wir darum, warum.
Genau.
Ja, genau, was man machen
kann. Und aber das aus diesem virtuellen, also dieses aus dem virtuellen Raum abgeguckte System dazu führt, dass man, wo können wir im realen, wo man eigentlich nicht mehr braucht, man hat ja den virtuellen Raum, in dem man eigentlich erstmal über jedes Thema bis zum Erbrechen diskutieren, was ja auch gerne getan wird, könnte und man sich erstmal nicht in irgendwelchen unbequemen Zelten auf Plätze setzen müsste.
Also ich weiß nicht, wie da die Ursache und Wirkung zusammenhängen. Ich glaube, dass das Internet nur ein Medium ist, das diesen Prozess erleichtert, dass der aber auch unabhängig vom Internet schon angefangen hätte, weil diese bisherigen Formen, Politik zu machen, nicht mehr gut funktionieren. Also das Hauptproblem ist ja, dass die zum Beispiel Parlament, ja, der klassische Ort, wo normalerweise politische Entscheidungen getroffen werden, nicht in der Lage ist, mit der Finanzkrise zurechtzukommen. Denn die war jetzt 2008 oder wann war sie? Und jetzt haben wir 2012 und passiert ist ziemlich null in Bezug auf Regulation von Finanzmärkten.
Doch, die Schulden wurden von der einen Stelle zur anderen und aber wieder zur nächsten.
Das hatte ja den Sinn gehabt, sich Zeit zu verschaffen, also um den unmittelbar bevorstehenden Crash zu verhindern, damit man in der Zwischenzeit irgendwelche Maßnahmen ergreift, um das Problem zu lösen.
Und das ist nicht passiert.
Und das ist ja nur ein Beispiel.
Ja.
Also in vielerlei Hinsicht hat sich gezeigt, dass die traditionellen politischen Verfahren einfach nicht taugen.
Ja.
Und diese Unzufriedenheit äußert sich in verschiedenen Wegen, neue Verfahren zu finden und das Internet erleichtert es. Aber ich glaube nicht, dass das Internet die Ursache ist für diese Dynamik, sondern das Versagen der herkömmlichen Politik.
Also, da würde ich mal fast so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass das Versagen dieser Institution schon auch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren genauso offensichtlich war. Also ich glaube nicht, dass damals ernsthaft so wahnsinnig viel besser das Ganze war. Das macht man sich, bildet man sich im Nachhinein vielleicht ein bisschen so ein. Aber gegen den Kalten Krieg haben die auch 50 Jahre nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Es war jetzt ein doofes Beispiel, nehme ich jetzt wieder zurück. Und dass vielleicht ja einfach nur dieser Protest dagegen entsteht, weil man das Gefühl hat, aber es könnte besser sein, weil man eine Idee davon hat, so eine, oder zumindest die Ahnung, wie es ungefähr aussehen könnte, weil man es irgendwo gelernt hat, wie es sich vielleicht besser organisieren kann und dass das dann vielleicht doch wieder ein Netz.
Vielleicht, das ist.
Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass du halt viel, viel schneller eine Gruppe organisieren kannst, die sich gegen etwas organisiert, die gegen einen bestimmten Zustand ist, ja. Ist viel, viel leichter, als tatsächlich diese Gruppe dazu zu bringen, konkrete Lösungsvorschläge, sich auf einen konkreten Lösungsvorschlag zu einigen, beziehungsweise überhaupt zu erarbeiten. Insofern ist tatsächlich halt, sich zusammenzusetzen und dann halt nach einer Lösung zu suchen, vielleicht tatsächlich das gangbarste Argument. Also ich glaube, man kann diese Occupy-Bewegung gleichzeitig zu über- und zu unterbewerten. Also ich glaube, man bewertet sie viel zu über, wenn man sie tatsächlich als einen konkreten Lösungsansatz versteht und verstehen will. Man unterbewertet es aber, wenn man es nicht als einen wertvollen Versuch betrachtet, es zu lösen. Ja? Also ich würde sagen, dass diese ganze Occupy-Bewegung bildet Hypothesen aus, also sozusagen Hypothesen als Form von wir setzen uns jetzt mal einfach zusammen und gucken, wie können wir denn jetzt Politik machen jenseits von etablierten Strukturen und dass sie sich dabei verrennen und dass sie dabei scheitern können. Ne? Das muss man immer mit betrachten und ähnlich sehe ich übrigens auch die Piratenpartei. Aber der Versuch ist erstmal wertvoll, ne? Dass es halt diese Hypothese gibt und dass diese Hypothese versucht, laufen zu lernen. Das ist schon mal wertvoll. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Und natürlich macht es das auch sichtbar. Also es geht ja auch darum, Anknüpfungspunkte zu finden. Und das Internet ermöglicht ja zum Beispiel, das haben wir ganz am Anfang gehabt, Anknüpfungspunkte an fremde Szenen, ja. Leute, die nicht Feministen sind, ja, mit denen kann man reden. Und das genau schafft so ein Zeltlager natürlich auch. Also es gibt ja Leute, die da durchlaufen, die erstmal mit diesen Linken nichts zu tun haben. Aber dann bleiben sie vielleicht mal vor einem Plakat stehen. Dann trauen sie sich nicht, kommen aber nächste Woche wieder. Es ist also die Möglichkeit, dadurch, dass man da Präsenz zeigt über einen längeren Zeitraum, natürlich mehr gegeben, als wenn man nur einmal beim Demozug durch die Stadt läuft. Das ist eher so eine Manifestation, ja. Wir haben jetzt hier unser Häufchen auch hingelegt. Und da ist es eher tatsächlich der Versuch, einen Ort, eine Infrastruktur zu schaffen, die Austausch ermöglicht, also die Kontakte ermöglicht.
Ja, aber es ist interessant, weil du
dass wir vorhin diesen dämlichen Witz erzählten, jetzt muss ich dran denken, also wo du gerade mit dem Häufchen kamst. Jetzt erzähl mal deinen Witz. Okay.
Nein, den Witz wollte ich jetzt nicht erzählen.
Doch, erzähl ihn jetzt mal kurz, sonst versteht das niemand.
Ja, ich hätte Max von einem Witz erzählt, der an sich völlig uninteressant ist, der sich aber so als so eine ein fieses Virus im Gehirn festsetzt und dann immer wieder abrufbar bleibt. Also irgendwie, die ganze Vorgeschichte ist völlig uninteressant, irgendwie, keine Ahnung, Vater und Sohn streiten sich irgendwie, der Sohn wird rausgeschmissen und irgendwann kommt er wieder und kackt auf den Tisch, steckt dort Salzstangen rein und sagt, der Igel wohnt jetzt hier.
Gerade als du das mit dem, so jetzt haben wir auch das Häufchen gemacht, muss ich sofort denken.
Genau.
Der Igel wohnt jetzt hier.
Und irgendwie, das ist eine Struktur, die jetzt im Kopf existiert, die dann wieder immer jedes Mal reaktualisiert wird, die immer sehr, sehr leicht reaktualisiert wird. Oh. So, indem man dann einfach sagt, so, der Igel wohnt jetzt hier.
Wir brauchen mal einen Memetik-Experten.
Genau. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was Memen bedeutet.
Ja, es ist auch nicht
so einfach. Ich kann mich noch dran erinnern. Es ist wirklich nicht so einfach.
Ich hab da.
Aber wenn man es mal verstanden hat, kann man gar nicht verstehen, wie man es jemals nicht verstehen konnte.
Das stimmt. Ich habe da irgendwann mal vor Jahren in der CT einen Artikel drüber gelesen zum Thema Mimetik, den ich total spannend fand. Ich glaube, wahrscheinlich war er, ich weiß es nicht mehr, sogar von Richard Dawkins, der sich ja dieses Mem-Theorem ausgedacht hat und fand das total spannend und immer ein großartiges Thema und eigentlich so ein oder wie funktionieren Gedanken, bla bla bla. Und dann kommen irgendwann diese blöden Internetleute und machen irgendwie, guck mal, kannst ein Bildchen meme. Und das ist für mich das ganze Thema so ein bisschen. Ja. Wobei, es stimmt ja auch. Das ist ja die dümmste Form eines Memes, ist das ein Katzenbild, oder?
Das ist das Katzenbild.
Aber da sind wir auch schon wieder von, das finde ich, also dann, wo wir jetzt gerade diesen Schlenker gemacht haben, Organisation, Struktur, Internet, Meme. Ne? Da kommen wir natürlich wieder über Anonymous wieder zurück zu 4chan. Ja, kennst du vorstellen, ja, ne?
Ja, ja.
Und das ist ja interessant, also dieses ganze Anonymous kommt ja daher, dass halt alle Leute da Anonymous posten und wenn man sich dann anschaut, wie halt tatsächlich dort immer diese Mimetik entwickelt wird, das heißt, jemand macht ein Bildmakro mit irgendeinem Gesicht drin und irgendeinem Spruch dazu und das wird dann entweder aufgenommen und wird dann sozusagen als viral empfunden oder halt anschlussfähig empfunden, ja, und dann werden dann halt ähnliche Makros gebaut mit ähnlichen Sprüchen und dann wird das variiert und dann kann man tatsächlich, finde ich, eher sehen, wie sich halt auch gerade durch das Überindividuelle, das sich dann bildet, ja, also durch diese Anonymstruktur, wie sich dann tatsächlich sozusagen so dieses Meme von sich aus fortpflanzt. Also es gibt keine Autorenschaft mehr, die wird halt komplett negiert und so sieht man halt, wie sozusagen das eine Bild das nächste Bild gebiert, Und dann und da wird das dann plötzlich sehr, sehr sichtbar. Das ist so ein sehr faszinierender Prozess dann immer wieder zu sehen.
Wobei natürlich das auch wieder Ausschlussmechanismen sind, ne? Also ganz
ganz extrem sogar.
Ja, ja, und das ist tatsächlich ein Problem. Also zum Beispiel finde ich ja Twitter ganz toll.
Ja.
Aber es gelingt mir nicht, meine Freundinnen dahin zu bringen. Beziehungsweise gelingt es mir dann manchmal und dann sind sie da 3 Tage und sagen, verstehe ich nicht, gehen wieder weg. Ja? Also Twitter ist, und ich finde das total schade. Ich finde, es ist so ein bisschen, hat ja gegenüber Facebook verloren, in Bezug auf vor allem also Gesellschaftsdurchdringung. Und ich glaube, das liegt, also das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich hätte gerne, dass die ganzen Leute, die ich kenne, auch bei Twitter wären. Aber ich habe fast aufgegeben, sie dazu zu überreden, weil die Leute, die bleiben da nicht. Sie sind dann irgendwie frustriert, verstehen nicht, wovon da geredet wird und gehen wieder weg. Und das finde ich schade.
Durch die Themen meinst du jetzt? Also?
Nein, durch die Themen, die verstehen die Wörter nicht. Die verstehen die Sprache nicht.
Ich dachte, dass dieses Follower-Prinzip, also ich dachte, dass das immer noch so ein bisschen.
Nee, auch das Ganze so Hashtags
nein,
und
die
sowas.
Die,
oder
die verstehen
was,
die genau. Fail, was heißt Fail? Was heißt. Ach Mem, so. Was heißt, wenn du da von außen kommst und das nicht kennst.
Ja.
Und je länger Twitter existiert, desto krasser wird es weil die da sind immer.
Da sind wir wieder bei Schibboleth. Ja, also
das ist genau.
Das ist wieder Schibboleth. Ja, genau. Und das merken wir auch gar nicht, also weil wir halt so tief in dieser Struktur drin sind. Wir haben schon eine eigene Sprache entwickelt. Ja. Das ist halt echt der Witz so.
Ich merke das schon manchmal. Und zwar merke ich das dann schlicht und ergreifend daran, weil ich jetzt nicht mehr die Zeit oder mir nicht die Zeit nehme, die ganze Zeit in Sachen Twitter aktuell zu bleiben und es einfach so im Laufe eines Tages
12 neue Sprachen entwickelt
wurden. Ja, und ich nicht weiß, worum es geht. Genau. Und ich kriege nur mit, dass Jens Best sich wieder über irgendwas aufregt. Ich habe aber keine Ahnung, worüber der sich gerade aufregt.
Ja, aber du kannst mit diesem ich habe keine Ahnung umgehen. Du hast ja schon die Kulturtechnik entwickelt, zu wissen, dass das ganz normal ist, dass man eben die Kontexte nicht weiß. Mhm. Aber wenn Leute da neu hinkommen.
Nee, jahrelang war es so, dass ich
dass du nicht auf so einen Moment
Kontexte kanntest.
Wo ich halt tief genug drinne war, um so weit vorne zu sein, dass ich doch immer natürlich kannte ich nicht alle Kontexte, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kenne so das Wesentliche und das ist nur Randerscheinungswissen und mittlerweile ist es so, dass ich so es waren Wahlen in NRW, habe ich gar nicht mitbekommen. Also
wie ich gestern irgendwie, wir hatten einen Umweltminister.
Ja.
Und das geht mir gerade auch so. Also du hast ja zum Beispiel gleich noch ein Thema, von dem ich jetzt da sitze und okay.
Welches?
Deine Abmahnung, aber das machen wir jetzt.
Ach so, stimmt, die Abmahnung, ja.
Machen wir jetzt ja dann noch
ich
später.
Ich muss leider noch mal aufs Klo gehen.
Dann
gut. Man darf mir nichts.
Sie pullt öfter ein MS Pro als
ich. Ja, ich würde auch sagen, wir müssen jetzt einen Schrupp pullen.
Ein Schrupp pullen.
dann kann ich ja mal kurz diese Abmahnungsgeschichte jetzt mal kurz
erzählen. Genau, und häng dich nicht zu weit aus dem Fenster, nicht, dass du nochmal abgemahnt wirst. Ja,
ne? Also dieser Wichser!
Gut los. Satire.
Oh Gott. Das war Telefonstreich. Leg sie jetzt auf. jetzt fängt das Thema an.
Okay.
Werden wir wieder ernst. Nein, ich habe jetzt gestern tatsächlich ein Einschreiben gekriegt, dass ich wegen eines Blog-Eintrags abgemahnt wurde. Das Ganze hat eine gewisse Vorgeschichte, Also ich habe vor 2009 habe ich einen Brief bekommen von einer Firma, Webgruppe, irgendwas, und da ging es um rechtliche Klärungen wegen ihrer Domain so und so, war das Betreff. Und dann stand dann so drin, ja, Sie wissen ja sicherlich, der Trend geht hin zur
Domain,
wie bei der co.uk-Domain, jetzt gibt es eben auch co.de-Domains und jetzt könne man doch jetzt auch, geben wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Namensrechte auch in dem Namensraum dort abzusichern, bevor die Landrush-Phase dann weg und so, bla bla bla. Und das kam so als offizielles Schreiben so ein bisschen rüber und versuchte so, so halt diesen Anschein zu erwecken, als ob ich jetzt ganz dringend
das mache.
Genau, ja. Als ob sie so eine öffentliche Vergabestelle wären. Mhm. Dabei war es halt einfach nur eine Firma, die hatte dann irgendwie, das war halt relativ kurz vorher waren diese zwei Zeichendomains rausgegangen von der Denik und dann hatten sie die CO-Domain irgendwie anscheinend sich gekapert und haben jetzt halt diesen komischen Trick versucht.
Mit weiteren Subdomains.
Ich habe dort einen polemischen, offenen Brief zurückgeschrieben an den damaligen Geschäftsführer, dass ich ja irgendwie dass ich das ja zunächst für eine Art Betrugsversuch gehalten hätte, aber dass ich natürlich überzeugt bin, dass seine Motive ehrenhaft sind und ich mich im Gegensatz dazu schäme, dass ich ja noch all den Millionen anderen Markenrechtsinhabern unter meiner Domain noch keine Subdomain angerichtet habe und habe ihnen dann angeboten, dass halt für meine Subdomain, also für die co.msprodde Subdomain, er das im Gegenzug auch haben könnte, zwar für zum 10-fachen Preis, den er verlangt, aber und dann irgendwie, weil seine Namensrechte sind dort auch verletzt und dann hatte ich dort halt schon eine Domain eingerichtet und da war ein Bild von mir. Naja, kann man sich im Internet noch angucken, ist noch da.
co.msprodde?
Genau, co.msprodde. Ist tatsächlich schon registriert und verletzt durchaus die Namensrechte von...
wieso hat er dich abgemahnt jetzt?
Ja, also auf jeden Fall, genau, dieser offene Brief, der war dann da und der wurde dann, der war von Google, war der Ansicht, dass dieser Brief bei dem Namen...
Ah. Schönes Bild.
Google war der Ansicht, dass mein offener Brief die wichtigste Treffer zu seinem Namen sein sollte über die letzten paar Jahre. Und,
kann man diesen Effekt vielleicht noch ein bisschen verstärken?
Das fand er irgendwie nicht so richtig gut und deswegen hat er mich auch mehrmals angeschrieben gehabt und ich habe dann aber nicht darauf reagiert. Ich fand den Post so völlig okay, wie er ist und deswegen habe ich ihn auch so belassen. Jetzt habe ich dann doch die Abmahnung gekriegt deswegen. Und muss jetzt irgendwie bis zum Dienstag reagiert haben. Ich habe jetzt gar keine Zeit.
Deswegen hat er dich denn abgemahnt jetzt?
Also erstens, dort ist ein Wort fordern ganz zu einem Anfang. Da fordern sie. Es ist aber durchgestrichen. Und trotzdem, wie, weil.
Also, wie heißt der Laden jetzt nochmal? Warte mal, jetzt suche ich mal diesen Artikel hier raus.
Ja, muss mal Websuche oder sowas heißt das, glaube ich. Websuche.de oder sowas. Ach, ja.
Wie heißt der Typ?
Ich weiß nicht, soll ich den Namen jetzt sagen?
Also ich weiß nicht, ob du dich überhaupt zu dem Thema äußern solltest, aber
eigentlich doof. Ne?
Wenn du es tust, dann wäre es schön, wenn man es versteht.
Ja, ich verlinke den Artikel auf jeden Fall nochmal.
Was muss ich da bei dir suchen, um den zu finden? Websucher? Ah, da, ich habe ihn.
Naja, okay. Jedenfalls dort ist es einmal, wird es fordern, also einerseits das Bild, ne, das hinter dem co.mspro.de, da wird... Anscheinend hat er
dieses... Echt lustig, wenn man seinen Namen eingibt, dann bist du ganz oben. Ich glaube, ich weiß, was dem Schmerzen bereitet.
Ja, aber anscheinend hat er dieses Bild irgendwie auf sich bezogen. Die Geste, die auf dem Bild.
Und mag
aber es steht sie deswegen, obwohl sie einfach so im Internet steht. Und
offensichtlich überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, weil ich meine, CO, wie kommt er da auf die Idee? CO. Na okay, du hast die Domain dafür eingerichtet. Ja, okay, aber dann könnte er dich doch anzeigen wegen Beleidigung oder irgendwie sowas.
Das ja, das ist ja, also beziehungsweise er fühlt sich dort in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt.
In seinen Persönlichkeitsrechten
eingeschränkt.
Das ist doch eine offensichtliche Satire. Also ich meine, offensichtlicher kann doch eine Satire nur nicht sein.
Ja, also das ist halt, also ich finde auch, dass es die Abmahnung ist auf sehr, sehr dünnem Eis gebaut und ich werde da gucken, ob ich das, wie ich das.
Na, viel Spaß damit. Also ich meine, nach meiner Erfahrung ist das so, dass du jetzt.
Ich muss jetzt erstmal die Frist verlängern, das ist das Wichtigste. Steht zwar in der Abmahnung drin, dass die Frist nicht verlängert werden kann, aber das ist Bullshit. Ja, kann man, die können das ja nicht vordingsen. Deswegen werde ich jetzt das verlängern. Und
naja, was jetzt dein Problem sein? Ich meine, sowas kenne ich ja durchaus von
und dann werde ich jetzt mal mit
von Spreeblick, dass es Firmen gibt, die einfach irgendwann stellen sie fest, Moment mal, wenn dann unseren Firmennamen oder unseren persönlichen Namen bei Google eingibt, dann ist das ja vor meinem eigenen Namen. Und dann wollen sie das loswerden. Und das geht da jetzt, denen geht das überhaupt nicht darum, Recht zu haben oder Gerechtigkeit sprechen zu lassen, sondern der will dich da aus dieser Suchmaschine raushaben. Ja. Und wenn du diese Abmahnung jetzt erwidert hast, dann wird er dich wieder abmahnen und wieder abmahnen und wieder abmahnen. Und der hat eine scheiß Firma im Hintergrund und du investiert dafür halt, ich meine, wie viel ist dem das wert, im Zweifelsfall dich da aus sein Suchergebnis rauszuhaben.
Vielleicht solltest du direkt mit ihm verhandeln.
Das dürfte wahrscheinlich so 10.000, 20.000 dürfte ihm das locker wert sein, wenn er ein bisschen Geld hat, wenn er nicht total arm ist. Und dann investiert er die mal und weiß einfach, dass du irgendwann halt keine Nerven mehr hast und diesen Artikel runternimmst.
Ich gucke jetzt erstmal.
Willkommen in der Demokratie.
Ja, also der Punkt ist ja der, wie gesagt, er hält sich da so an Strohhalmen fest, was die Abmahngründe angeht. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er damit große Chancen hat.
Deswegen, nö, das kann ich, also vermute ich jetzt auch mal, ja. Aber das hält ihn nicht davon ab, das nochmal zu machen.
Ja, und aber selbst wenn ich jetzt diese Abmahnung unterschreiben würde, müsste ich den Artikel nicht runternehmen, weil sie tatsächlich, ich müsste halt tatsächlich nur ein paar Stellen editieren. Ich müsste halt sozusagen das Bild runternehmen, ne? Ich müsste, die Forderungen waren da konkret aufgezählt, ich müsste halt ein paar Formulierungen umwandeln und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, der Artikel und der grundsätzliche Inhalt würde da tatsächlich sogar bei dieser Abmahnung, weil, glaube ich, der Anwalt das auch nicht anders gesehen hat, dass das eine andere Möglichkeit gäbe, auch tatsächlich so drin sein. Ich glaube, es ist eher eine Verzweiflungstat. Ich glaube, es ist nicht so, dass er da irgendwie ein großes Kalkül hat. Und ich glaube, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da wirklich groß drüber nachdenkt. Weil,
das ist ja oft so ein Problem.
Ja, ja. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Ich wollte das nur mal irgendwie jetzt schon mal ankündigen. Eventuell, wenn es auf einen Prozess drauf ankommen lassen würde, würde ich vielleicht nochmal irgendwie so eine Spendengeschichte machen, weil ich kann es mir nicht leisten. Also ich bin nach wie vor immer noch sehr, sehr pleite und müsste dann halt gucken, wie ich da an das Geld rankomme für so eine Sache.
Mach ein Kickstarter-Projekt draus.
Genau, ein Kickstarter-Projekt oder sowas.
CO.de kicken.
Genau.
Und dann mal so richtig. Das ist ja, leider ist das, also das ist ein paar Mal genutzt worden. Wir haben damals zu Edical bzw. AdNation-Zeiten hatten wir ja auch so ein ein Topf bei, also das war halt dieses, falls sich noch jemand dran erinnert, dieses Blog-Werbenetzwerk. Und was da dabei war, dass wir einen gewissen Teil des Geldes zurückgelegt haben, um auf Abmahnung reagieren zu können. Also das, das war so ein Topf, von dem wurden Blogger, die abgemahnt worden sind, unterstützt. Das Problem daran war, dass wir das nie so richtig breit getreten haben, weil wir natürlich Angst davor hatten, dass jetzt plötzlich die Leute massenhaft dastehen und wegen dämlichen Abmahnungen, ich habe hier ja nur das Lied von Madonna hochgeladen, jetzt haben die mich abgemahnt, bei uns vor der Tür stehen. Auf der anderen Seite, ein paar Mal haben wir da auch ein paar tausend Euro in die Hand genommen, um irgendwelche Blogger zu unterstützen.
Kim Schmitz wäre dann bei euch angekommen. Ja, mein Kim Schmitz wäre dann jetzt bei euch angekommen. Mega Upload. Ja.
Genau. Ich brauche höchstens 5 Millionen, holt mich mal hier raus. Genau. Und aber vielleicht sollte man ja doch mal, vielleicht sollten Versicherungen einfach so eine Rechtsschutzversicherung für Blogger anbieten oder sowas, weil die in solchen Fällen dann zahlt, weil das ist ja, wobei dann würde es noch mehr. Ach, furchtbar.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt auf der Sieg, und ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt zu reagieren, weil ich jetzt halt tatsächlich heute nach Köln fahre, einen Vortrag gestern noch vorbereiten musste, und und auf der Sieg werde ich dann mal gucken, ob ich da mit dem Udo Vetter quatsche, der ist ja auch da, und gucke ich mal, ob wir da irgendwie was aufsetzen, ein Schreiben oder sowas.
Oh je.
Naja.
Klingt nach Ärger.
Naja.
Tja, so ist das halt manchmal, ne? Mit der Meinungsfreiheit.
Mhm. Offensichtliche Satire. Naja, okay,
genau. Aber schön, dass du wieder da bist.
Ja. Es ging um Rechtsfragen, da habe ich mich gleich mal ausgefragt.
Genau. Wir wollten ja eigentlich auch nochmal wir waren eigentlich ja kurz davor, dieses Feminismus-Thema jetzt mal so richtig zu bedingsen. Ich fand das interessant, weil in vielen, vielen Debatten, wo es halt um Gleichstellung, Gleichberechtigung und solche Sachen geht, hast du dann häufig, auch Quote, hast du häufig eine dem, ich sag mal so, wenn das nicht falsch ist, Mainstream-Feminismus gegenüber durchaus andere Meinung. Ja. Und diese andere Meinung ist jetzt aber tatsächlich auch interessant begründet.
Dankeschön.
Weil tatsächlich, im Grunde genommen geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem, wenn wir, wenn Frauen dafür kämpfen, gleichberechtigt zu werden, dann geht es immer darum, dass halt sie sich an einen Standard angleichen wollen, der von Männern gesetzt ist und der von Männern definiert ist. Und deine Position ist zu sagen, hey, Moment mal, dieser Standard, an den ihr euch jetzt angleichen wollt, wollen wir den nicht erstmal hinterfragen? Ne?
Genau. Also die Gleichheit mit den Männern finde ich kein erstrebenswertes Ziel. Mein Ziel ist die weibliche Freiheit. Also die Frage ist, wie können Frauen frei sein? Das Ziel von Freiheit ist ja natürlich, wenn man jetzt mal etwas platt sagt, tun zu können, was man will. Ja.
Mhm.
Wobei es verschiedene Hinderungsgründe gibt, die eine Frau davon abhalten können, das zu tun, was sie will. Also das kann einmal, können das Hürden, Gesetze, Verbote und so weiter sein. Es können aber auch ungeschriebene Gesetze, Erziehungsstrukturen, Sozialisierungsmechanismen und so weiter sein. Es kann auch persönliche Feigheit der Frau sein. Also es gibt viele Ursachen, warum eine Frau nicht das tut, was sie will. Aber und mich interessiert es, wie können wir daran arbeiten, um diese Möglichkeiten von Frauen, sich frei in der Welt zu entfalten, zu vergrößern. Und der Maßstab dafür, ob das gelingt oder nicht gelingt, kann nicht sein, wie ähnlich sie dabei den Männern geworden sind. Denn wir wissen nicht, was Frauen tun würden, wenn sie frei wären. Und es gibt die Möglichkeit, dass sie dann eventuell genau dasselbe tun würden wie Männer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie was anderes tun würden. Ich will das offen lassen. Und deswegen ist die sozusagen der Grad der Ähnlichwerdung der Frauen mit den Männern für mich kein Gradmesser für ihre vergrößerte Freiheit. Das kann auch eine andere Form des Konformismus eben einfach nur sein.
Da sind wir schon wieder beim nächsten Thema leider, weil du hast ja auch einen speziellen Freiheitsbegriff, den du, glaube ich, auch so ein bisschen
Hannah Arendt. Ja, genau, erzähl mir doch mal, was du davon erzählt hast.
Ach so, ja, genau.
Ich habe das ja nur gerüchteweise gehört.
Kann man mich noch hören eigentlich?
Ja, wenn du das Mikro richtig nimmst, dann kann man dich auch hören.
Sehr gut. Ich hätte auf der Republika habe ich einen Talk gehalten. Da ging es sozusagen um eine tiefere theoretische Fundierung der Plattformneutralität, dieses politische Konzept, das ich mir mal ausgedacht habe.
Du hast ungefähr 28 Themen in diesem Vortrag untergebracht.
Nö, das war aber das eigentliche zentrale Thema. Und diese Plattformneutralität habe ich versucht zu begründen mit einer allgemeinen, mit der allgemeinen Systemtheorie, also mit der Theorie von adaptiven komplexen Systemen. Also jetzt nicht Luhmann, sondern tatsächlich noch ein bisschen davor, ein bisschen genereller, wie adaptive komplexe Systeme und ihre Evolution funktioniert. Das heißt also, dass dass sich in allen möglichen, dass die so Schichten, so Layer bilden, ja, also dass du beispielsweise das Gehirn, du hast halt irgendwie das Stammhirn, ja, den Hypothalamus, dann hast du irgendwie das Großhirn, dann hast du die Großhirnrinde, das sind halt unterschiedliche Schichtungen, die aus unterschiedlichen evolutionären Phasen stammen, die halt alle noch irgendwie funktionieren und die alle irgendwie spezielle Aufgaben haben, die aber voneinander gewissermaßen gekapselt sind. Sich so ein bisschen evolutionär entwickelt haben. Ähnliches, aber es gilt auch für zum Beispiel für Ökosysteme. Es gibt zum Beispiel bei Kevin Kelly das schöne Beispiel, wie dieses völlig in sich abgeschlossene Ökosystem Biosphere gemacht wurde, wo dann auch ein Jahr lang Menschen drin gewohnt haben. Ich glaube, wir sind jedenfalls in der Biosphere 2. Und wie man das halt macht, wie man künstlich ein Ökosystem aufbaut. Also beispielsweise muss man dann erstmal hingehen und dass ich erstmal so eine so eine Biotik halt hinkriegen, also so die Bakterienhaushalt in ein bestimmtes Gleichgewicht bringen, bevor man dann anfangen kann, Pflanzen zu bilden, zu setzen, die dann auch so ein Gleichgewicht bilden müssen, die dann halt dann wiederum kleinere Kleintiere reinlassen und so. Und das, man muss es sozusagen schichtmäßig sozusagen aufbauen. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für den Aufbau der DNA, die ja praktisch, wir haben ja bis unsere tiefsten Verwandten sozusagen noch die fast eigentlich das komplette Genset, so tragen wir noch miteinander rum so. Und das sieht man ja auch in den Entwicklungsstadien von einem Kind, das halt irgendwie halt mit dem Embryo von einem Schwein zum Beispiel in der gleichen Phase kaum zu unterscheiden ist und solche Sachen. Also das heißt also es gibt eben dieses Schichtenmodell und ja, und da gibt es halt verschiedene Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben. Und einer war dieser Forrester. Und und im Grunde genommen geht es darum zu sagen, dass wenn wir so ein evolutionäres Schichtensystem haben in komplexen adaptiven Systemen, was passiert dann eigentlich, wenn das, was abgeht, irgendwie auf die nächste Schicht springt, ja? Also, und da war dann ein Theoretiker, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der hieß, ich habe so viele Vorträge in letzter Zeit. Auf jeden Fall, der meinte eben, dass es eben, es geht um Selektionsdruck, ja. Selektionsdruck, der verschiebt sich halt, wenn sich so eine Schicht bildet, ja, dann verschiebt sich der Selektionsdruck von den einzelnen Hypothesen oder einzelnen Versuchen, von dem System sich weiterzuentwickeln, verschiebt sich dann von dieser vorherigen Ebene auf die nächsthöhere Ebene. Mhm. Beispielsweise, wenn wir einzelne Zellen haben, dann bilden sich einzelne Zellen und diese einzelnen Zellen sind unter dem allgemeinen Selektionsdruck. Bilden diese Zellen aber dann einen Superorganismus zusammen wieder, wird sich eben der Selektionsdruck auf den Superorganismus konzentrieren und nicht auf die einzelnen Zellen. Ja? Zwar auch noch auf die einzelnen Zellen, aber nicht mehr so stark. Was dann eben der Grund ist, warum sich die Zellen auch zu komplexeren Organismen gebildet haben. Und und das heißt also mit anderen Worten, man kann diese Verschiebung, diese iterative Verschiebung von durch Evolution in komplexen Systemen als eine Verschiebung von Selektionsdruck zu machen. Und das habe ich dann so als Blaupause genommen für die Idee der Plattformneutralität zu sagen, wir als Gesellschaft sind ein komplexes adaptives System und es wird Zeit, irgendwie jetzt in die nächste Evolutionsstufe überzugehen und den Selektionsdruck halt aus bestimmten Bereichen zu reduzieren. Ja? Momentan ist sozusagen unsere Gesellschaft immer noch so angelegt, dass halt jede Person, jeder Werdegang, jedes Individuum als eine Hypothese in die Welt geschickt wird und entweder sie ist erfolgreich oder sie ist unerfolgreich. Und wenn sie unerfolgreich ist, dann muss sie darben und wenn sie erfolgreich ist, dann wird sie halt belohnt und so weiter und so fort. Und für mich ist die Idee zum Beispiel zu sagen, hey, lasst uns doch den Selektionsdruck von den Individuen, von den Menschen wegnehmen, ja. Indem wir zum Beispiel eine Grundsicherung machen, indem wir bedingungsloses Grundeinkommen einführen, indem wir bestimmte gesellschaftliche Teilnahmebedingungen barrierefrei und bedingungslos gestalten. Also halt den Selektionsdruck von den Individuen wegnehmen und so halt aber wiederum nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln, sondern halt damit wiederum eine Plattform schaffen, auf der dann umso freier wir unsere Ideen einbringen können und unsere Ideen und unsere Konzepte und unsere Organisationsform und so weiter und so fort, was wir dann halt so darüber was so Marx als Überbau bezeichnet, dass wir das halt irgendwie in einem verstärkten Selektionsdruck aussetzen. Ne? Also das war so ein bisschen diese konzeptionelle Idee hinter meinem Vortrag. Und da habe ich dann irgendwann halt, bin ich auf deinen Freiheitsbegriff, habe ich mich referenziert, das sich ja abgrenzt einerseits gegen Freiheit als Autonomie, genau, also Autonomie, als auch von der negativen Freiheit, also die negative Freiheit als ich bin befreit von Herrschaft über mich, ja. Das ist so dieses negative Freiheitskonzept. Und dann kommt eben bei dir, du hast den, glaube ich, so ein bisschen von Hannah Arendt, aber ich glaube, es gibt auch noch diesen Charles Taylor. Kennst du den eigentlich?
Ja, das ist ja so ein Kommunitarist, ne?
Ja, aber der hat ja Ähnliches auch gesagt. Also Freiheit als eingebunden sein als Teilhabe.
Zugehörigkeit.
Ja? Zugehörigkeit, genau.
Als Zugehörigkeit.
Genau. Und da geht sozusagen diese Idee der Bedingungslosigkeit ist halt, also die Bedingungslosigkeit als Bedingung für Freiheit, ja?
Genau.
Also ich habe eine Struktur, in der bin ich irgendwie eingebunden und die wird nicht mehr in Frage gestellt, ja?
Naja, in Frage gestellt werden kann natürlich alles.
Also meine Zugehörigkeit dazu wird nicht.
Genau.
Die Zugehörigkeit.
Die Zugehörigkeit genau. Muss selbst, oder nur in extremen Fällen kann sie natürlich in Frage gestellt werden. Mhm. Aber die Idee, dass diese Zugehörigkeit nicht habe, kann ich auch nicht frei sein.
Genau. Ne,
weil ich eben immer noch am Überleben bin oder am, ich brauche ja andere. Ich genau. muss mich ja anpassen, um versorgt zu werden.
Genau. Und dieser Plattformgedanke, der ist eben sozusagen, versucht genau das abzubilden in einer politischen genau. Konzept, zu sagen, wir brauchen eben diese Eingebundenheit, müssen wir irgendwie institutionalisieren und verfestigen und bedingungslos machen, um Freiheit zu ermöglichen. Genau.
Also wenn die Leute Geld haben, dann können sie sich überlegen, was sie denn machen wollen und müssen nicht immer überlegen, woher sie Geld kriegen.
Genau, ja.
Also genau. Und sie können natürlich auch die eigenen Sachen selbstkritischer reflektieren. Ja finde ich schön.
Ja, genau. Und da war das eben dieser Bezug auf, ich glaube, du hast es auch irgendwo, fand ich auch sehr schön, du hast das Heimat genannt. Du hast dir den Begriff Heimat nochmal
irgendwie definiert. Ja gut, das Heimat war das Thema der Tagung, wo ich diesen...
Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, diesen völlig veralteten Begriff Heimat zu nehmen. Und ihn statt halt irgendwie auf einen konkreten Ort zu mappen oder so etwas halt so als so ein abstraktes Konzept der Zugehörigkeit und der bedingungslosen Zugehörigkeit zu nehmen, die Freiheit ermöglicht.
Genau.
Weil Heimat ist ja tatsächlich, also wird immer eigentlich mit dem Gegenteil assoziiert. Also das ist meine enge Dorfgemeinschaft, die mich halt irgendwie die mich irgendwie einschränkt, gerade mit seinen sozialen Strukturen. Aber zu sagen, okay, wir nehmen soziale Strukturen als Basis für weitere Operationen, ja, als Plattform für weitere Operationen.
Was natürlich auch voraussetzt, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie diese Zugehörigkeit aussieht. Ja, also ich denke mal, dass es so vernachlässigt wurde oder dass die männliche Philosophie Freiheit als Autonomie und Unabhängigkeit gedacht hat. Das lag ja daran, dass sie diese Zugehörigkeit als selbstverständlich vorausgesetzt haben. Ja, also das hat ja nie funktioniert. Es brauchte nur nicht theoretisiert werden, weil man in diesem alten Geschlechterarrangement hatte man ja sozusagen jemand, der für den Rest sorgte. Über den musste man sich ja nicht Gedanken machen. Und durch Emanzipationsbewegung und Feminismus ist ja dieses Arrangement ausgebrochen. Man kann sich ja heute nicht mehr sicher sein, dass man jemanden hat, die einem das Essen morgen hinstellt. Das muss man ja unter Umständen selber machen. Und das ist jetzt nur das Beispiel für diese ganze Versorgtheit. Und deswegen müssen wir uns eben erstens von diesem männlichen Freiheitsbegriff verabschieden. Also ihr Männer müsst euch davon verabschieden, für uns Frauen hat er ja eh nie gegolten. Und zweitens müssen wir...
Also das hast du jetzt nicht mitgekriegt, ganz kurz.
Ich bin nicht mehr frei.
Nicht mehr so, Max, wie du dir verabschiede dich schon mal von deiner Freiheit. Freiheit als Autonomie ist jetzt sozusagen gerade der Sparlingspartner.
Cowboy, ja.
Ja, Also Freiheit als Autonomie, als ein sehr männlich gedachtes Freiheitskonzept, das durch das im Grunde genommen die Eingebundenheit, auf der diese Autonomie, diese vermeintliche Autonomie basiert, halt immer für sich negiert hat und nie in Frage gestellt hat. Ne? Also ja.
Also der typische Kant, ja, der ja zum Moment dieses, der sitzt und dem aber natürlich der versorgt wird. Mhm. Ja, und, aber dieses Versorgtwerden nicht reflektieren muss.
Aber er war nicht verheiratet.
Nein, aber er hatte Haushälterinnen und sowas. Also, ich glaube nicht, dass er selber seinen Haushalt geführt hat. Ja. Also überhaupt der denkende Mann, ja, der frei ist von allen Beschränkungen, das setzt eben voraus ein Geschlechterarrangement, was heute nicht mehr gilt. Heute müssen wir die, also, und deswegen bedeutet diesen Aspekt der Zugehörigkeit zu denken, das ist erstmal eine Arbeit. Also das ist nicht nur so ein Postulat, sondern wir müssen das, wir müssen überlegen, wie das funktioniert, weil das kann natürlich auch diese einschränkenden, fesselnden, beklemmenden Sachen haben. Deswegen war ich vorhin so ein bisschen zurückhaltend, als du Charles Taylor sagtest. Natürlich denkt der sowas. Es gibt, sag ich mal, auch mal eine männliche Tradition, kommunitär zu denken. Aber ich habe mich jetzt nicht so im Detail mit ihm beschäftigt. Aber das, was ich von ihm weiß, hatte für mich immer so ein tatsächlich beschränkendes Community. Also wir müssen ja überlegen, wie da dann Freiheit drin funktioniert. Also die Freiheit bleibt mir weiterhin wichtig. Und es wird halt oft so, wird Freiheit und Zugehörigkeit so als kommunizierende Röhren. Entweder man hat das oder man hat das, sondern hat man davon ein bisschen weniger und davon ein bisschen mehr. Und das will ich nicht. Sondern Frage ist nicht, wie viel Freiheit müssen wir einschränken, um Zugehörigkeit zu ermöglichen, sondern wie können wir das beides so neu denken, dass es sich zusammen erhöht. Ne? Also das.
Ja, das ist, ich würde sagen, es ist bedingt einander. Also das hast du ja auch sehr schön eigentlich rausgegeben, gearbeitet. Erst wenn ich halt tatsächlich schon halt auf den Schultern von Giganten oder von der Gesellschaft oder von einer Familie oder von etc. stehe, kann ich überhaupt autonom handeln. Ja? Kann ich mich auch überhaupt hinstellen und frei agieren? So, also das heißt, die Eingebundenheit bedingt überhaupt meine Handlungsmöglichkeit.
Und auch meine Möglichkeit, es zu kritisieren. Ja, wenn meine Zugehörigkeit zu einer Gruppe prekär ist und wenn ich immer Angst haben muss, morgen schmeißen sie mich raus, dann werde ich sie natürlich nicht kritisieren können. Ja?
Stimmt, man kann nur gegen jemanden rebellieren, wenn man sich darauf verlassen kann, dass man nicht zu weit geht.
Genau, ja.
Ja, und dass das auch nicht die Zugehörigkeit in Frage stellt. Ja. Also eben das Gegenteil zum Parteiprogramm, ja. Partei hat 10 Punkte, ich bin mit 8 nicht einverstanden, dann sagen die mir zu Recht, dann musst du vielleicht eine andere Partei suchen. Das wäre das Gegenteil. Ne?
Also wobei es da natürlich auch emotionale Verbundenheiten gibt, die irgendwie interessant sind. Also ich weiß nicht, wie konkret du, also zum Beispiel, da gibt es halt, ich meine, so Sozialdemokraten, die irgendwie dort in der 5. Generation drin sind, die können auch mit dem gesamten Parteiprogramm überhaupt nicht mal einverstanden sein, aber die werden trotzdem nicht austreten, weil sie sich da einfach zugehörig fühlen, weil das halt, weil der identitäre Verbindung viel wichtiger ist als die politische.
Eine alternative Religion.
Ist so ein bisschen
Genau, und das ist ja natürlich so, also das ist eben, ich sage ja nicht, das müssen wir neu erfinden. Ich sage, in Wirklichkeit funktioniert das schon immer so.
Ja, klar. Ja, ja, ja,
also Parteien tun oft nur so, als wären sie Parteien. In Wirklichkeit sind sie Milieus.
Ja, das, also beziehungsweise waren oder ja manche, Milieus. Interessant, weil das ist ja, die Gesellschaft hat sich ja entwickelt und halt das Arbeitermilieu gibt es jetzt als solches halt nicht mehr so, jedenfalls nicht mehr in dem Ausmaße, und deswegen musste die SPD sich wieder erfinden. Da sind wir wieder bei Kommutarismus irgendwie übrigens, ne? Also diese ganze New Labour, Gerhard Schröder Agenda 21 Geschichte basiert denkerisch extrem auf diesem Kommutarismus-Dings, deswegen bin ich da auch übrigens gar kein Fan von. Weil es halt tatsächlich auch diese Eingebundenheit als zunächst erstmal als Pflicht sieht.
Genau.
Ne?
Genau.
Und gar nicht als Möglichkeit der Freiheit. So.
Genau.
Daher kommt halt auch dieses ganze Zuckerbrot-Peitsche bei Hartz IV und so.
Also. Und ich finde halt, also was mich dabei total inspiriert oder was auch die Denkerinnen, von denen ich herkomme, dabei inspiriert, ist, dass die angefangen haben, eben über Beziehungen nachzudenken. Über speziell Beziehungen der Ungleichheit, weil die männliche Philosophie hat die Gesellschaft gedacht, ausgehend als Individuen von Gleichen. Ja, und die, sich auf Augenhöhe miteinander, und da funktioniert dann dieser ganze Rechtsstaat und diese Institutionen und so weiter, wo alle wählen mit. Und Frauen waren da ja erstmal immer die Ungleichen.
Ja. Yeah.
Und das hat natürlich einen gewissen Reiz ausgemacht, dann sich über diese Bedingungen der Ungleichheit nachzudenken und die Alternative, weil du es ja vorhin fragtest, die Alternative zum Ich will gleich werden, was ja die Voraussetzung wäre, normalerweise als normaler Mensch anerkannt zu werden, gibt es ja auch die Möglichkeit zu überlegen, okay, ich überlege mir, wie funktionieren eigentlich Beziehungen zwischen Ungleichen, ohne dass es Herrschaftsbeziehungen oder schädliche Beziehungen sind. Mhm. Und das Bild, was ich dabei eben sehr fruchtbar finde, oder ist das Bild, das kann man aber von Mutter und Kind. Mhm. Also es gibt ja keine krass ungleichere Beziehung als diese. Mhm. Also die Ungleichheit ist der Grund für die Beziehung.
Ja.
Ja. Und die funktioniert ja auch. Und man kann da vieles dran ablesen an Sachen, die zum Beispiel nicht stimmen, zum Beispiel, dass Leute egoistisch sind oder dass alle Leute ihre Vormachtstellungen, also die Mutter hat ja eine unglaubliche Macht, aber die nutzt sie normalerweise nicht aus zum Schaden des Kindes. Also solche Sachen ist die Frage, wie kann man davon was lernen, auch für andere Beziehungen zwischen Ungleichen. Also das haben wir bisher nicht gemacht, weil diese Eltern-Kind-Beziehung ja immer im Privaten war. Das war eine unpolitische Beziehung. Also das war ja genau das, was eben nicht innerhalb der politischen Auseinandersetzung stattfand, sondern im Bereich des Privaten. Aber vielleicht ist das, also war das die Blaupause für eine politische Beziehung.
Na, wobei jetzt ja gerade bei der Mutter-Kind-Beziehung, das ist ja auch immer das Argument, sozusagen, wieso funktioniert das eigentlich so? Und da ist ja schon die Aussage, weil die Natur da massiv mit Hormonen nachklatscht. Genau. Und,
das meine ich ja mit entpolitisiert. Es wird so getan, als sei das gar keine Beziehung zwischen Menschen, sondern irgend sowas
zwischen einem fremdgesteuerten Wesen und
tiefes, genau. Ja. Also ist die Gebärmutter als reine natürlich biologische Funktion, die nichts.
Ich meine, hat sie natürlich auch. Also es kann man da außen vor. Also es ist jetzt sicherlich eine biologischere Beziehung, als ich zu meinem Bankmitarbeiter habe, wenn ich einen Kredit haben möchte. Also
zu dem hast du gar keine Beziehung. Mit dem verbindet dich nur ein Vertrag. Da kann ja
ist
jeder.
Ist das nicht eine Form von Beziehung?
Würde ich sagen eben nicht, weil es ist dir völlig egal, welcher Mensch da sitzt in der Bank. Hauptsache er macht seine Arbeit. Ihr habt
ja genau.
Keine, Beziehungen sind also. Ja gut, so entfernt aus. Es sind keine persönlichen Beziehungen.
Nö, überhaupt nicht. Genau. Also gar keine Frage.
Und ich meine jetzt mit Beziehungen.
Eine reine zweckgebundene
persönliche
Beziehung.
Persönliche, also nicht über Institutionen vermittelt oder nicht unabhängig von der welche Person. Da kommen wir dann wieder auf das Anonymous-Thema. Ja. Also es ist nicht einfach eine Beziehung, sondern eine Beziehung zwischen zwei Max und Antje.
Ja.
Das könnte nicht Peter und Annelore. Also es ist wichtig, wer es ist, nicht nur was da passiert.
Das stimmt.
Wie bei Müttern und Kindern auch. Also.
Ja, aber das schränkt natürlich auch ganz gewaltig ein, ne? Also das ist dann schon, da möchte ich jetzt mal einen klassisch männlichen Freiheitsbegriff schreiben. Das ist ja, wenn ich nicht mehr in jede Bank gehen kann und mit jedem Sachbearbeiter sprechen kann, sondern auf diesen einen angewiesen bin und der findet mich nur dummerweise doof, weil das unsere persönliche Beziehung ist, dann habe ich ein Problem. Und da ist natürlich eigentlich wesentlich angenehmer so diese anonymisierte Organisation, wie wir es vorhin hatten, wo ich mich dann auf Regeln berufen kann und in jede gehen kann und alles ist gut.
Genau. Und deswegen ist es auch, kann man diese Institution nicht einfach nur kritisieren, weil wir diese andere Seite noch nicht durchdacht haben. Also die Frage ist genau. Also was, wie funktioniert das zum Beispiel in dem Moment, wo Beziehungen nicht gelöst werden können? Normalerweise bei Liebesbeziehungen sagt man, okay, wenn wir uns nicht mehr vertragen, trennen wir uns. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel, können Kinder nicht so gut sagen.
Also das ist doch, sagen sie ab einem gewissen Alter auch, aber
hab ich auch schon versucht damals.
Ja, aber es ist zumindest mal mit einem größeren Risiko behaftet. Aber eigentlich kann man es auch als Erwachsener nicht einfach so sagen. Also die Frage der wie...
ist das nicht nach wie vor der Hauptgrund für Verarmung in Deutschland? Scheidung?
Ja, na klar.
Also insofern ist das schon ein sehr großes Risiko, was man da im Service nach wie vor eingeht.
Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum den Frauen gesagt wird, ihr müsst jetzt Karriere machen und Geld verdienen, weil es keine individuelle Absicherung gibt. Ne? Weil tatsächlich... Aber das kann man natürlich, das wäre ein Problem, was man lösen kann. Also sagen wir mal, das wäre ein Problem, was man mit dem Grundeinkommen oder mit ja. Vollbeschäftigung individueller Einkommenslage lösen könnte.
Kindergarten.
Also das ist, sagen wir, eher nur ein Verfahrensproblem.
Mhm. Kein Problem, klar. Ohne, ja, klar,
aber auch wenn man das gelöst hätte, nehmen wir mal an, bliebe das andere Problem bestehen.
Ja.
Ja, weil auch wenn alle, also ist meiner Meinung, auch wenn alle Menschen individuell versorgt sind, Geld haben, bleiben wir Beziehungswesen und sind wir angewiesen auf Beziehungen. Und die Frage ist deswegen, wie...
Und wir können sie freier gestalten.
Wir können sie freier, genau.
Das ist der Punkt, wichtig, genau. Und das ist ja das Interessante und das ist, finde ich, schon auch eine Lehre, die man so aus dem Internet herausziehen kann, weil halt dort plötzlich möglich ist, halt, dass jeder grundsätzlich sich mit jedem verbinden kann, dass sich dann natürlich auch ganz andere Wahlverwandtschaften herstellen. Also, dass sich Sozialität halt viel mehr selbstbestimmt entwickelt, im Gegensatz zu früher, wo du halt einfach darauf angewiesen bist, A, wo wohnst du, B, wo arbeitest du und wer ist irgendwie sonst noch in deinem Umfeld irgendwie erreichbar für dich, ja, und das sind deine sozialen Beziehungen und aus denen darfst du auswählen und im Internet hat man das halt einfach jetzt mittlerweile so, dass man, dass diese Einschränkungen weniger wichtig werden und ich finde, das wertet dann durchaus auch die Beziehung auf, dass man sie sich frei aussuchen kann, weil man ist ja auch, wen man kennt, ja, also man das ist, also das heißt, mit wem du dich verbindest, ist ja auch eine Frage der, wie entwickelst du deine eigene Identität, wie entwickelst du deine eigene Sicht auf dich selber, welche Identitätsressourcen kannst du für dich irgendwie hineinnehmen und welche kannst du auch mal ablehnen, ja, also du kannst in bestimmten Dörfern aufwächst, dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit, keinen Schützenverein einzutreten. Ja, ja. Ja. Also da ist diese Identitätsressource ja irgendwie so gegeben und das ist das Interessante, also und das ist auch die Idee, dann eben zu sagen, ja, wenn wir halt bestimmte Beziehungen unter den Menschen, die Abhängigkeitsbeziehungen sind, reduzieren, ja, wenn wir uns schon auch auf eine gewisse Weise sozusagen autark machen, können wir die Beziehungen, die wir dann knüpfen, freier knüpfen.
Ja, aber es sind immer noch Abhängigkeitsbeziehungen. Also ich würde bestreiten, dass es möglich ist,
ganz kriegt in man das eine nicht weg,
abhängig, also sondern es geht darum, die Abhängigkeit möglichst frei zu gestalten.
Ja.
Also die Wahl zu haben, zum Beispiel, bin ich abhängig von dem Ehemann,
Facebook der mich versorgt?
Ja, oder von einem eigenen Geldeinkommen. Also muss ich mich dem Arbeitsmarkt zum Fraß vorwerfen oder muss ich mich an einen gut verdienenden Mann ketten? Das waren so.
Das sind zwei
und alles, was wären Alternativen? Und ich glaube, die Illusion des Unabhängigwerdens müssen wir aufgeben, sondern die Frage, wie wollen wir abhängig sein und von wem? Also ich kann mich aus der alten, also praktisch war das ja in der Frauenbewegung so, dass die durch neue soziale Beziehungen unter Frauen auch die Möglichkeit gegeben hat, dass sich Frauen trennen von ihren Ehemännern, aber eben nicht um dann, also die sie nicht mehr mochten oder die sie geschlagen haben oder die ungute Beziehungen waren, aber die Möglichkeit, sich zu trennen, besteht erst dann, wenn ich mich woanders anschließen kann.
Ja.
Mhm. Ja, und und deswegen sind mehr Möglichkeiten des Anschlusses.
Diese Frauenhäuser auch.
Das ist ja zum Beispiel sowas. Genau. Ich muss mich andocken können, um mich von schlechte Beziehungen zu trennen. Und zum Schaffen von guten Beziehungen gehört es immer, Möglichkeiten zum Trennen von schlechten Beziehungen zu schaffen.
Mhm. Ja, wenn man frei sein will, braucht man Alternativen.
Genau. Man braucht Alternative, genau. Kontexte und
aber wir sind uns ja schon einig, dass wenn wir halt so eine finanzielle Basis schaffen könnten, auf der Grund, dass man halt tatsächlich erstmal diese finanzielle Abhängigkeit machen kann. Also ich, wenn ich jetzt Entscheidung X mache oder wenn ich mich jetzt von einer Beziehung XY trenne, dann ist das für mich jetzt eine existenzielle Bedrohung. Wenn wir das ausräumen könnten, dann hatte man auf jeden Fall schon mal ein Mehr an Autonomie halt auf jeden Fall.
Genau.
Ich habe noch mal eine vierte Definition, an der ich ganz gerne hänge, von Freiheit. Ich weiß nicht, von wem die konkret stammt. Ich habe die bei Kevin Kelly gelesen, fand die auch sehr sinnig. Freiheit ist sozusagen die Anzahl der Optionsmöglichkeiten, die du hast. Mhm. Und Freiheit vermehrt sich eben mit der Anzahl der Optionsmöglichkeiten. Das heißt nicht immer, dass man die alle nutzen muss, das heißt aber einfach, dass sie da sind. Ja,
ja, also und die Qualität, oder? Ich meine, wenn ich 1000 schlechte Optionen habe, ist mir das weniger recht, als wenn ich 5 gute Optionen habe.
Ja.
Also die reine Anzahl.
Ja, das gibt, also ob man das jetzt quantitativ oder qualitativ misst, ist dann, glaube ich, im Endeffekt, also nicht doch, also kann man oder müsste man wahrscheinlich dann auch machen. Aber auf jeden Fall die Reichhaltigkeit an Optionen, an guten Optionen gerne auch. Also, ja.
Ist das wirklich Freiheit? Also das ist ja so dieses diese lustige Sache, dass ich habe mal irgendwann so einen schönen Vortrag über die Auswahlmöglichkeiten bei Jeans gehört. Ja. Nämlich, dass so quasi, der war so damals, als ich jung war und alles noch gut war, da gab es nur eine Jeans und die hast du halt gekauft und dann hast du die angezogen und dann hat die Scheiße gesessen und dann hast du so jahrelang getragen und irgendwann hat sie gut gesessen und dann war es okay. Ja. Heute gehst du in den Laden, hast 30 verschiedene Jeansmodelle zur Auswahl, die alle so eventuell so ein bisschen besser passen, aber so richtig perfekt passt keiner. Dann kommst du aus dem Laden raus und stellst fest, so richtig gut ist die aber nicht. Und ärgerst dich die ganze Zeit, weil du die falsche Entscheidung getroffen hast. Vermeintlich die falsche Entscheidung. Ob die anderen jetzt besser sind, sei mal dahingestellt. Und ob es nicht viel besser ist, also ist man dann wirklich freier, das einfach in Frage zu stellen. Bloß weil ich da so und so viele Modelle zur Auswahl habe, erhöht das meinen Freiheitsgrad? Fragezeichen.
Also die Frage ist halt irgendwie, man darf Freiheit, glaube ich, nicht zu vorschnell mit Glücklichkeit sein verknüpfen. Ja, also Freiheit kann auch tatsächlich, muss nicht eine Quelle des Glücks sein. Also Freiheit kann auch überfordern, ja, und Freiheit kann auch, genau wie du sagst, halt auch ein Unwohlsein befördern.
Aber ich bin auch nicht mehr frei, wenn ich dauerhaft überfordert bin.
Also ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass mit diesen Optionen, das bezog sich ja vorhin nicht auf die Jeans, sondern auf die Beziehungen.
Ja, das kann man ja auf alles beziehen.
Ja, das ist die Frage, ob man das auf alles, also weil ich unterscheide zwischen Freiheit und Freiwilligkeit. Also Freiwilligkeit wäre die Möglichkeit aus dem Angebot, das, also ohne gezwungen zu werden, irgendwas aussuchen zu dürfen. Also
die negative Freiheit
praktisch. Ja, und ich finde, Freiheit besteht in der Möglichkeit, neue Sachen zu erfinden. Also sich ganz aus dem Gegebenen zu lösen und was ganz anderes zu machen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, in Bezug auf die Möglichkeit, Beziehungen zu
wobei das ja auch wieder eine Option ist, zu sagen, ich nehme gar keine von den Hosen, sondern stricke mir meine eigene, ist ja auch wieder eine Form von Option eigentlich.
Jein, also Option ist das ja schon immer gemeint als eine vorgegebene Auswahl. Ne? Und wenn du sagst, irgendwie Option gleich vorgegebene Auswahl, dann ist Antjes Freiheitsbegriff sprengt die ja dann auch zu sagen. So. Nee, ich lehne alle vorgegebenen Optionen ab und will.
Das ist auch eine Option.
Genau.
Und zu sagen, ich nehme gar keine Option, sondern.
Genau.
Ja.
Ich nehme keine Option, die es zerkratzt.
Genau.
Ich möchte auch so diese Option nicht kaufen.
Ich möchte diese Option nicht kaufen, die es zerkratzt.
Aber diese Auswahl bezog sich deswegen, also, würde ich sagen, nicht Beziehungen muss ich mir. Ich kann ihn wählen, nur wählen. Das ist der Unterschied. Ich kann nicht wählen, keine Beziehung zu haben. Also da passt das.
Und keine Hose zu haben.
Keine Hose? Kann, demonstrieren wir jedes Mal im Podcast.
Ich kann wählen, keine Hose zu haben oder keine von den Hosen im Laden zu kaufen. Ja. Das geht. Aber ich kann nicht wählen, keine Beziehung zu haben. Und deswegen würde ich sagen, mit den Optionen, möglichst viele qualitativ hochwertige Optionen stimmt für die Beziehungen. Was dann wieder die Basis dafür ist, dass wir frei sein können. Aber das Freisein selber erschöpft sich dann nicht darin, sondern dass ich etwas freiwillig mache, ist kein Beweis dafür, dass ich frei bin.
Ja.
Na, also, dass mich niemand dazu zwingt. Das ist ja was Frauen oft vorgeworfen wird. Frauen machen doch freiwillig, gehen ja freiwillig nicht irgendwie Vorträge halten. Die werden ja freiwillig nicht Piraten oder die, es zwingt ja keiner Frauen mehr was dazu. Das ist ja auch unsere Abgrenzung gegenüber diesen schlimmen patriarchalen Gesellschaften, wo Frauen zu Sachen gezwungen werden, was ja auch tatsächlich schlimm ist. Aber die Tatsache, dass bei uns Frauen zu nichts gezwungen werden, ist nicht so, also ist besser, aber es ist noch nicht die weibliche Freiheit, die mir vorschwebt.
Ja. Aber das ist doch auch wirklich ein Gesellschaftsproblem. Also mir fällt das ganz stark auf, so wenn ich als kleiner Ossi, wenn ich so vergleiche, wie der Osten funktioniert hat und ist alles gut. Ich dachte, jetzt hätte ich dein Mikro abgeschaltet. Das wäre ein Freiheitsentzug. Oder Freiwilligkeitsentzug, keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall eine Option genommen.
Strukturelle Gewalt wäre das.
Und dass wir ja und vergleiche jetzt gerade so auf Demos und so, wie das funktioniert. Und das ist ja, wir leben schon in einem Staat, der generell, wo eigentlich niemand zu irgendwas gezwungen wird. Mhm. Aber die Mechanismen im Endeffekt doch nicht so großartig anders funktionieren, weil und das finde ich ist ja worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja,
dass
genau.
Es nicht nur die Frauen wahrscheinlich betrifft, sondern ganz
klar, okay, aber auch so, ja, also wir leben eigentlich, genau, wir leben in einem Staat, in dem wir zu nichts gezwungen werden, aber trotzdem so richtig frei wahrscheinlich nicht sind. Mhm. Oder?
Ja, und andererseits sind wir auch wieder alle frei, weil wir sind ja, wir können ja Sachen erfinden. Es gibt ja nichts, was uns das prinzipiell unmöglich macht. Die Frage ist nur, welche Rahmenbedingungen braucht es, um frei handeln zu können? Also zum Beispiel, was braucht es
damit? Aber eigentlich lustig.
Frauen sich dem Konformitätsdruck. Also für Frauen ist zum Beispiel ein großes Problem, dass sie oft glauben, dass sie in Beziehungen irgendwelche Erwartungen erfüllen müssen, um geliebt zu werden. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass man eher aus Angst, um die Beziehung zu verlieren, sich angepasst verhält an die, was auch immer dann gerade in der Beziehung erwartet wird oder man glaubt, dass erwartet würde. Und das hält davon ab, dann also das zu machen, was sie selber eigentlich will. Und da müsste man halt überlegen, wie kann man das unterstützen? Also wie kann man unterstützen, dass dieser Wunsch kommt eben, was würde ich so gerne machen, dass es mir wert ist, mich dafür auch mit Leuten zu verkrachen oder dass ich dafür auch in der
Uiuiuiuiui.
Was?
Du meinst sowas wie eine Facebook-Seite?
Das haben wir jetzt nicht.
Ah, ja, schon wieder so ein Schibulet.
Schon wieder so ein, ja, genau.
Aber diesmal verstehen es viele unserer Hörer.
Jetzt, ja, genau. Ja,
Also, ne. War jetzt ein bisschen kryptisch vielleicht.
Aber nee, es war nicht kryptisch. Der liegt bloß. Ist natürlich. Muss ich erstmal sacken lassen. Sage ich jetzt erstmal nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so, weil.
Ja. Also es sind nicht nur die Zwänge, und die äußeren Umstände, sondern das sind auch Selbstbilder oder natürlich kann man das überhaupt nicht trennen, das Selbstbild und die äußeren Umstände, weil alles, was wir selber sind, sind wir ja geworden durch den Austausch und durch den Einfluss von außen. Aber es ist nicht nur, ich bin überzeugt, dass ich nicht erst das Außen verändern muss, um dann selber mich verändern zu können, sondern dass der Prozess genauso gut andersrum ist, dass wenn ich mich verändere, auch das Außen sich verändert. Also dass ich nicht ganz ausgeliefert bin, nur den Einflüssen und den vorgegebenen Möglichkeiten, sondern dass das ist eine Freundin von mir, die Psychotherapeutin ist, hat in ihrer Praxis ein schönes Schild hängen, das auf dem steht, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben.
Das ist tatsächlich das ein schöner Spruch.
Ja.
Das ist ein schöner Satz.
Ich finde den sehr inspirierend. Ja,
ja, ja, stimmt, ja.
So.
Ach so. Ja, klar, also es ist ja auch eine ganz, ganz wesentliche, finde ich jetzt für mein Freiheitsgefühl, jetzt, wenn man das mal so auf so einer Gefühlsebene betrachtet, ist halt vor allem, glaube ich, ganz entscheidend, das Gefühl, handeln zu sein und etwas verändern zu können.
Ja.
Also das heißt, nicht ausgeliefert zu sein. Also selbst die Strukturen, in denen ich lebe, das ist ja auch irgendwie das Interessante, wenn ich mir die Piratenpartei anschaue, ne, beziehungsweise diese komische Sicht, die immer wieder von den Medien auf die Piratenpartei kommt, so ja, jetzt sag doch mal, wie sollen denn jetzt die Schlecker-Mitarbeiter mit auffangen gesellt oder ohne? Mhm. Habt ihr da immer noch keine Position? Und dann denke ich mir immer so, hey, da kommt eine neue politische Kraft, ja. Und das Einzige, was euch interessiert, ist, ob es von dieser Kraft noch eine fünfte Meinung zu irgendeinem tagespolitischen Thema gibt oder nicht, ja.
Ja.
Es ist halt so, wie krass kann man denn mit der Welt abgeschlossen haben, ja, um von einer neuen politischen Kraft nicht mindestens neue Gesellschaftsentwürfe zu erwarten und stattdessen sich auf irgendwelchen tagespolitischen Klein-Klein zu organisieren.
So. Ja, aber das ist doch, Politik ist doch in erster Linie, wo kommt die Autobahn hin und nicht brauchen wir Autobahnen. Das ist doch, es ist tatsächlich.
Ja, klar, aber
ja, oder das ist
dafür also haben wir, es ist furchtbar, aber
das ist ja auch schön, dafür haben wir auch die CDU und die SPD, ja, und die sich da gerne drüber kloppen dürfen.
Ja.
Aber wenn man irgendwie eine neue politische Kraft hat, dann ist es wohl relativ offensichtlich, dass sie nicht dafür da ist, um zu sagen, so, wir sind übrigens auch für die Autobahn, die jetzt da links drum fährt oder so. Also
ich Ja, ich kann den, also es ist natürlich auch immer, das sind Journalisten und die probieren sich jetzt einem neuen Phänomen, was sie nicht verstanden haben, zu nähern. Und dem nähern sie sich natürlich so, das ist eine Partei, dann behandeln wir die wie alle anderen Parteien, dann fragen wir die mal, wie die jetzt zum Euro stehen. Wie steht ihr zum Euro? Und dann sagen wir, ja, haben wir noch keine Meinung zu und dann sind sie raus. Das ist den Grünen ja durchaus auch genauso gegangen. Das wird sich, wahrscheinlich wird es irgendwann dazu führen, dass sie dann tatsächlich zu den Schleckerfrauen trotzdem eine Meinung haben.
Ja, aber das ist ja auch kein Normal. Das ist ja, ich meine, für eine Feministin ist das eine völlig normale Erfahrung, dass die Medien nicht in der Lage sind zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ich finde das ja, das ist eigentlich der Normalzustand, weil das hängt ja auch daran, dass Politik verwechselt wird mit Parteipolitik. Also ich bin der Meinung, Menschen sind politische Wesen. Das heißt, was wir hier jetzt machen, ist zum Beispiel auch Politik.
Klar. Ja,
wir bilden unsere politische Meinung und auch vielleicht von anderen noch, die dazuhören, aber das ist ja kein instrumenteller Prozess, sondern das besteht ja darum, dass man Sichtweisen austauscht. Das Interessante an unserem Gespräch ist ja auch, dass wir unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten und Hintergründe haben, sonst wäre das ja langweilig. Das heißt, das ist doch eigentlich produktive Politik. Die Aushandlung von Differenzen, das Lernen von anderen, die Notwendigkeit, die eigenen Sachen zu vermitteln, damit jemand es versteht, der eine andere Sprache spricht oder andere Erfahrungshintergründe hat.
Überhaupt erstmal das Erkennen von anderen Positionen.
Ja, genau. Das alles ist doch Zentrum von Politik.
Ja.
Und wie viel davon findet in dem statt, was offiziell Politik genannt wird. Also sehr wenig. Das ist ja da fast gar nicht möglich. Also von daher mag ich eigentlich diesen Begriff gar nicht denen überlassen, sondern ich würde den gern wieder reklamieren für die Orte, an denen wirklich Politik getrieben wird. Und das besteht ja nicht nur darin, dass wir jetzt hier reden. Wir reden jetzt nur, ja. Aber
wir müssen auch reden.
Wir müssen sogar reden. Aber woanders wird ja auch was getan. Also
manchmal zerstreiten wir uns wegen Facebook-Seiten und manchmal auch nicht mehr. Also, wir tun hier eine ganze Menge.
Leute einigen sich ja auch, was machen Projekte, treffen Regeln, erfinden Regeln und so weiter. Also diese erfinden Strategien im Umgang mit Problemen und das alles ist ja auf eine Weise Politik, die gar nicht bis ins Parlament durchdringt.
Das finde ich auch. Ich habe gerade so das bei dieser ganzen Urheberrechtsdebatte, ohne jetzt nochmal ins Detail da reingehen.
Nein! Jetzt gesagt,
Jehova. Ohne jetzt nochmal zu tief in dieses Thema, also oder ich einfach nur als Phänomen festzustellen, war es, fand ich ja ganz spannend, dass am Anfang sich wirklich alle gegenseitig einfach nur, wahrscheinlich sind die meisten immer noch dabei, sich einfach nur komplett misszuverstehen und den anderen jeweils für einen kompletten Vollidioten zu halten, beziehungsweise für einen Unmenschen oder was auch immer. Da werden sich ja die härtesten Sachen an. Und wie diese ganze Diskussion langsam doch aber mal so durchaus eine Richtung nimmt, die wo angefangen wird, sich zu verständigen. Und dann hat man, das funktioniert aber unter Abwesenheit von Berufspolitikern eigentlich. Die sind an dieser Debatte überhaupt nicht beteiligt. Jetzt würde hier zum Beispiel Björn Grau mir wieder heftig widersprechen, weil er meinte so, ja, guck mal, wir haben hier, also wir als Linke, wir haben da doch eine Position und wir haben doch da schön was ausgearbeitet und bla und hier und bla blub und so sollte man das alles machen und Positionspapier und weiß der Teufel was und zur Abstimmung. Aber das stimmt schon. Also das ist auch so dieses, das ist dann wieder diese Verwaltung. Wie kriegt man eine Meinung irgendwo rein? Aber dieser Meinungsbildungsprozess, der die eigentliche Politik ist, nämlich so, was ist denn so grob die Richtung, in die wir wollen? Das ist ein Prozess, der, ja, wie gesagt, weitgehend ohne oder praktisch ohne Politiker abläuft. Also das ist
Da ist dann tatsächlich diese Frage, weil Parteien haben sich ja auch, gerade Volksparteien haben sich ja auch immer als so ein Gateway für politische Meinungsbildungsprozesse in der Bevölkerung verstanden. Also einerseits natürlich intern die Basis, die dann sozusagen politische Meinungen sozusagen herausbildet, aber auch die Basis, die dann halt in Auftritt in der Bevölkerung, in verschiedenen Stammtischen und so weiter und so fort und dort aber auch irgendwie sozusagen aus der Bevölkerung heraus die Meinung extrahiert, um die dann irgendwie über so ein Verfahren dann irgendwie in die Politik einfließen zu lassen. Das ist ja das Konzept der Parteien, dafür sollten sie eigentlich da sein. Und das ist die Frage.
Das findet ja tatsächlich bestimmt auch statt.
Ja,
aber es ist mehr so ein Versehen, dass es da stattfindet.
Aber ich glaube, ich frage mich halt auch, ob inwiefern das überhaupt noch funktioniert oder ob das nicht mal besser funktioniert hat als jetzt. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich nur noch relativ wenige Leute oder dass es auf jeden Fall schon eine ganze Menge Leute gibt, die sich davon abwenden, von diesen strukturierten Prozessen der Meinungsbildung und tatsächlich völlig unabhängig davon halt, ne, wie wir jetzt zum Beispiel hier oder auch über das Internet halt irgendwie sich Meinungen bilden. Und inwiefern von diesem Bereich dann die Parteien sogar ausgeschlossen sind. Also ich fand das ganz interessant. Das hatte Gregor Sedlak, war letztens zu Besuch in dem Podcast wie heißt er denn nochmal, der Netzpolitik heute oder so, wo sie einmal die Woche netzpolitische Themen bereden, ne, mit Tim und Linus Neumann.
Logbuch Netzpolitik.
Leckbuch Netzpolitik. Genau. Von wo übrigens auch Linus Neumann dabei ist. Und auf jeden Fall der...
Du hast es jetzt so bewusst gesagt immer?
Ja, jedenfalls der... Gregor meinte dann eben in Bezug auf diese ganzen externen Organisationen, die Parteien herausbilden, also beispielsweise Digitale Gesellschaft oder die D64 oder jetzt das C-Netz, das jetzt irgendwie von der CDU rausgebracht wird. Also das ist halt tatsächlich, er sieht das als ein Symptom, dass die Netzpolitiker in den Parteien mehr oder weniger gemerkt haben, dass ihre Organisation die nicht fähig ist, diese Strömung und dieses Denken, das dort aus diesem Netz kommt, irgendwie abzubilden und einfließen zu lassen. Deswegen halt eigene externe Strukturen, die so ein bisschen so satellitenhaft sozusagen so ein bisschen in der Nähe verortet sind, aber dann irgendwie was Eigenständiges sind, halt zu machen. Also bei Markus Beckedahl und würde das natürlich total negieren, dass das irgendwas mit den Grünen zu tun hat, aber man kann schon sagen, dass halt viele der Leute dort dem grünen Umfeld nahestehen und teilweise Mitglied sind, die dort sozusagen die Digitale Gesellschaft machen. Bei D64 ist es viel offensichtlicher, dass das halt Ex-SPDler sind in erster Linie.
Denkt das ja auch direkt an der SPD dran. Ne?
Und im Grunde genommen sagt jetzt Gregor halt, das ist irgendwie, das sind halt so Schnellboote, die sich halt von dem großen Tanker losgemacht haben, weil sie gemerkt haben, dass der große Tanker, den kriegt man nicht mehr aus dem Kurs. Und jetzt finde ich das interessant, wenn ich sehe etwas Ähnliches in der Agenturlandschaft. Ich kenne so ein paar Leute, ich meine, Malte Welding hat bei uns im Podcast gesagt, gibt es einen schlimmeren Auswurf der Menschen als Social-Media-Berater. Aber wenn man in Berlin wohnt und in Netzszene unterwegs ist, dann kennt man natürlich auch welche und ist mit denen befreundet. Und deswegen habe ich halt auch so ein bisschen Einblick in diese Agenturszene. Und zum Beispiel ein Kumpel von mir war halt in einer großen PR-Agentur und da wurde es halt dann vor ein paar Jahren, vor 5 Jahren oder so, wurde es dann halt modern zu sagen, so machen wir eine Abteilung für Social Media, ne? Und jetzt machen wir irgendwie, besetzen wir es mit ein paar Leuten und dann sollen die halt auch so Social Media machen in unserem Umfeld und dann ins Gesamtstrategie des Beratungs.
Das ist so ähnlich wie mit der Frauenabteilung oder dem Frauenkapitel oder.
Ja, also auf jeden Fall.
Zusätzlich angeflanscht.
Aber
wie alle ist Leute, das dann beim Mediamarkt?
Aber alle Leute, die ich kenne, beim Mediamarkt können wir auch nochmal reden, die das halt dann gemacht haben, waren total frustriert, weil sie genau dieses gleiche Problem hatten, glaube ich, wie die Netzpolitiker in den Parteien, dass sie halt dort irgendwie, dass eigentlich die Notwendigkeit besteht, ein komplett anderes Mindset zu entwickeln, um mit diesen Dingen umzugehen. Aber dass dieses Mindset halt tatsächlich in diesen etablierten Strukturen gar nicht schnell genug zu machen sind. Das ist praktisch sozusagen irgendwie ein kleines Nebenlenkrad auf einem Riesentanker, das eigentlich, eigentlich komplett alles umsteuern müsste, aber es nicht schafft. Und dann sind zum Beispiel halt einige Leute dann eben in Agenturen gegangen, die halt von Anfang an auf so Social Media und so weiter gemacht haben, wo sie dann halt von vornherein mit Leuten zusammengekommen sind, die schon das entsprechende Mindset haben, die schon die entsprechenden Strategien haben, die schon das entsprechende Denken und die entsprechenden Strategien haben. Und erst dann konnte man halt sinnvoll arbeiten, ja. Und ich glaube, das wiederholt sich gerade in vielen, vielen Bereichen. Also sowohl bei solchen, eben zum Beispiel bei den Parteien, die sich gerade extrem umstrukturieren müssen, als auch bei den, als auch zum Beispiel bei den Agenturen. Und ich glaube auch bei ganz, ganz vielen anderen Organisationen in der Gesellschaft, dass halt tatsächlich diese Struktur, diese Feststrukturen, diese verkrusteten Strukturen halt tatsächlich auf völlig anderen Paradigmen gebaut sind und sie, ja.
Aber das ist doch eine interessante Parallele, die ist mir gerade aufgefallen, denn genau dieser falsche Umgang, den gab es auch mit feministischen Forderungen, ne? Und das ist ja so eine Doppelsache, also Frauenbeauftragte zum Beispiel, ist das sowas ähnliches wie Social Media Beauftragte, ja? Man hat ein Thema entdeckt, das prinzipiell die gesamte Organisation betreffen müsste, sieht sich aber nicht in der Lage, irgendwie das zu machen und gründet sozusagen ein Unterkapitel, ja, eine externe Organisationsform. Und das hat natürlich positive wie negative Seiten. Das hat die positive Seite, dass sich überhaupt jemand um das Thema kümmert, dass also eine gewisse Expertise auch ausgebildet werden kann. Aber auf der anderen Seite beinhaltet das auch die Gefahr, dass man das dann dahin abschiebt, dass dann die Organisation insgesamt so bleibt, wie sie ist, weil sie sagt, wir haben ja da diese Abteilung, die ist für dieses Sonderthema zuständig.
Na, man hat auch so richtig keine andere Wahl, oder? Was soll man denn so als Organisation machen? Also wenn du es nicht von vornherein in deiner DNA drin hast und du feststellst von außen, da ist ein Thema, das ist für uns relevant und da müssen wir uns mit beschäftigen. Du kannst ja nicht plötzlich das dann so per Verordnung so und jetzt haben wir plötzlich sind wir alles ein bisschen feministischer und wir haben alle einen Twitter-Account und das funktioniert ja auch nicht, dann versandet es
ja. Genau, also das ist genau das Problem. Also auch genauso wenig, wie du verordnen kannst.
Es reicht ja auch nicht, einen Twitter-Account zu haben. Das ist jetzt wirklich ein anderes Denken.
Wohl.
Ja, genau. Und genauso wenig kannst du eine Sensibilität für die Freiheit der Frauen per Verordnung.
Klar, natürlich.
Also das ist ein kulturelles Problem und nicht eine Frage von Durchführungsbestimmungen.
Ist das nicht eigentlich so ein klassischer Fall von die Zukunft ist bereits da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt?
Ja.
So dieses
durchaus.
Bei einigen.
Ja, wie die Zukunft aussieht, werden wir ja nicht wissen. Die ist ja noch nicht da.
Also
ich bin
nicht
immer so optimistisch, dass die
jetzt von selbst
abläuft. Die kann prinzipiell so und so ablaufen, glaube ich.
Ja. Es gibt da hoffentlich die Option auf mehrere Varianten, das stimmt.
Ja, aber der Spruch geht ja tatsächlich so, die Zukunft ist bereits da, sie ist nur ungleich verteilt von Gibson. Aber was ich jetzt nochmal...
Was meint er denn damit?
Er meint damit halt, dass es sozusagen unterschiedliche Entwicklungsstadien gibt, in denen sich sozusagen die Welt aufteilt.
Er meint...
Dass es halt irgendwie dann beispielsweise dann durchaus schon Leute gibt, die schon ein Leben leben, das halt das irgendwie prototypisch sein wird für andere Leute. Ist natürlich auch ein bisschen vermessen, hat natürlich eine gewisse Arroganz zu sagen, so hier dieser eine, das was ihr macht, ist irgendwie outdated und hier wird schon die Zukunft gelebt. Ne? Ist natürlich auch so eine schlimme Wertung eigentlich, aber ich finde sie auch irgendwie so ein bisschen zutreffend.
Also na, so wie du es gerade sagst, ist es glaube ich auch eine schlimme Wertung, aber einfach die Feststellung, dass es immer irgendwo anfängt und sich dann ausbreitet und dass das nicht so ein Prozess ist, in dem plötzlich alle so wupp und dann sind wir alle sind wir alle im Netz und plötzlich sind wir alle ganz offen für, das ist ja einfach mal ein Fakt. Und das ist natürlich ein schönes...
Und das ist, produziert ja auch tragische Helden, ne? Also zum Beispiel Matthias Richel. Wie er dort...
diese Leute nennen. Matthias Richel ist D64 Vorsitzender?
Vorsitzender, glaube ich.
Genau, also ist in der SPD. Ja. Gibt sich auch immer, macht auch Spaß, ihn manchmal dann auf Twitter zu trollen, wenn er trotzdem irgendwie noch findet, dass Wovereit überhaupt nichts mit dem mit der nicht pünktlichen Öffnung des Berliner Flughafens zu tun haben kann. Das ist und man regelrecht mitkriegt, wie ihm sein Auge dabei zuckt, weil das irgendwie weil das eigentlich auch wesentlich zu schlau ist, um das ernsthaft zu meinen, aber naja. Ja, du wolltest was über Richel sagen.
Nee, ich meine halt tatsächlich, also dieses, wir haben hier irgendwie eine Struktur, die sowohl in ihrer Organisationsform als aber auch irgendwie in dem Mindset ihrer Mitglieder auf eine gewisse Art, auf jeden Fall bei bestimmten Themen, tatsächlich es nicht schafft, sich auf eine fortschrittliche Position zu bringen. Was man halt bei der SPD ja immer wieder dauernd sieht. So. Und dann halt irgendwie, aber dann doch durchaus einzelne fortschrittlich denkende Mitglieder, wie zum Beispiel Matthias Richel hat, der dann eben versucht, diesen großen Tanker irgendwie von der Seite gegenzutreten. Dass er da,
Aber ist das nicht auch bei einer Volkspartei so? Ich meine, wenn man Volkspartei sein will, dann muss man das auch alles abbilden. Ja, klar.
Aber das ist die Frage, was passiert dann? Weil ich finde das interessant, wenn wir zum Beispiel die Technologie nehmen. Ich finde das also als Blaupause. Wir sehen dann zum Beispiel, gibt es da neuere Entwicklungen was so neue Plattformstrukturen angeht, beispielsweise das iPhone oder die Smartphones insgesamt, ne, mit diesem App-Markt. Und wie plötzlich ganz, ganz viele Dinge, die es vorher im Netz gab, plötzlich neu entwickelt werden oder neu erfunden werden mit dem Paradigma Mobile, ja, und du benutzt es auf deinem Telefon mit GPS und hast du nicht gesehen. Beispielsweise jetzt Foursquare, die im Grunde genommen das gleiche gemacht haben wie Places, nur halt eben von vornherein als App. Oder zum Beispiel, das ist interessant, jetzt irgendwie, Facebook wird jetzt am Freitag sein IPO launchen. Ich glaube, ja.
Okay, ja. Krass.
Ich glaube, Facebook ist überbewertet, weil sie tatsächlich auch dieses Paradigma Mobile nicht gut auf die Reihe gekriegt haben.
Mobile ist die Achillesferse von Facebook.
Okay. Ich proklamiere es nochmal. Man kann
ja auf der App nicht mal teilen. Oder vielleicht bin ich dafür auch zu blöd, aber.
Nee, man kann da.
Man kann nicht mal teilen.
Das ist eine
man kann ganz unglaublich große, viele Sachen ja, nicht machen.
Das ist eine ganz große Scheiße. Und deswegen wird ihnen dann irgendwann da, oder beginnt schon ihnen der Rang abgelaufen zu werden von Leuten, die von vornherein als das als Mobilgeschichte
sich und sie probieren dann die Teile wieder in sich reinzuholen. Genau. Und dann
haben sie jetzt so eine
Instagram-Abteilung, die Mobile drauf hat und dann erklärt uns doch mal, wie das mit diesem Mobile funktioniert.
Das haben wir jetzt noch eine fünfte API, die wir dann da sozusagen...
genau.
Ja. Was ich halt meine, ist halt sozusagen, es gibt einen Paradigmenwechsel, ja, der ist sozusagen extern. Das ist ein externer Effekt auf eine Organisation. Und diese Organisation hat Schwierigkeiten, sich da mit dem, sagen wir mal so, die Organisation, die vor dem Paradigmenwechsel existiert hat, muss plötzlich konkurrieren mit einer einer Organisation, die es nach dem Paradigmenwechsel sich entwickelt hat. Und die nach dem Paradigmenwechsel sich entdeckt hat, die hat halt schon das ganze Mindset, die hat die Strukturen, die hat schon alles verstanden, die richtet sich auf diesen Paradigmenwechsel ein. Und in dem Alten hast du dann halt ein paar Leute, die versuchen, den alten Tanker halt auch noch irgendwie mit rüber zu schleppen. So. Und ich glaube, das sehen wir gerade.
Das sieht man an tausend, also auch gerade bei Smartphones hast du das ja erwähnt. Ich meine, wie viele Telefonhersteller sind jetzt gerade innerhalb von 5 Jahren von Helden zu
Nokia, total
pleiten Nokia. Und so geworden. Das ist ja immer wieder genau der gleiche Prozess. Und das ist halt, es ist auch wirklich schwer, muss man auch sagen. Auf welche, da gibt es so viele Entwicklung in allen Bereichen, welche davon nimmt man ernst, welche ignoriert man und dass man da eine Fehlentscheidung trifft, ist eigentlich lässt sich nur schwer verhindern. Also es ist, oder gar nicht. Also es ist
beziehungsweise wenn du dann halt schon mal deine Strukturen aufgebaut hast, also die API ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel, ja. Also du hast halt dieses mega, mega, mega komplexe System Facebook, das es mittlerweile geworden ist, halt mit ganz, ganz vielen auch organisch gewachsenen Bereichen und dann irgendwie zusammengeflanscht, ja, wo dann halt dann tatsächlich mehr oder weniger notgedrungen dann auch verschiedene Versionen von APIs und inoffiziellen und offiziellen halt sich draus entwickelt haben, kann man natürlich durchaus auch reklamieren, dass das schlecht implementiert ist, dass da auch gefuscht wurde oder wie auch immer. Aber im Endeffekt hast du halt ein riesengroßes, komplexes System, das zu einem bestimmten Paradigma entstanden ist und auch in diesem Paradigma ganz gut funktioniert.
Nicht nur ganz gut, sondern am besten. Du wirst ja nur groß, wenn du innerhalb einer bestimmten Situation am besten funktionierst.
Genau.
Was aber natürlich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sobald sich die Situation ändert, Black Swan-Ereignis, jetzt hier mal um das Schöne zu sagen, und sie sich in einer Art ändert, wie du es vorher nicht vorhergesehen hast, dass du natürlich
disruptiv,
dass du komplett dämlich dastehst. Genau.
Und dann kommt zerfällt. Das iPhone und alles wird anders und weil alles anders geworden ist. Und das ist der Grund, warum ich tatsächlich glaube, was will denn Facebook machen? Ja, ich meine, das Problem ist ja tatsächlich, es ist ja nicht, wenn es einfach nur wäre, wir bräuchten jetzt einen iOS-Entwickler, der baut uns eine schöne App oder so. Das ist ja nicht, damit ist ja nicht getan, sondern das Gesamtsystem ist halt sozusagen marode. Eigentlich müsste man es komplett neu programmieren.
Nein, sie müssten tatsächlich auch eine neue Denke entwickeln. Sie waren halt, also wenn ich jetzt bei Facebook mal bleiben kann, also ich kenne mich jetzt mit der Firma jetzt nicht extrem gut aus, aber von dem her, wie ich sie wahrnehme, ist es einfach, das ist eine Firma, die mit eher schlechter Technologie, die aber fantastisch skaliert und immer wieder, also so unglaublich schnell, immer unglaublich weit vorne sein. Und dafür ist es natürlich perfekt. Du hast so eine Webseite und auf der bist du drauf, dann kannst du da immer mal wieder kleine Elemente ändern und hier was ändern und da was ändern und immer gerade den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Jetzt ist es aber so, dass du plötzlich dank der durch die Smartphones und sowas hast du nicht mehr nur noch eine Plattform, deine Webseite, sondern du hast 3, 4, 5, 6 Plattformen, auf denen es überall funktioniert. Die Leute erwarten, dass es überall genauso gut funktioniert. Das heißt, du brauchst dir nicht mehr nur einmal Gedanken zu machen, sondern musst dir 100-mal Gedanken machen. Um ein und dasselbe Thema, was dann andere Prozesse erfordert, was mehr Planung fordert und so. Und das ist das ist nicht Facebooks Denke. Das ist der nicht der.
Die denken von der Webseite her.
Und darum probieren sie auch genau das zu machen. Darum probieren sie auch, sie wollen ja eigentlich auch weg von der nativen App. Sie wollen ja, dass du auch auf dem iPhone ihre Webseite benutzt und dass du auch und die Zukunft sind billige Feature-Phones, weil die werden jetzt gerade in Afrika massenhaft oder in Asien massenhaft verkauft oder wo auch immer und die haben alle keine iPhones, was ja auch steht. Und die probieren einfach die Zukunft so zurechtzubiegen, dass sie ihrem alten Modell weiterhin entspricht, dieser Website. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist das, wo es hingeht. Und andere sagen, App Stores sind das, wo es hingeht. Und jeder hat gute Argumente, warum es in die Richtung gehen könnte. Und wer am Ende gewinnt, das werden wir dann sehen, ne?
Ja.
Und
ich jedenfalls habe jetzt nicht so die großen Zukunftserwartungen an Facebook, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie da einen Paradigmenwechsel nur schlecht mitgemacht haben.
Mit Facebook.
Und es ist unglaublich, wie schnell diese Zyklen sind. Ne?
Wir haben ja noch Zeit. Also ich meine, ihr könnt ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute schon mobil sind. Also ich kenne Leute noch, die zwar im Internet sind, aber der Computer steht immer noch im Keller. Also
Wachstumsmärkte sind Facebook muss ja wachsen. Die haben ja. Das ist ja deren Hauptding. Die müssen ja riesig groß sein, weil die pro Kunde so unglaublich wenig verdienen, dass sie riesig sein müssen, um diesen gigantischen Umsatzerwartungen oder diesen gigantischen Börsenwert gerecht zu werden. Und das heißt,
dieser Börsenwert, den können sie nicht gerecht werden. Der ist ja
vielleicht könnten sie das auch. Ich weiß es nicht.
Gucken wir doch erstmal, wie der Börsenwert wird.
Gucken wir mal, wie es das wird. Aber es wird sehr, sehr hohe Erwartungen geben, was sie zu tun haben. Mhm. Und um denen gerecht werden zu können, müssten sie eigentlich so ziemlich jeden Menschen der Welt in ihrem Netzwerk drin haben. Und um das zu machen, musst du auf jedem Gerät da sein, was da greifbar ist. Und das werden für viele Leute Handys sein und nicht der PC im Keller.
Das stimmt, ja. Wenn es weltweit siehst, hast du recht.
Wobei, es ist halt tatsächlich so, es ist auch immer eine Fehldiagnose zu sagen, dass die in Entwicklungsländern oder Schwellenländern, dort haben die eine extrem hohe Rate, auch was das Wachstum an Smartphones angeht. Weil für uns ist ein Smartphone ein Additional Phone zu unserem Rechner. Ja. Aber für die ist es echt der erste Computer, den sie überhaupt haben. Ja, es ist tatsächlich die erste Rechenpower, die sie haben.
Ich sage nicht, dass ich dieser Wette zustimme, dass das Feature Phone, das ist, ich weiß nicht mal, ob es Facebook-Wette ist, das hat irgendjemand einen Artikel darüber geschrieben, wie sich Facebook verhält. Mhm. Und der meinte, das ist deren Zukunftsvision. Ich stimme mit dem überhaupt nicht überein. Aber das werden wir alles sehen.
Aber nochmal zurück zu diesem interessanten Thema mit der Zukunft, die irgendwie schon ist, aber noch nicht bei jedem. Oder wie?
It's not well distributed yet.
Wir sprechen ja auch gerne von patriarchalen und postpatriarchalen Zeiten. Das ist ja sowas Ähnliches, ne? Also ich lebe im Postpatriarchat. Insofern, dass ich an diese patriarchalen Regeln nicht mehr glaube. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Männer toller sind als ich. Aber Hörgo, das war ja so ein Grundglaubensüberzeugung.
Jetzt hast du ja uns kennengelernt. Und
Jetzt muss ich nochmal das überdenken. Ja,
genau. Muss das irgendwie nochmal einsehen.
Aber das ist ja auch so eine Ungleichzeitigkeit. Ja. Also die Frauenbewegung hat mit dem Patriarchat sozusagen, man hat das abgeschafft, insofern sie eine alternative Denkmöglichkeit entwickelt hat für Frauen, ein anderes Selbstbild zu entwickeln als das patriarchal vorgegebene. Das heißt aber natürlich nicht, dass patriarchale Strukturen in der Realität noch existieren. Also dass es immer noch Männer gibt, die das zum Beispiel glauben oder auch möglicherweise Frauen.
Wahrscheinlich gibt es sogar sehr viele, die das glauben.
Genau, aber sie sind für mich nicht mehr maßgeblich und die Frage ist dann halt, das ist erstmal eine Wette auf die Zukunft. Also ich wette, das Patriarchat ist zu Ende. Mhm. Und ob ich diese Wette gewinne, das weiß ich leider noch nicht. Das ist ja auch eine Frage von politischem Kampf.
Genau.
Aber es ist schon auch ein Bewusstsein, dass man das glaubt, oder? Also es ist schon auch so ein...
Ja, und eine Praxis vor allen Dingen. Also es ist, es verändert ja das Selbstbild, das verändert mein Urteil über die Welt. Mhm. Und damit verändert es mein Handeln und damit ist die Welt dann auch eine andere. Nur die Frage ist, wie stark entwickelt sich der Sog? Wer hat am Ende, also keine Ahnung, gibt es eine antifeministische, es gibt ja eine antifeministische Bewegung, ja, werden die groß und stark.
Hast du diese Dale-Story mitbekommen?
Die was?
Von Dale hier, diese in Dänemark, was die da?
Nee.
Okay, können wir danach vielleicht?
Wir danach.
Genau.
Aber nehmen wir mal an, die würden groß und stark, würden sich organisieren. Ja. Und vielleicht gewinnen die und führen das Patriarchat wieder ein. Zum Beispiel Tschetschenien ist da eine ganz traurige Geschichte, wo Frauenrechte extrem zurückgedrängt werden momentan. Also ich glaube nicht dran, dass der Fortschritt sozusagen linear ist von dem Zeitalter der alten Barbaren, ja, wo Frauen keinerlei Rechte hatten, bis ins in die, also ich habe da keine.
Das war für mich auch eine schwierige Erkenntnis.
Ja, ja. Ne? Aber was halt ich tatsächlich glaube, ist, dass das Ende des Patriarchats ein allgemeines Phänomen ist, in dem Sinn, dass wir manchmal vielleicht gegen Phantome kämpfen, die gar nicht mehr das eigentliche Problem ist. Also wenn das Patriarchat als eine Ordnung der männlichen Dominanz über Frauen und Kinder, also das sei eine väterliche Dominanz gewesen, denn nicht alle Männer, also auch Männer untereinander haben ihr Verhältnis ja im Patriarchat hierarchisch organisiert gehabt. Aber diese Ordnung funktioniert nicht mehr und an ihre Stelle ist aber jetzt nicht die große Freiheit getreten, sondern eine andere Art von Unordnung. Also zum Beispiel das Hauen und Stechen jeder gegen jeden und jeder. Also zum Beispiel Neoliberalismus als freier Markt ist ein postpatriarchales Phänomen meiner Meinung nach.
Mhm.
Während sozusagen der rheinische Kapitalismus mit dem Fabrikbesitzer, der sich väterlich wohlsorgend um seine, genau.
Und das schwäbische Haus
machte gerade so eine dicke,
das war sozusagen, das war das patriarchale Modell. Und ich habe ja schon 2004 den sehr visionären Satz formuliert, wir haben es heute nicht mehr mit Patriarchen zu tun, sondern mit Piraten. Allen Ernst, das ist nachzulesen.
Okay. Okay. Ja, 2006 hat sie sich gegründet, die Deutsche Piratenpartei. Ja. Also, ja.
Und was noch, meintest du damit?
Ich hatte da Johnny Depp im Auge, also Fluch der Karibik. Der
gab es das da schon, ja, ne?
Den gab es da schon, ja.
Okay.
Und der sagt an irgendeinem, an irgendeiner Stelle, sagt er, in Teil 1, unser Prinzip ist, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nichts davon zurück.
Mhm.
Also sagen wir, Piratenprinzip.
Sehr also, sympathisch, ja.
Und ich meine,
das ist ja auch die Urheberrechtsposition der Piraten. Das passt ja alles.
Und das ist aber kein patriarchales Problem. Das ist ein postpatriarchales, weil im Patriarchat hatte alles seine Ordnung.
Ja.
Und das war auch ein System, das beansprucht hat, die Gesellschaft zu regeln.
Mhm.
Auf eine, wie ich finde, aus weiblicher Perspektive eine schlechte Art und Weise, aber eine Art der Ordnung war es schon. Und dieser Zusammenbruch des Patriarchats führt natürlich zu einer Art Regellosigkeit. Und ich finde sozusagen der politisch wichtigere Punkt ist zu überlegen, wie man diese Regellosigkeit in sinnvolle Regeln überführt, als weiter noch gegen die Überreste des alten Tankers Patriarchat, die auch noch darum schwimmen, zu kämpfen. Also wir haben eigentlich zwei Aufgaben. Ne? So,
Aber es ist lustig, du hast, also ich meine, das ist so, du sagst also, dass wir mehr Freiheit haben, wenn wir mehr Regeln haben. Das ist ja, steckt ja, also ich meine, du kämpfst für die Freiheit, du kämpfst aber auch gleichzeitig für mehr oder andere Regeln.
Für andere Regeln, ja.
Vorhin hast du den eigentlich in sich sehr widersprüchlichen Satz gesagt, es ist halt, die Freiheit braucht Rahmenbedingungen. Also eigentlich ist ja Freiheit das die Abwesenheit von irgendwelchen Rahmen, zumindest der ganz klassischen Definition nach. Also das ist...
Nee,
ja, das wäre ja einfach recht
also stärker. Also würde noch nicht mal der klassische Liberalismus würde das noch nicht mal so sagen. Also
es gibt ja gar keine Abwesenheit von Rahmenbedingungen.
Das ja, ist
ja
klar, aber...
Es gibt ja immer Rahmenbedingungen.
Ja.
Alleine, dass du atmen musst, dass du was zu essen brauchst. Wir sind ja keine energielosen Geistwesen, die sozusagen in Form von Nullen und Einsen existieren, sondern wir sind ja sozusagen...
Ich arbeite dran.
Ich weiß aber, was glaube ich Max meint. Ist auch so ein Unbehagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Regellosigkeit und wir müssen das irgendwie eine Regelhaftigkeit überführen. Ich wäre da auch mal sehr, sehr vorsichtig.
Ich würde sagen Ordnung, nicht Regel.
Ja, oder Ordnung.
Also ich stimme durchaus da mit dir überein, aber es ist, ich finde es trotzdem lustig.
Ich bin aber immer sehr vorsichtig, weil ich dann immer denke, so hey, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, dort irgendwie Strukturen wieder einzuziehen, dann nehmen wir auch ganz viele Möglichkeiten aus dem Spiel, ne?
Ja, es ist aber kein Spiel, es ist ja bittere Realität.
Aber wäre es nicht schöner, wenn es ein Spiel ist? Ja,
aber, aber wie gesagt, wir müssen essen, trinken und so weiter.
Klar, es gibt ja Sachen. Klar.
Es ist eben nicht nur, man kann sich ja spielerische Aspekte reinbringen, aber es ist eine große Verantwortung, wollte ich damit sagen. Es
ja,
ist
klar.
Nicht nur.
Aber interessant fand ich noch deine Sache mit der Wette. Also zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt eine Idee von einer Zukunft, die ich für erstrebenswert halte, aber dann doch auch irgendwie, kann man sagen, daran glaube, dass es die Richtung nehmen wird, im Sinne von einer Gewissheit tatsächlich durchaus, ja, die man zwar nicht intersubjektiv beweisen kann, ja.
Ja.
Und da sind wir jetzt eigentlich schon fast wieder in der Theologie eigentlich, die man nicht intersubjektiv, das aber
verraten
die
verraten wir aber keinem.
Die man nicht intersubjektiv
ich ziehe das gleich wieder
kann,
zurück auf den
ganzen Weg. Aber die man in sich, also weil das ist bei mir ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb bei allem, was ich mir so an Gedanken mache, dass ich schon auch ein gewisses Glaubenssystem habe, wie sich die Welt entwickeln wird und wie die Dinge miteinander funktionieren, das schwerlich beweisbar ist. Ich habe da letztens drüber gebloggt sogar, ich habe da dieses Extropie-Ding. Also du hattest es vorhin negiert, dass halt tatsächlich die Gesellschaft sich linear ins Besseren hin entwickelt. Klar, das sind Fortschrittsvorstellungen aus dem 19. Jahrhundert und die sind sicherlich so nicht eingetreten. Was man aber zum Beispiel, woran ich glaube, ist halt tatsächlich, dass sich mit dem Fortschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung die Anschlussstellen vervielfältigen, dass die mit neuen Technologien die Menschen befähigt werden, in komplexeren Weisen miteinander zu kommunizieren, dass halt insgesamt sozusagen sich dann doch ein Trend feststellbar ist, der nicht zum Besseren hingeht oder so etwas oder zur Zivilisierten oder wie auch immer oder wie man das nennen will, sondern halt einfach nur zum Komplexeren. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt sagen, dass bestimmte Systeme, Institutionen und Regeln oder wie auch immer halt nicht mehr zeitgemäß sind, dann ist es halt tatsächlich zu sagen, sie entsprechen nicht mehr dem Möglichkeitsgrad, den eigentlich eine Gesellschaft haben könnte. Ne? Dass wir sagen, okay, wir sehen zum Beispiel im Internet, dass wir politischen Diskurs anders organisieren können als über Parteien. Und zwar multipolarer, mit mehr Leuten einbeziehen und mehr Meinung einbeziehen und so weiter und so fort. Und damit tatsächlich einfach komplexer, ja, und dass wir sehen, dass halt tatsächlich diese alte Struktur Partei diese Komplexität nicht mehr abbilden kann. Und dass da eine Diskrepanz besteht und dass wir da sagen, und dass man sich da durchaus auf den Standpunkt setzen kann, dass ich zum Beispiel mich hin auf den Standpunkt setzen kann und sage so, ich glaube, das ist nicht die Zukunft, das ist die Zukunft. Und dann halt tatsächlich auch mein Leben danach ausrichten kann, ja, zu sagen, ich glaube, dass ein Großteil der heutigen Institutionen keine Zukunft haben werden. Ich werde mich nicht an diese Institutionen ketten. Meine Wette in die Zukunft ist eine andere. Und mein Lebensstil, den ich momentan pflege, ne, also über den ich ja auch auf der SIGINT reden werde, zum Beispiel dieses ganze Eigentumslosigkeit, irgendwie vielleicht auch so eine gewisse stoische Armut, ohne dabei aber halt irgendwie konsumkritisch zu sein. Also das, was ich lebe und als mein Konzept, mein Lebenskonzept, als auch mein denkerisches Konzept, ist eine Wette in der Zukunft, auf der ich auch dann bestehe, wenn ich ganz, ganz viel Gegenwind da kriege, ja. Und die ich aber auch aus einer Gewissheit heraus verteidige, dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie ich glaube. Naja, okay, jetzt habe ich das so.
Und auf diese Weise trägst du dann natürlich dazu bei, dass sie dann sich auch tatsächlich in diese Richtung bewegen.
Genau.
Und dieses,
und ich sehe auch, dass es funktioniert.
Und die Ungeduld wird immer größer, den Leuten immer noch was zu erklären, die das noch nicht sehen, ja, obwohl es doch schon so offensichtlich ist. Da sind wir bei den Vermittlungsproblemen, wo ihr ja auch schon öfter in Bezug auf den Feminismus drüber gesprochen habt. Dem wird ja oft vorgeworfen, dass er so akademisch sei oder so in eigenen Zirkeln und yeah. die normalen Leute auf der Straße verstehen es gar nicht. Genau. Aber das ist sowas. Das
Danke, ist, dass du dabei auf mich zeigst.
Du hast das mit den normalen Leuten vorher gesagt. Das ist ja natürlich überhaupt gar kein normaler.
Jetzt wird es nicht besser.
Es gibt ja auch keine normalen Leute. Aber sagen wir mal, der Mainstream ist nicht informiert und hat dann irgendein Zerrbild davon. Und die Frage ist ja, wenn du schon infiziert bist oder schon nach der neuen Logik lebst, wie ist das Verhältnis zwischen, muss ich das jetzt wieder allen erklären von vorne und wann muss ich es wem erklären und wem, bei wem ist es so hopfen und mal schon verloren.
Aber
also weil es gibt natürlich dieses Unverständnis auch gegenüber der Netzkultur, ja. Also
ja, ich meine,
da gibt es ja auch ganz viele, die es einfach nicht verstehen, sei es, dass sie ideologisch dagegen sind oder seien sie, dass sie dann drum nicht drüber nachgedacht haben, noch keine Gelegenheit hatte. Und ich war ja vorgestern in Leipzig und habe einen Vortrag gehalten zum Thema Antifeminismus und habe mir da eine Unterscheidung überlebt, die vielleicht sozusagen für dieses andere Thema ja auch interessant sein könnte, nämlich die zwischen Antifeminismus und Unfeminismus. Also zwischen Leuten, die Feminismus oder Feministinnen oder freie weibliche Subjektivität aktiv bekämpfen, aus ideologischen Gründen oder aus Machtinteressen und denjenigen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, keine Ahnung davon haben, sich bisher nicht dafür interessiert haben und so weiter. Und meine These ist, dass man die beiden nicht unterscheiden kann an den Inhalten, die sie vertreten, also wie krasse Meinungen haben die über Frauen oder so, sondern dass man sie eher an einem Habitus, da sind wir bei der kann ich die Eingangsparole aussprechen, Thema, also dass man sie daran unterscheiden kann. Und dass das aber wichtig ist, weil man mit den einen sinnvoll in Dialog treten kann und mit den anderen kann man es gleich sein lassen.
Mhm.
Und ich halte diese, wenn man sich auch nicht verkämpfen will, weil wenn man immer in der Minderheit lebt, ist das ja auch anstrengend auf die Dauer. Also man zieht sich entweder unter Gleichgesinnte zurück, also das haben ja auch viele Frauen gemacht, die dann in Frauen-Lesben-WGs gezogen sind. Also ich merke das immer, wenn ich mal so ein feministisches Wochenende habe, wo man dann in einen ganz anderen Kosmos...
Feministisches Wochenende, okay.
Klingt ja, also lustig. Wir fahren mit 10 Frauen irgendwo hin und unterhalten uns. Und dann ist man in einem ganz anderen Universum. Ich nehme an, Republika ist auch so eine Art Universum. Ja.
Berlin ist so ein Universum. So,
Berlin. Wir haben schon ganz
Wenn Berlin. Ich hier irgendwann mal rauskomme, dann wird es aber abgehen.
Das ist aber wirklich so.
Ja, genau. Man ist in einem Universum, fühlt sich...
Du weißt ja gar nicht, was da draußen los ist, Max.
Man hat dann ja auch einen gewissen Standard und ein gewisses Niveau und einen gewissen Minimalanspruch. Und dann kommt man zurück raus in die normale Welt und merkt, oh Mann. Ja.
Und wird komisch angeguckt, weil man ein Smartphone hat.
Ja, oder weil man eine Frau ist.
Ja.
Und trotzdem den Mund aufmacht. Also es ist, dass dann die Politik, dann zu überlegen, wie handle ich dann um diesen Spagat hinzukriegen. Wie weit muss ich auch darauf bestehen, dass das, was wir erarbeitet haben, eigentlich Mindeststandards sind, hinter die ich nicht zurückgehe?
Mhm.
Also manche Sachen lasse ich mir einfach nicht bieten und wenn mir ich...
Aber jetzt, um nochmal auf dieses Thema Organisation zurückzukommen, also so jetzt ist ja, wenn ich Netzbewegung und Feminismus, also ich finde, da kann man durchaus dann vielleicht ein paar mehr Parallelen sehen als bei der Umweltbewegung, weil wir die Umweltbewegung alle nicht gut genug kennen. Ja. Aber bei der Netzbewegung, da gab es ja, da hat ja Sascha Lobo auf der vorletzten Republika oder wann das war, diese Aufforderung, organisiert euch endlich mal. Hier, warum bin ich eigentlich immer die eine Fresse, die dasteht? Und da können natürlich schon, also da ist dann natürlich sowas wie die digitale Gesellschaft oder wer auch immer, durch wen man sich auch immer vertreten fühlt, natürlich schon, also die machen halt den Erklärbären, das ist ihr Gründungsmythos, dass sie den Leuten erklären, was dieses Internet eigentlich ist und dass sie das insbesondere den Leuten erklären, die Einfluss haben, nämlich Politikern und so, und das ist dann Lobbying, das ist dann auf der einen Seite total böse und das ist auf der anderen Seite aber auch, ja, es ist ja eine Organisationsform, die Dinge vereinfacht und praktikabler macht. Warum gibt es sowas beim Feminismus nicht?
Was fandest du auch gut, dass du es nicht gab?
Ich finde das auch irgendwie gut, weil.
Aber es hat natürlich viele Vorteile, wenn es das nicht gibt, aber es hat auch Nachteile. Ganz massive.
Ja. Naja, man kann, müsste man mal überlegen, man kann ja keine Frau dazu zwingen, sowas zu machen. Ich glaube, es ist auch eher eine. Ich glaube, Feminismus ist mehr Praxis auch als Theorie. Na gut, es ist natürlich, das Internet ist auch Praxis, ja, du machst das so oder du machst das so, aber es ist Es ist auch eine persönlichere Sache. Also es ist...
Oh, du glaubst nicht, wie persönlich Bezug aufs Internet werden kann.
Ja, das ist ja doch...
Oder das nehmen kann.
Nein, das ist, betrifft aber die Person. Das ist nicht nur ein Medium.
Also ich... Oder ist also das vielleicht, ist vielleicht der Diskurs ist tatsächlich zu heterogen, dass man sich dort irgendwie in eine Organisation, dass man sich da sinnvoll organisieren könnte?
Mhm. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich einfacher ist, in Bezug auf Internet-Sachen Forderungen aufzustellen.
Mhm,
also ja. Man kann zum Beispiel fordern, irgendwie Plattformneutralität oder kein ACTA oder sowas. Das sind ja eher greifbare Sachen. Das sind auch
Abwehrforderungen.
Und ich glaube, ich meine, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass der Feminismus das ja schon erreicht hat. Also wir hatten ja auch diese Forderung, Wahlrecht für Frauen.
Ja, ja, klar,
also
ja.
Diese Sachen sind aber schon in Bezug auf den Feminismus erkämpft. Also wir haben aber das Thema ist damit nicht vom Tisch.
Mhm.
Und, aber was den Rest betrifft, ist es eh ein kultureller Wandel und den kannst du nicht in Form von Forderungen irgendwo lobbyistisch durchbringen. Also ich meine, wir müssen ja jetzt erreichen, dass alle Menschen das sich zu eigen machen. Und das kann man ja von der Politik her nicht anordnen, ja?
Ja.
Die Politik kann dann so ein paar Gesetze machen, also die kann die diskriminierenden Gesetze abschaffen und sie könnte natürlich auch noch ein paar Sachen mehr machen, aber diesen kulturellen Wandel, wie willst du den erzwingen? Ja, das ist üben.
Hier fragte gerade jemand im Chat, was denn dieser Dell-Nummer wäre.
Ja,
die
genau,
hier,
den haben wir
vergessen. Die was?
Diese Dell-Nummer.
Ach so, die Dell-Nummer, ja genau. Erzähl mal kurz, ich muss kurz
nochmal. Ja, super, jetzt haben wir alle so viel Wasser getrunken, dass wir. Es war eine Veranstaltung, also schreibt eine, ich schmeiß mal hier kurz den Link in den Chat, dann können wir den vielleicht auch in die Shownotes packen. Es geht darum, dass also Dell hat eine Veranstaltung gemacht in Dänemark, so eine für Mitarbeiterveranstaltung, jetzt nicht irgendwie ein kleines Firmenessen, sondern Michael Dell war persönlich da und hat die Keynote der Veranstaltung gehalten. Und da hat auf dieser Veranstaltung sprach dann sozusagen als Moderator ein Mann, der mit dem Namen Mats Christiansen, den ich nicht kenne, der wohl bekannt dafür ist für wirklich massiv antifeministische Haltung. Also der hat sich wohl wirklich dahingestellt auf die Bühne und hat sich gefreut, dass die IT-Branche ja eine Branche ist, in der es noch nicht so viele Frauen gibt, ja. Wo dann auch so 3,5 Frauen irgendwie rumstanden und hat die persönlich dann quasi angegangen, was sie denn hier eigentlich machen würden. Und die ganze Veranstaltung endete damit, dass er die Männer dass er probiert hat, ich weiß nicht, ob in größeren Gruppen oder einzelne, Männer in der Gruppe dazu ihm zu versprechen, dass wenn sie heute nach Hause kommen, ihrer Frau oder Freundin sagen, shut up, Bitch.
Was?
Und sich von dem nichts mehr sagen. Und,
wie konnte das an mir vorbeigehen?
Ja, das ist sicher.
Wann ist das denn passiert?
Also Dell hat sich jetzt mittlerweile mal hat sich mittlerweile auch wohl mehr oder weniger dafür entschuldigt. Ist natürlich jetzt trotzdem eine große Frage, es ist wohl in Dänemark ist der wohl bekannt dafür im Wesentlichen für seine, wie man auf die Idee kommen kann, so jemanden überhaupt einzuladen, wenn man das nicht irgendwie auch ernst meint. Oder vielleicht haben sie ihn ja für lustig gehalten und der hat irgendwann mal was Lustiges erzählt oder sowas. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein Fall von es ist mehr Realität mit diesem Antifeminismus, als wir gerne hätten alle.
Ja.
Also, aber wenn du dazu gar nichts weißt, dann...
Nee, darüber weiß ich nicht. Aber es ist auch so, ich meine, das sind natürlich irgendwie lustige Geschichten, die zeigen, also um in dem Bild zu bleiben, Piraten oder Patriarchen, wäre das, ist halt die Frage. Also wir haben noch die alte patriarchalen Modus von selbstverständlicher männlicher Überlegenheit und das wäre für mich so ein Fall.
Ja.
Wie auch die krassen Antifeministen, gegen die muss man kämpfen, gegen die muss man was unternehmen, aber ich glaube, dass sie nicht das eigentliche Problem sind, sondern das Problem sind die sehr viel sympathischeren Piraten, die aber mit denen zusammen wir die alten patriarchalen Tanker auch bekämpfen.
Mhm.
Also da gibt es Bündnisse, aber die uns auch nicht das Paradies bringen werden. Die also auch Also der gemeinsame Kampf gegen die alten patriarchalen Tanker genügt nicht, sondern die Frage ist, dass wir aushandeln, was wir denn stattdessen machen wollen. Hört man mich nicht mehr?
Na, jetzt besser.
Jetzt wieder besser. Also was und unter welchen Bedingungen wir es denn anders und besser machen wollen, und das muss eben auch ausgehandelt werden. Also zum Beispiel ist da ein großes Problem die postpatriarchale, von vielen Männern vertretene Ansicht, ihr Frauen werdet doch jetzt nicht mehr diskriminiert, das haben wir ja abgeschafft. Also macht doch mit.
Sind wir jetzt fertig?
Sind wir jetzt fertig, genau. Ja. Und wenn euch das und das und das nicht passt, dann macht doch mit.
Mhm.
Und das ist, das geht natürlich nicht. Dann, wenn wir nicht mitmachen, dann heißt das, wir wollen nicht mitmachen. Muss man, oder vielleicht ist es uns auch aberzogen worden, aber da wir es nicht genau wissen, müssen wir mal davon ausgehen, wir wollen eventuell nicht. Und dann kann die Welt nicht so bleiben, dass die maßgeblichen Institutionen irgendwie nur von Männern gemacht werden, weil die Frauen was anderes machen. Also Parteien haben ja das Problem auch. Also alle Parteien haben ja das Problem, dass sie keine Frauen finden, die das machen wollen. Oder sehr viel weniger Frauen als Männer finden.
Mhm.
Und das ist ein ernsthaftes Problem, dass man eben nicht mit, ihr könnt ja mitmachen, also seid ihr selber schuld, wenn ihr wegbleibt, behandeln kann. Das ist eine... Da muss neu verhandelt werden, welche Bedeutung hat dann noch eine Partei? Also, oder was? Lisa Moraro hat mal gesagt, eine Vereinigung, in der keine Frauen sind, die nimmt die Bedeutung von Fußball an. Also sie ist zwar nett, ja, können
das für die meisten Leute machen, sozusagen das Wichtigste der Welt.
Ja, ich hatte gestern mal ja die Frau von der Wikimedia bei dieser Veranstaltung, und wir haben uns auch, Wikipedia hat ja auch dieses Problem, dass keine Frauen mitmachen oder nur
welche
ganz
Frau jetzt?
Die Nicole.
Ah, Nicole. An die Schogge.
Genau.
An die Schogge.
Und eine Frau, eine Freundin des Hauses.
Eine Freundin des Hauses. Ich soll euch auch schön grüßen. Und die bemühen sich ja bei Wikipedia, den Frauenanteil zu erhöhen. Da ist sie auch aktiv, und das finde ich auch gut und wichtig. Und dann muss man sich auch überlegen über Diskussionsmodi und wie kann man das anders machen. Aber ich habe zum Beispiel mit Wikipedia abgeschlossen in gewisser Weise, indem ich sage, okay, das ist ein männliches Projekt, aber es ist ein gutes Projekt. Also sagen wir mal, Wikipedia ist nicht so gut, wie es sein könnte, aber es ist natürlich besser, es gibt es, als es gäbe es nicht. Und warum kann ich denn nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Art und Weise, die, wie Männer sich in der Welt zeigen wollen, oder überwiegend Männer und nur sehr wenige Frauen, und das kann ich akzeptieren und würdigen, solange es nicht den Anspruch erweckt, es sei ein universal gültiges Lexikon, denn das ist es nicht. Es ist ein Lexikon, das die männliche Sicht auf die Welt repräsentiert, aber es ist ja gut, dass es das gibt.
Aber waren denn die anderen, das ist jetzt die Frage, weil man also, muss dann das Wikipedia muss man dann ja im Kontext der anderen Lexika bewerten, und dann ist die Frage, waren denn die anderen Lexika waren eben genauso, ne?
Ja,
also, ja.
Genau, die waren genau.
Vielleicht ist die lexikalische Sicht auf die Welt schon eine männliche.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und deswegen will ich ja nicht
also alle schon eine Femipedia zu machen wäre
genau, ganz genau.
Wäre das dieses genau. Mitspielen, wo du sagst so.
Wir hatten das in den 80er, 90er Jahren mit den großen Frauen der Weltgeschichte Sachen. Ne? Also man hat gemerkt, wir haben lauter Enzyklopädien über große Männer der Weltgeschichte, da kommen gar keine Frauen drin vor, oh wie schlimm. Und dann hat man angefangen, die Ergänzungswerke zu machen mit den großen Frauen der Weltgeschichte, aber das wurde schief. Ja, also geht's, also das ist eben nicht dasselbe. Eine große Frau ist was anderes als ein großer Mann. Nicht auf biologischen Gründen, sondern weil diese Idee des großen Individuums für sich schon konstitutiv für Männlichkeit gewesen ist. Also Größe, Erfolg, Stärke bedeutet für eine Frau was anderes als für einen Mann. Also das Konzept ist nicht übertragbar. Und ich finde, man muss das nicht alles vereinheitlichen. Man kann sagen, wenn man das als eine eher männliche Art zur Welt zu sortieren sieht, wie ein Lexikon schreiben.
Aber dann muss man ja trotzdem noch sagen, dass halt tatsächlich die männliche Welt, die männliche Ordnung, die Welt zu sortieren, die dominanteste ist.
Ja.
Und wenn man mit diesem Zustand nicht einverstanden ist, dann muss man ja irgendwie eine andere Sichtweise, eine andere Art finden und anbieten, diese die Welt zu formatieren.
Aber die weibliche Sicht ist die dominanteste. Das ist, nein.
Dämlichen Spruch reinwerfen. Oh, die Berliner haben auch Humor.
Ja, manchmal.
Mist. Wieder verraten.
Nee, aber ich meine, und dann, ich fand das auch interessant. Also ich hab diesen Gedanken, einen ähnlichen Gedanken hatte ich mal ganz früh bei, als es dann irgendwie, war ich auf so einer Party und dann hieß es dann irgendwie, jetzt kommt die DJ'n. Hm. Halt nur so als weibliche DJ, mhm.
Ja.
DJöse.
Oh.
Und dann dachte ich mir so, ja cool, Frau in Plattentellern, hatte man zu dem Zeitpunkt, das war noch in den 90ern, irgendwie relativ selten gesehen. Und dann habe ich mir aber gedacht irgendwie, inwiefern dieses DJing als so ein Konzept schon als männliches Konzept so funktioniert. Also das halt, das heißt irgendwie dieses, ich stelle mich jetzt da vorne hin und mache da jetzt irgendwie den Zampano und baue da ja auch irgendwie so eine, naja, und aber dann ist man ganz schnell irgendwie in diesem Bereich des Making Gender.
Ganz halt, genau. Ne? Und das muss man auch bewusst machen. Denn
genau.
Also man kann sich jetzt nicht hinsetzen und kann darüber theoretisieren. Da bin ich völlig dagegen, weil dann bist du dabei und ja. irgendwelche Fantasien über was ist weiblich, was ich männlich, wenn dann. Sondern ich finde, das ist eine Frage der Praxis, wenn man auf real existierende Unterschiede stößt.
Ja.
Also so wie bei Wikipedia springt das einfach in die Augen. Ja?
Ja.
Das ist ja, woran auch immer das liegen mag, es gibt da eine große Geschlechterdifferenz in Bezug auf die Leidenschaft für Wikipedia. Und das ist dann der, an dem man irgendwie sich dazu verhalten muss. Also nicht vorher schon. Oder die Piraten sind auch ein männliches Phänomen.
Aber muss vielleicht man dann nicht trotzdem eine Theorie dazu bringen? Weil, also mein Eindruck ist, ja, okay, konkret bei Wikipedia ist halt einfach, wenn ich mir anschaue, was dort in Diskussionsforen abgeht, es geht, Wikipedia als Community funktioniert als eine Community der Rechthaber.
Ja.
Also ich weiß mehr als du und du hast Unrecht. Mhm. Das ist das Prinzip, nach der der Wikipedia-Community funktioniert. Und tatsächlich ist mir in meinem sozialen Umfeld auch nicht aufgefallen, dass es besonders viele Frauen gehen, die sehr viel Spaß an diesem Spielchen hätten. Mhm. Dass ich habe Recht und du hast Unrecht. Dann gibt es halt eher so die männlichen, ne? Da sind die Männer irgendwie auf jeden Fall dominanter. Und man kann das durchaus auch als negativen Zug sehen. Und wenn man sich diese.
Ach, echt?
Ja.
Das ist nicht nur gut, Rechthaber zu sein. Nein. Man denkt immer so.
Ja.
Ach, dieser Rechthaber, das sind ja die sympathischsten Menschen der Welt.
Man kann das auch umdrehen.
Wieso kann das nicht jeder sein?
Man kann das auch umdrehen. Es hat auch sein Gutes. Es hat also auch sein Gutes, dass halt Leute rechthaberisch sind. Und dann halt in diesem Diskurs, der sich dann dadurch auch ergibt, dass halt alle Recht haben wollen, ja.
Yeah.
Dass halt in diesem Diskurs dann tatsächlich durchaus dann die entsprechende neutral point of view, der dann bei der Wikipedia immer dann hochgehalten wird, ja tatsächlich
neutral
auch entwickelt wird.
Neutral ist männlich. Also neutral ist männlich.
Ja, ja.
Das ist ja ganz klar, weil das Männliche hat sich nie konstituiert als Partikulares, sondern immer als das Allgemeingültige.
Genau, ja.
Also Männlichkeit ist der Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das ist sozusagen dann, ich finde das auch in dem Moment schlimm, wo das Männliche beansprucht, für das Weibliche mitzusprechen. Und da ist meine, das ist dann einfach ein politischer Dissens. Ja. Also weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber solange das Männliche sich mit seiner partikularen Bedeutung zufrieden gibt, habe ich auch nichts dagegen, wenn es sich äußert in Form von Parteien und Wikipedias und Projekten. Ne?
Yeah.
Solange die nicht beanspruchen, also ich finde, die gleiche Beteiligung von Frauen und Männern an einer Sache zeigt dafür, dass sie wirklich eine allgemeinmenschliche Sache ist. Und
aber ist das denn
man
nicht
könnte das sozusagen auch noch ausweiten auf andere.
Aber es ist ja so, es ist ja definitiv so, dass die Wikipedia beansprucht, eine den neutral point of view zu beanspruchen. Die Parteien beanspruchen, die politische Willensbildung zu machen.
Ich bin gerade auch dabei.
Ja, genau. Die beanspruchen und der Punkt ist der, dass man kann es, ich glaube, die Legitimität, dass diesen Anspruch zu haben, der leitet sich weniger daraus ab, dass sie tatsächlich alle beteiligen und es einen neutralen Punkt gibt und eine neutrale Politik, sondern dass es keine besseren gibt. Ja?
Wer macht, hat recht.
Ja, genau. Es ist ein bisschen, ja, wer macht, hat recht. Ja,
nee, nicht wer macht, hat recht, sondern Frauen machen ja ganz viel. Das ist aber nicht im politischen Diskurs vorhanden. Frauen machen ja nichts.
Die sitzen ja, aber
ist wenn die Männer ihre Wikipedia-Einträge schreiben, sitzen die Frauen und drehen Däumchen. Das ist ja nicht der Fall. Die mal, also die Frage ist ja auch, wie im öffentlichen Diskurs.
Wie repräsentiert sich
wie,
das?
Wie repräsentieren sich verschiedene Aktivitäten von Leuten?
Naja, aber ich meine, also als du vorhin das meintest, so mit der Wikipedia als rein männliches Projekt, hast du das damit, dass das gut ist und dass es aber auch okay ist und sowas. Aber es ist doch, gerade Geschichtsschreibung ist doch ein sehr starker Prozess, so dass das jetzt künftige Generationen, die werden natürlich bei der Wikipedia sich angucken, wie sieht die Welt eigentlich aus, wie funktioniert die Welt. Genau, das hat natürlich einen sehr prägenden Einfluss. Und insofern ist es doch eigentlich schon notwendig, dass wenn du sagst, okay, das ist nicht meine Sicht der Welt, dass du möchtest, dass ich deine Sicht der Welt aber verbreitet, weil du das aus genannten Gründen für notwendig und für wichtig und für richtig hältst und für eine bessere Welt sorgen, dann musst du doch irgendwie diese Multiplikatoren aufbauen. Es geht doch.
Nein, ich muss ja gar nichts. Das ist ja eine Freifrau, muss nichts.
Ja.
Nein, das ist ja, die Frage ist ja, die Leute, die später mal sich die Wikipedia anschauen und glauben, darüber würden sie was darüber erfahren, was heute wirklich passiert, die irren sich ja.
Ja, aber.
Also sie kriegen ja ein falsches Bild. Und das ist ja nicht mein Problem. Also die
als Weltverbesserer schon.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es die Welt verbessert, wenn ich das Falsche, was es schon gibt, nochmal verdopple.
Nee, du sollst.
Also, weil es ist ja, man könnte ja sagen, die Art, Wirklichkeit in Geschichtsbücher zu schreiben, hat ja für sich schon einen problematischen Aspekt, weil es werden ja immer einzelne Ereignisse rausgegriffen, überhöht werden und so weiter. Warum brauchen wir überhaupt diese Art von Geschichtsschreibung? Oder müsste sie nicht ergänzt werden durch eine andere Art der sich Aneignung? Ich sage, ich finde gut, dass es die Wikipedia gibt. Ich gucke da ja auch drauf. Aber ich will auch gar keine Lösungen vorschlagen, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass es eine Notwendigkeit gibt, was politisch zu verhandeln. In dem Moment, wo irgendeine Initiative oder ein Projekt sehr klar von Männern oder von Frauen dominiert ist. Also wenn die Geschlechtsverteilung extrem ungleich ist, dann bedeutet das, dass es sich hier nicht um eine allgemeinmenschliche Veranstaltung handelt, was nicht bedeutet, dass man das nicht mehr machen darf.
Aber selbst wenn man, mach nochmal kurz bitte das Mikro ein bisschen.
Oh, okay.
Das ist, du bist dann.
Ich hüpfe hier auf dem Sofa so hin und her.
Ja, ja.
Dann sieht das Mikrofon.
Jetzt bist du wieder dort deutlicher, ja.
Ja, okay.
Genau. Aber das ist doch in dem Moment, nehmen wir mal an, selbst wenn ich das weiß und selbst wenn ich in 20 Jahren oder in 100 Jahren auf die Wikipedia drauf gucke, wenn ich nun mal keine andere Sicht habe, wenn die andere Sicht mir gar nicht präsentiert wird oder
das ist halt alternativlos, das, ist halt, das Problem.
Ja. Nein, vielleicht ist es ja in 20 Jahren so, dass sich eine andere weibliche Art Geschichte zu sehen durchgesetzt hat und die Leute überhaupt nicht mehr an diesen Fakten, Daten, Zahlen, Spielereien, dass sie sich dafür gar nicht mehr interessieren, weil wir, ich meine, es gibt ja
Diese weibliche Art, Geschichte zu sehen?
Ich weiß nicht, es gibt zumindest eine andere, kulturell andere Arten, Geschichte zu sehen, zum Beispiel irgendwie, waren das nicht irgendwelche indigenen Völker in Bolivien, glaube ich, die glauben, dass die Zukunft hinter ihnen liegt und die Vergangenheit vor ihnen. Also es gibt ja kulturell sehr unterschiedliche, ja. Und diese Art linearer Fortschritts Art Entwicklungen zu verstehen, die ist ja, also schon jetzt zum Beispiel kann ich mit den Geschichtsbüchern, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurden, nichts anfangen.
Ja, das ist
irgendwie. Weil sich mein Paradigma geändert hat. Ich finde nichts, was mich interessiert in diesen.
Ja.
Und von daher hätte man damals ja auch sagen können, stell dir vor, in 100 Jahren, ja.
Aber es wären nach wie vor Geschichtsbücher geschrieben.
Ja, aber ich meine, muss man schon sehen, also die Geschichtsbücher von damals waren die Taten großer Männer. Ne?
Ja, ja, das ist.
Und das ist, das hat sich ja jetzt schon gewandelt.
Ja.
Vielleicht kann man sagen, auch obwohl noch relativ wenig, aber durchaus wahrscheinlich deutlich mehr als früher, Frauen Einfluss haben in den Narrativen, kann man das schon absehen, dass halt tatsächlich sich dort eine andere Sichtweise auf Geschichte schon entwickelt hat, mhm. die ja. eben weg ist von diesen und dann keine Ahnung, nahm Alexander den und so. Ja. Ne? Also, was ich aber nochmal interessant finde, ist halt tatsächlich nochmal auf den Aspekt Politik zurückzukommen.
Nee, jetzt wollte ich noch mal kurz mhm. darauf, weil ja, okay, also es hat sich da viel geändert, aber Geschichtsschreibung findet statt. Und wenn du jetzt sagst, also bei der Wikipedia sind keine, schreiben keine Frauen mit, weil sie sich irgendwie, weil die Männer...
Wissen wir nicht warum, sagen wir mal.
Wissen wir nicht warum. Es hat verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall die Leute dabei sind, die üben diesen Prozess der Geschichtsschreibung. Die genau. lernen das in irgendeiner Form. Also das ist, dass die genau. lernen das in der Praxis, wohingegen die Frauen, die sich damit nicht beschäftigen, das einfach nicht erlernen. Genau. Genauso wenig, wie ich es erlerne, weil ich halt nicht an der Wikipedia mitschreibe. Das heißt aber, dass sozusagen da in diesem rein männerdominierten Verein, dass die tendenziell immer besser werden dabei, wohingegen Frauen, wenn sie da nicht mitmachen, wenn sie irgendwann mal eine Geschichtsschreibung haben, eigene machen wollen, bei Null anfangen. Und das ist doch ein ganz großes Problem, oder nicht?
Nee. Also ich finde, ist auch ein Vorteil, weil man nicht so viel Zeit verschwendet hat mit...
Naja, aber Dinge lernen ist schon manchmal ganz...
Dann ist so die Frage, was lernst du da? Du lernst da zum Beispiel objektive, vermeintliche Fakten aneinander zu reihen.
Man lernt auch Fehlern aus dem Weg. Also man lernt auch bestimmte Fehler einfach nicht zu machen. Also es ist ja.
Also nehmen wir mal zum Beispiel Wichtigkeit. Also um ein Beispiel feministische Geschichtsforschung gibt es ja schon länger. Wikipedia hat ja, ich glaube, es gibt ja da so Kriterien davon, wie wichtig muss es objektiv wichtig muss sein, damit
Stimmt, ich habe jetzt ein Anrecht auf einen Wikipedia-Artikel.
Wieso? Wann?
Ja, weil ich ja im Print erschienen bin.
Ist das der, also zum Beispiel
ja, so ein, nee, so ein ist Kram. Nicht ein Anrecht darauf, sondern das ist
jetzt habe ich ein Anrecht drauf. Ja, mich gibt es wirklich.
Also die Frage nach der objektiven Wichtigkeit, das habe ich ja auch neulich geblockt mit der Relevanz. Relevanz ist relational. Ja. Die Frage, es gibt keine objektive Relevanz, sondern Relevanz ist eine Beziehungsfrage. Die Frage, wie interessiert mich was? Und zum Beispiel ist also dieses Kriterium der objektiven Wichtigkeit meiner Meinung nach in Internetzeiten Bullshit. Aber auch schon vor dem Internet haben Frauen andere Formen der Geschichtsschreibung gefunden. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das Frauenlabyrinth. Das ist ein Gedenklabyrinth für berühmte tote Frauen. Aber das Kriterium, ob eine da aufgenommen wird, ist nicht die objektive Wichtigkeit, also hat sie ein Buch geschrieben oder nicht, sondern findet sich eine, die sich mit dieser Frau in eine Beziehung setzt und für die erstens mal... Fundraising betreibt, damit so ein Stein geprintet werden kann, die dann ein Begleitprogramm aufstellt, wo sie über diese Frau informiert, die sie erforscht, die sozusagen vermittelt, was an dieser Frau wichtig ist. Eben nicht im Anspruch auf eine objektive Wichtigkeit, sondern auf eine Erinnerungskultur, die eine Beziehung herstellt zwischen diesen toten Frauen und heutigen. Natürlich sind die Frauen, die da in Stein gemeißelt werden, häufig auch welche, die objektiv berühmt waren, aber es können auch welche sein, die eben nur für eine kleine Gruppe oder nur für einen kleinen Teilaspekt berühmt sind, aber die Relevanz wird erzeugt durch die Bereitschaft einer Frau oder einer Frauengruppe, sich dem zu widmen. Und das finde ich auch eine interessante Art, an die Geschichte ranzugehen, und da gibt es dann keine Hierarchien wie im Lexikon-Eintrag, dass Karl der Große irgendwie 20 Seiten kriegt, aber jemand anders nur eine halbe Seite, weil der sondern es ist ein dynamischer Prozess, der keine Allgemeingültigkeit beansprucht. Und natürlich ist das oft tiefgehender, weil die Frage nicht nur ist, wie objektiv wichtig ist die Person, sondern wie wichtig ist sie für uns. Mhm. Ja, also wir machen die Person wichtig. Und das wird mitreflektiert. Nur so als ein Beispiel für eine alternative Praxis, in der Frauen sich ja üben. Es gibt ja dieses Frauenlabyrinth, aber es ist zum Beispiel...
Ist das ein physisches Labyrinth?
Es ist ein physisches, das sind Steinplatten, und die werden dann zu bestimmten Gelegenheiten ausgelegt. Das ist mobil. Also es gibt dann immer wieder Events, wo es dann zum Beispiel am Frankfurt auf dem Opernplatz dann für 3 Wochen liegt. Und es wächst auch immer weiter.
Was ich nochmal zurück wollte, ich fand es interessant, nochmal sozusagen der Schritt vor der Geschichtsschreibung, nämlich der aktiven Einmischung, das heißt der Politik. Und da frage ich mich ja durchaus, jetzt auch auf die Gefahr hin, das wieder jetzt irgendwie zu theoretisieren, aber ob es eine spezifische Form von Politik gibt. Ich kriege das ja auch immer mit, irgendwie so die Piratenpartei gerade, da hat sich ja dieser Kegelclub gegründet, der halt sozusagen so ein bisschen auch so ein bisschen das D64 der Frauen in der Piratenpartei ist.
Unter transsexuellen Eichhörnchen.
Und jedenfalls, wo die dort, deren Argumentation ganz häufig so funktioniert, so, ja, Frauen sind in vielen Ämtern in der Partei unterrepräsentiert, aber weil wir Frauen auch unsere Politik anders gestalten. Wir wollen nicht eben nach vorne irgendwie und Politik repräsentieren, sondern wir wollen Politik machen. Wir wollen sozusagen wir arbeiten hinter den Kulissen an den Themen, an konkret und an den politischen Positionen, die dann halt von den Repräsentanten dann wiederum nur repräsentiert werden. Und wenn ich mir überlege, wenn ich mir jetzt also meine eigenen Beobachtungen halt auch in der größeren Politik anschaue, beispielsweise Angela Merkel. Ich glaube, Angela Merkel werden sich, glaube ich, noch echt ziemlich viele Geschichtsforscher nochmal echt extrem tief mit ihr auseinanderzusetzen, weil ich glaube, was bei Angela Merkel an Politik nach außen hin durchdringt, ne, was ihr Aktionismus angeht, ist sehr, sehr minimalistisch und ein riesengroßer Teil passiert so bei ihr unter der Oberfläche, von dem wir gar nichts mitkriegen. Ja. Weil man merkt einfach nur, dass diese doch eigentlich eher gesetzte, stille Frau sich trotz allem so unfassbar durchsetzt in allem, was sie macht. Und unglaublich, glaube ich, so sicher auf dem Sattel sitzt wie bisher selten ein Kanzler. Ja, ja. Und man merkt dann nur ab und zu, dass dann mal dort einer runterfällt und dort einer runterfällt und man fragt sich ja, warum eigentlich? Aber in Wirklichkeit ist das halt tatsächlich, ich glaube, da sehen wir, beziehungsweise sehen nicht, aber merken, dass dort auf jeden Fall eine andere Form oder eine andere Praxis von Politik passiert, von der wir noch nicht wirklich verstanden haben, wie es funktioniert, aber dass sie anscheinend doch recht gut funktioniert, in gewisser Hinsicht. Ne?
Ich war ja in Italien letzten Oktober und war total verblüfft, wie begeistert die feministischen Frauen dort sind von Angela Merkel. Aha. Ich meine, gut, im Vergleich zu Berlusconi ist natürlich Angela Merkel
auch wirklich Berlusconi ist auch so ein Feminist.
Lichtfigur, aber ich glaube, dass tatsächlich das Besondere an Merkel ist, dass sie ich glaube, dass sie auch tatsächlich in der Lage ist, Politik für Frauen wieder interessanter zu machen, weil sie vorlebt, dass man nicht so ein Zampano-Basta-Kerl sein muss, um sich durchsetzen zu können.
Das ist in gewisser Weise, das ist die Antithese zu Berlusconi.
Genau, und dass es auch nicht notwendig ist, also was sie ja natürlich großartig macht, ist, dass sie einfach nicht nachtritt, dass sie immer nur so viel Druck macht, wie nötig ist, um ihre Sachen durchzubringen, aber dass sie nicht nötig hat, sozusagen ihre Gegner noch zusätzlich zu demütigen. Also sie ist nicht...
Die ist unglaublich pragmatisch.
Sie ist pragmatisch und man glaubt ihr auch, bei aller, wenn sie falsche Meinungen hat, vielleicht in unserer Sicht, man glaubt ihr, dass sie es nicht aus Korruptheit oder aus Ego oder Eitelkeitsbefriedigung macht, sondern dass sie von dem, was sie macht, dass sie das halt machen will. Und ich meine, das ist ja nicht die einzige. Ich meine, Hannelore Kraft ist so eine, unsere Petra Roth ist so eine, Ypsilanti war schon so eine, die hat es halt nicht geschafft. Mhm. Ja, die ist sozusagen damals noch über patriarchale Strukturen, würde ich sagen, gestolpert.
Ja, das sah so aus. Ja.
Aber da ergeben sich natürlich neue Rollenmodelle. Und ich glaube, dass das von vielen Frauen auch wahrgenommen wird und dass vielleicht da es sich so ein neuer Typus Politikerin. Also Kretschmer in Baden-Württemberg ist auch so eine, obwohl das jetzt ein Mann ist. Also es ist nicht auf das Geschlecht bezogen, aber es ist nicht zufällig, dass das mehr Frauen als Männer sind im Vergleich zu andersrum. Ja? Also und ich glaube, wenn wir diese Art von Politik, also was auch denen immer vorgeworfen wird, sie würden nur moderieren. Mhm. Aber das ist doch gut.
Ja.
Also es ist ja Politik, oder? Es ist doch nicht Politik zu sagen, ich will das aber durchsetzen oder gewinnen und verlieren. Das sind überhaupt keine Kategorien im Zusammenhang mit Politik, finde ich. Und
Merkel kann nur niemand vorwerfen, dass er moderieren würde.
Also das außerdem, ne? Sie ist ja total...
Und das verbindet übrigens, finde ich, den Netzansatz oder beziehungsweise die netzpolitische Denke mit der feministischen oder mit der weiblichen Politik. Dass es in beiden Fällen geht es darum,
Wie, kann ich mal kurz einwerfen? Ich weiß nicht, wann hier diverse Züge gehen.
Ja, ja, ja.
Okay. Aber wir haben es jetzt 10:50 schon.
Also okay, das, ja. Oh ja, okay, wir müssen zum Ende kommen. Ja, okay. Also nochmal, ich finde es ganz interessant, weil es sind beides so Ansätze, dass Organisation von Politik ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist. Was man sozusagen bisher immer nur so, ja, wir brauchen auch Organisation und so, aber dass halt Organisation im Endeffekt halt tatsächlich den Unterschied macht. Und das merkt man bei den Piraten, sie halt tatsächlich sich extrem effizient, bei allem, was man drüber reden kann, dass da Chaoten und was weiß ich, ja, was die Piraten innerhalb von kürzester Zeit an Organisationsstrukturen für Wahlkämpfe, für etc. alles aus dem Boden stampfen, ist unfassbar. Und ähnlich vielleicht ist das halt bei Frauen, die in der Politik dann doch eher sozusagen hands-on, ja, so machen und moderieren und Leute zusammenbringen und halt den Diskurs organisieren, ja, halt tatsächlich auch eine unglaubliche Effizienz in Form von Politik bereitstellt, wie man bei Angela Merkel sieht.
Und das Problem, eigentlich ist das Bild so, wir haben den alten patriarchalen Tanker in der Mitte und der wird von zwei Seiten angegriffen. Die Männer greifen von der Piratenseite an, ja, und die Frauen greifen von der Merkel-Kraft-Löhrmann-Gretschmann-Seite an. Und
aber Merkel sitzt doch ganz, das ist ein anderer Tanker.
Ist ein anderer Tanker, ich meine ja den alten Patriarchentanker. Ja, okay. Merkel ist ja, weil sie so weit oben sitzt, auch schon relativ erfolgreich gewesen, wenn man sich anschaut, die familienpolitischen Positionen der CDU. Ich meine, da die Alten kennen sich doch da nicht
mehr. Ja, Seehofer hat natürlich nicht umsonst so geschimpft.
Mein Gott, ja klar, der ist doch. Also und die greifen diesen alten Tanker netterweise von beiden Seiten an und das Tragische ist, dass sie sich miteinander nicht verstehen. Vielleicht, weil sie von gegenseitigen Seiten an, also die...
Vielleicht, weil sie nicht mehr ahnen, dass auf der anderen Seite von dem Tanker noch was ist.
Vielleicht. Oder weil, und ich habe ja oft mit diesen Merkel und so weiter Frauen zu tun, also Frauen, die lange frauenpolitisch, feministisch aktiv sind und bis dahin jetzt gekommen sind. Und die haben große Berührungsängste oder auch Vorurteile gegen diese Piratennetzkultur. Und die wird natürlich durch den Antifeminismus, der dann in der Piratenpartei immer wieder hochschwappt, bedient. Ja klar, und vielleicht kann man sozusagen als Mission machen, irgendwie die beiden zu fruchtbar zu kombinieren, ja.
Ja, auf jeden Fall in Dialog treten
zu lassen. Ja, genau.
So wie heute Abend. Wie heute Mittag. Ja. Genau. Oder wann immer ihr diesen Podcast hört, aber wir müssen jetzt echt zumachen, weil ich muss zum Zug leider.
Gut.
Auf Wiederhören. Ja, danke dir. Das war das war bestimmt der philosophischste
Podcast. Ich setze mich jetzt auf den Böllerwagen.
Das war bestimmt der philosophischste Podcast, den wir bisher hatten. Vielen Dank, Antje Schrupp. Und ja, dann müssen wir jetzt mal demnächst auf
Zug. Genau, viel Spaß SickIn, viel Spaß auch beim
Gendercamp.
Ach, Gendercamp, okay, wann ist das denn jetzt? Wo ist das?
Das ist parallel.
Hülle, auch jetzt.
Auch dieses in Köln?
Wochenende. Nee. Hüll bei Himmelpforten.
Bei
Himmelpforten ist der Bahnhof.
Kontinent?
Bei Hamburg.
Ach so, okay.
Bei Hamburg, okay.
Gut, dann viel Spaß auf den diversen Veranstaltungen. Okay. Und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.